Sperrgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 83, heute mit Flydi,
Schnitzel,
Felix,
Jar.
Und mit meiner einer, Internet, oder Ill-Trippin, Internet, yay.
Ich sehe schon, du bist gut drauf.
Ich bin so gut
betrunken. Oder beides. Das schließt sich ja nicht unbedingt aus.
Ihr wolltet ja nicht mit mir essen gehen, deswegen habe ich irgendwie ein BSE-Rindfleischdöner gegessen.
Achso, ja, das ist praktisch.
Und deswegen bin ich jetzt total gut drauf.
Glaubst du, es geht so schnell?
Ja,
vielleicht.
Ich glaube schon.
Vielleicht geht es so schnell. Ich glaube, das geht so schnell. Also ich bin halt einfach verrückt. Trotzdem kommen wir natürlich zu unseren ganzen Kategorien. Fangen wir an mit Blast from the Past. Wir haben letzte Woche über die GPL geredet, explizit über die GPL V3. Und ich habe irgendwie behauptet...
Haben wir das?
Ja, du warst...
Wir haben uns über Stallman lustig gemacht.
Ach so, ja, also eigentlich
ging es ja, da nicht um Lizenzthemen, sondern es ging darum, dass Stallman wieder gesagt hat, die Welt geht unter.
Ja, ist ja auch so.
Ja.
Ihr müsst einfach mal auf Stallman hören.
Die Welt geht definitiv unter und die Sonne explodiert auch irgendwann.
Ganz bestimmt.
Also ich glaube, wenn alle auf Stallman hören würden, dann würde die Welt deutlich schneller untergehen. Aber
ach,
das ist ein anderes Thema.
Ich will auch gar nicht über den Stallman reden. Ich wollte jetzt bloß...
Ach so, das ist ja blöd jetzt. Da haben wir ein ganz anderes Thema. Jetzt haben wir ein ganz anderes Thema schon gehabt.
Ich merke das schon. Ich wollte bloß sagen, weil wir in den Kommentaren darauf hingewiesen worden sind. Also ich habe irgendwie behauptet, GPL V3 wäre militärische Nutzung ausgeschlossen. Dem ist nicht so.
Huh, Glück gehabt.
Ja,
deswegen könnt ihr jetzt alle eure Panzer wieder rausholen und da GPF-Code benutzen.
Genau.
Genau, ihr dürftet jetzt alle Emacs auf euren Panzern laufen lassen.
Ja, aber nur auf euren Panzern natürlich.
Ja.
Ja.
Command, also, Command X, Command Panzer.
Bam.
Bam.
Dann schießt er. Ja. Probiert es aus auf eurem Emacs.
Vielleicht ist das ja, ist diese Steuerung tatsächlich im Emacs auch drin. Ist ja ein ganzes Betriebssystem, wie wir gelernt haben. Also, nicht, dass er, also ich wollte mich da nicht an Fear, Uncertainty and Doubt irgendwie beteiligen.
Schon.
Du schon.
Ja.
Ich nicht. Deswegen mia culpa. Also ich habe Scheiße behauptet. GPL Gott, V3. Da steht eine Menge Zeug drin und es wurde auch diskutiert, irgendwie sowas militärische Nutzung auszuschließen. Es gibt auch ein paar Projekte, die das irgendwie explizit reinschreiben, ist aber nicht mit der GPL kompatibel und deswegen...
ist dann schon wieder nicht frei, oder was?
Ist nicht frei genug. Vergesst einfach, was ich gesagt habe.
Alles.
Ist ja
jetzt nicht viel
dann. Vergesst einfach alles, was ich jemals gesagt habe. Genau.
Das ist dann ja nicht so viel.
Genau, ich höre ja immer nur zu. Ich lade euch doch nur ein, damit ihr mir erzählt, was diese Woche passiert ist.
Und in Sachen frei haben wir jetzt ja auch gelernt, es gibt ja dann die zwei Seiten, die sich gegenseitig wahrscheinlich eher widersprechen. Die Freiheit zukünftiger Entwickler und die Freiheit der eigentlichen User. Und Das ist halt, je nachdem, aus was von einer Blickrichtung man da drauf guckt, ist das dann halt eher so die in Richtung GPL oder in Richtung, was weiß ich, MIT, BSD, Apache License oder so.
Genau, ich wollte auch letzte Woche gar nicht irgendwie über Lizenzen wieder reden. Wir haben schon so oft drüber geredet. Es ging dann
bringt
so ein
bisschen, eh
nix. Na, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber wir haben einfach so oft schon drüber geredet, über GPL, was ist das Positive davon, was ist vielleicht das Negative, was ist Positive und Negative an BSD-artigen Lizenzen. Wir müssen das nicht jede Woche machen.
Ich
und deswegen.
Schon.
Wieso?
Und so?
Willst du jetzt 5 Minuten, also du hast 5 Minuten von mir?
Okay.
Mach mal.
Okay, was? Ingo! Ich glaube, wir überspringen diesen Teil. Oder nee, das wird jetzt rausgeschnitten.
Ja.
So.
Awkward silence.
Nee, das war jetzt, ich habe gerade 5 Minuten geredet, das wurde nur von dem Ingo rausgeschnitten gerade.
Genau, weil es totaler Bullshit war.
Ja, das sagt er, aber in Wirklichkeit habe ich so viele relevante Dinge gesagt.
In Wirklichkeit, ja.
Ja.
Machen wir weiter.
I seriously doubt it. Deswegen wollte ich auch letzte Woche gar nicht darüber reden und trotzdem mein Fehler, sorry. Ihr könnt euch aber weiter in der Diskussion, wir haben zur letzten Sendung echt viele Kommentare bekommen.
Haben wir?
Ja, ich glaube, das waren hauptsächlich die Free Software-Jünger, irgendwie sich daran gestoßen haben, dass wir uns über Stallman lustig gemacht haben.
Was?
Ja.
Wer hat das denn gemacht?
Ich habe mich hauptsächlich über
Stallman
lustig
gemacht. Flydi macht sich immer über Stallman lustig.
Ja, aber ich hab das in den Kommentaren auch beschrieben, warum ich das mache, weil ich den für einen Fundamentalisten halte und das ist halt so die Art und Weise, wie ich mit Fundamentalisten umgehe. Also... Das ist auch nichts anderes wie irgendwie jemand, der dir erzählt, also meiner Meinung nach zumindest, jemand, der dir erzählt, die Erde ist 6000 Jahre alt. Und
Ja, wenn so ist.
Ja. Du meinst diese Kreationisten.
Ja, die meinen, Gott hat die Dinosaurier gemacht, um uns zu verwirren.
Aber Gott hat das Internet gemacht.
Ach so, ja, das hatten wir letztens. Ja,
ja, deswegen kann es alles gar nicht so schlecht sein. Vielleicht ist die Erde wirklich erst 6000 Jahre alt.
Und oder die Erde ist aus Internet. Denkt drüber nach.
Fuck, ey. Alles
aus dem Internet raus. Vielleicht sind wir alle gar nicht echt und sind in der Matrix.
Im Google-File-System.
Wir sind alle nur Dateien im Google-File-System.
Das ist, alles, das ist eine ultra-scary-Version der Matrix. Stell dir mal vor, du wachst eines Tages auf und merkst, du hast die ganze Zeit im Google-FS gelebt.
Nur im RAM.
Ja.
Im RAM von Google.
Ja, oder irgendwie, keine Ahnung, so ein MapReduce-Job, der plötzlich ein Bewusstsein entwickelt.
Das macht total Sinn.
Ich meine, könnte genau. Man ja mal drüber nachdenken.
Könnte man drüber nachdenken, ja. Nee, wir haben auch ein paar interessante Kommentare noch gekriegt zu Xen, KVM.
Oh ja, Servern. Stimmt, da hatte ich ja aktiv nachgefragt. Ich habe auch ein paar interessante Sachen, Tipps bekommen. Ich werde mir die alle jetzt mal so durchgucken und dann kann ich ja in den nächsten paar Sendungen mal drüber berichten, was ich denn jetzt irgendwie genommen habe. Ja,
genau. Dann tue dies.
Super. Ja. Dann kommen wir jetzt zum Tumblr der Woche. Ja?
Ja, dann kommen wir dahin.
Ach so, ich bin der Einzige, okay. Ja. Dann haben wir hier Costs More Than Space. Das ist so ein ganz netter Tumblr. Ist eigentlich, Felix hat es vorhin schon gesagt, ist eigentlich eher so ein Lesefu. Das ist ganz lustig. Da werden irgendwelche verschwenderischen Dinge mit Sachen verglichen, mit irgendwie konkreten Space Exploration Projekten und mal Sachen vorgestellt. Also irgendwelche Dinge, die teurer sind als irgendwelche Weltraummissionen. Finde ich ganz cool, weil irgendwie, ich finde Weltraummissionen toll und irgendwie so andere Dinge, so sinnlose Subventionen oder irgendwie die Winterolympiade oder sonstige Dinge, die teurer sind, als sowas finde ich jetzt nicht so gut. Deshalb kann man es mal angucken. Was haben wir da noch? Irgendwie Lukismus gegen rechts.
Lukismus gegen rechts finde ich super.
Ja, das sind mehr oder weniger so Profilbilder von Leuten, die rechtsradikale Scheiße von sich auf Facebook geben und irgendwie dann halt so
auch aussehen.
Ja, genau, so auch aussehen und dann halt, wie soll man das sagen, einfach mehr oder weniger unkommentiert auf den Tumblr geworfen werden.
Ja.
Also kann man sich einfach mal angucken.
Sind die Kommentare darunter echt? Ich hab so.
Welche Kommentare?
Naja, also das, was da drunter steht. Immer
das ist das, was die Leute gesagt haben.
Echt? Ich hab.
Ja. Okay. Also so habe ich das zumindest verstanden. Also das, was unten drunter oder mitten im Bild oder oben drüber oder was auch immer steht, das sind dann so Zitate von diesen Menschen.
Okay, und die haben einfach das Profilbild genommen und das da drüber.
Ja, gegeben. Oder irgendwelche Bilder, die man wahrscheinlich sonst auf Facebook findet oder so. Ja. Also es ist eigentlich so ein bisschen privatsphärenmäßig, ein bisschen bedenklich, aber bei Nazis kommen.
Bei Nazis ist okay.
Kann man das machen.
Nazis
also,
haben
kann man
keine schon, Privatsphäre.
Kann man schon so machen.
Kann man schon so machen.
Den hat auch, glaube ich, der Schmidtlauch uns empfohlen, aber du hast den auch vorher gefunden.
Ja, ja, vielleicht hat er den schon gefunden, wo er noch nicht cool war.
Ja, fucking Hipster.
Was? NS-Hipster.
NS-Hipster.
Was? Der NS-Hipster ist so ein Blog.
Ja,
nee.
Aber trotzdem.
Du bist ja immer nicht da, wenn wir den NS-Hipster gesagt bekommen.
Doch, doch.
Echt?
Ja, ja. Okay, ich habe das auch schon mitgebekommen. Das ist doch so.
Kommen wir zu NS, zur Sprache der Woche.
Genau, Sprache.
Total gute
Programmiersprache der Woche.
Ach,
ist Deutsch.
Deutsch? German ist es.
Ja, also German. Und das ist irgendwie so eine esoterische Programmiersprache, die seltsam ist. Also letzten Endes ist ja auch ziemlich simpel, weil sie ist eigentlich ein binärisches Alphabet, was aus Nullen und Einsen besteht. Nur das, jetzt muss ich nachgucken, Bier ist eine 1 und Schnitzel ist eine 0 und das ist halt das Alphabet dieser Programmiersprache, nämlich Schnitzel und Bier. Und irgendwie ein Hello World in x86 Linux
du darfst die erste Zeile vorlesen.
Du kannst die erste Zeile
vorlesen. Kann man mal, also Schnitzel, Bier, 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 Bier.
Ja.
So, das war die erste
Schnitzel,
Zeile.
Bier, 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 Bier. Und Bier. Das ist quasi.
Schnitzel.
Genau.
Schnitzel, Bier.
Gut. Kann man sich mal angucken. Fand ich irgendwie sehr absurd. Kann man es. Also, ich weiß nicht, warum, aber ist ja okay.
Wir verlinken hier auch auf esolangs.org. Also
ja, natürlich.
Die beste, die einzig wahre Webseite gleich nach Gulli. Und Torrent Freak. Genau.
Esolang.
Esolang.
Ja, die beste Webseite gleich nach Gulli.
Okay, kommen wir zur nächsten Kategorie, nämlich der McAfee der Woche. Auch der hat sich mal wieder ein bisschen betätigt. nachdem er ja irgendwie, warum ist er eigentlich jetzt irgendwo angekommen auf seiner Flucht? Ich hab's gar nicht so mitgekriegt.
Wer?
Ist ja, der John McAfee, der ist so irgendwie John, von Belize nach irgendwo geflohen.
Also, ja, ich weiß nicht, irgendwo zwischendurch dreht er dann wie Koks-Videos mit irgendwie Prostituierten oder so, ich weiß es nicht.
Installiert man McAfee?
Ja,
und da Intel ja gesagt hat, naja, McAfee, den Namen legen wir jetzt mal ab. Hat er gedacht, naja, jetzt mache ich mal neues Security-Zeug und hat irgendwie eine Android-App gestartet, die irgendwie Sachen macht, die auch andere Android-Apps schon machen, nämlich irgendwie die Rechte von anderen Programmen kontrollieren oder einschränken oder wie auch immer.
So praktisch. Die Möglichkeiten, ja, die sich damit ergeben.
Genau. Keine Ahnung, was das jetzt besser machen soll, weil es ist auch eine kostenlose App wohl. Verstehe ich nicht, wie er damit Geld machen will. Oder,
will er Geld machen?
Braucht er vielleicht?
Nee, das ist einfach.
Wenn du startest, kommt da erstmal, nehmen Sie Koks, zeig dir drei Nutten.
Genau, hier sind Telefonnummer zu deinen nächsten drei Prostituierten.
Ja. Nee, das ist einfach der McAfee-Style. Das Ding holt dann quasi die virtuelle AK raus und nimmt die anderen deine anderen Apps als Geisel und du kannst sie dann nicht mehr starten, weil sie irgendwie böse Security sonst was sind und die Entwickler müssen dann McAfee Geld bezahlen, damit er die wieder whitelistet, damit du sie wieder starten kannst.
Ja, und zwar für jede App einzeln, zum Beispiel auch für Flappy Birds.
Ja.
Wenn du es installiert hast.
Ja.
Und stell dir vor, du könntest nicht mehr Flappy Birds spielen.
Müsstest du Flappy Birds spielen.
Flappy Birds, ja, genau.
Ja, apropos Flappy Birds.
Apropos, gab's da was?
Gab's da was?
Was?
Ja, ich habe gehört, gibt's nicht mehr.
Ja.
Ja,
ja, ja.
Ja, ja, komm, traurige aber.
Geschichte. Ich muss das piratisieren. Es hilft nichts. Ich musste quasi BitTorrent anwenden, um Flappy Birds dann doch noch spielen zu können.
Du musst aber aufpassen, da gibt es auch eine Trojaner-Version, die gerade läuft. Ja, klar.
Du darfst einfach nicht die beschissene nehmen.
Du musst die richtige nehmen.
Die mit den meisten Likes, das hilft.
Ja, ja. Es gibt aber auch Leute, die liken Scheiß, obwohl sie nicht angeguckt haben. Weil sie
dumm sind halt.
Ja, aber
du kannst auch einfach auf die
Permissions schauen. Viele Leute sind
dumm. Ja. Aber es gibt nichts, also ich würde jetzt die durchschnittliche Menge an Leuten weniger dumm einschätzen, als das.
Darum ist ja durchschnittlich. Also die durchschnittliche Menge an Leuten ist durchschnittlich intelligent.
Ja, aber das heißt ja nicht, dass sie auch dass sie.
Aber die Masse an Leuten ist dumm.
Nee, aber dadurch, dass sie quasi genau durchschnittlich intelligent sind, können sie nicht überdurchschnittlich dumm sein.
Das ist richtig.
Ja.
Ja.
Siehst du? Bam. Bam.
So ist es. Ja. Um was geht's eigentlich? Also ich glaube, das ist jetzt so die letzten paar Tage ziemlich hochgekocht. Es gab da so ein Spiel namens Flappy Bird. Das ist irgendwie, ich habe es gerade eben erstmal in der HTML5-Version gespielt. Es ist eigentlich kein tolles Spiel. Es ist irgendwie
so ein 8-Bit.
8-Bit Mario, also so Super Mario-ähnliche Grafik und du musst irgendwie einen kleinen Vogel durch
Röhren.
So komische Röhren durchführen.
Durch Mario-Röhren.
Ja. Und ist halt irgendwie so gemacht, es gibt kein Ende, es gibt keine Level. Du kannst halt nur irgendwann weitermachen, bis du aufgibst.
Und es ist relativ schwer.
Und das gab es schon irgendwie ein paar Monate und irgendwie ist das
seit 2013.
Ich glaube, seit 2013 irgendwann, Anfang, also ein paar Monate.
Relativ lange.
Und das ist dann irgendwie plötzlich ziemlich bekannt geworden und irgendwer hat dann, ich weiß nicht, ob das irgendwelche Analysten waren oder zuverlässige Quellen, auf jeden Fall hat es dann so gegen Ende hin Gerüchten zufolge so um die $50,000 pro Tag an Werbeeinnahmen gemacht, was schon relativ heftig ist.
20 Millionen Downloads oder sowas, relativ viel.
Jo. Und der Entwickler, dem wurde das Ganze zu viel und der hat es jetzt wieder aus dem App Store genommen.
Hä?
Warum? Er hat gesagt, das macht die Leute kaputt, das ist zu süchtig.
Er hat gesagt, das macht süchtig und das ist böse und es macht
sein
einfaches Leben kaputt.
Genau. Der will halt seine Ruhe haben und jetzt wird er die ganze Zeit von irgendwelchen Journalisten genervt und die wollen Interviews von dem und also man muss dazu sagen, der Entwickler, der sitzt in Hanoi in Vietnam. Ich glaube Hanoi war es.
Nee.
Hanoi, so ist es halt im Level.
Ja.
um jetzt mal ein schwäbisches Sprichwort einzubringen.
Hast du schön gemacht.
Ja.
Ne? Und vielleicht ist es da auch so eine Sensation, weil man bis jetzt noch keine so Mobile-Entwickler aus Vietnam kannte und irgendwie das gleich so ein Erfolg ist und dann wollen die auf jeden Fall alle mit ihm reden und der will aber eigentlich nur in Ruhe gelassen werden. Und
jetzt, wo er genug Geld hat, für immer.
Ja, und wahrscheinlich hat er halt durch die paar Tage Einnahmen schon genug Geld, um sich da jetzt irgendwie mal ein paar Jahre zur Ruhe zu setzen.
Und deswegen hat das überall gelöscht.
Ja, und es gibt jetzt irgendwie Nachbauten und ich habe schon irgendwo gesehen, es gibt irgendwie Flappy Fish oder sonst irgendwas, was im Endeffekt genau das gleiche ist, nur mit irgendwie einem Kackfisch.
Ja, also ein Flappy Bird sieht auch aus wie der Fisch von Mario übrigens.
Ja, und es gibt irgendwie Flappy Bird IO, was wir hier mal verlinkt haben. Das ist irgendwie so ein HTML5-Klon davon. Und ich weiß nicht, ich finde das Spiel nicht gut und ich finde den Rummel da drum irgendwie mittelgut, aber ist
also
jetzt halt tot und gibt es nicht mehr. Ja.
Ich muss sagen, macht schon ein bisschen süchtig.
Ja.
Also für so ein paar Minuten, also schon auch.
Ja, da gab es auch auf iOS so ein Spiel, was so, also da bin ich ja tatsächlich resistent gegen. Ich habe mir mal so ein Spiel gekauft, weil es alle meine Freunde gespielt haben. Das hieß, glaube ich, irgendwas mit Super Hexagon.
Ja.
Okay, und ich hab das mal ein bisschen gespielt und ich bin halt so von der Reaktionszeit, ich habe die Reaktionszeit einer Galapagos-Schildkröte.
Und Galapagos-Schildkröten sind nicht so schnell, muss man jetzt mal dazu sagen.
Genau deswegen.
Wären dafür aber extrem alt.
Ja, ja, vielleicht werde ich auch extrem alt, ich weiß es noch nicht.
Vielleicht bist du ja schon extrem alt und du weißt es noch gar nicht.
Ja, das kann natürlich auch sein.
Naja, wenn man so in so einer Datei rumliegt und nur manchmal angesprochen wird, weiß man es ja nicht so.
Ja, jedenfalls habe ich das mit diesem Super Hexagon mal probiert und ich habe das zweimal gespielt und auch wenn ich da irgendwie 90 Cent für gezahlt habe, ich wollte es nicht mehr.
Ich wollte es nicht mehr.
Und irgendwie so ähnlich ging es mir jetzt mit Flappy Bird. Ich habe da zwei, dreimal draufgeklickt und dann...
Auf dem Computer ist auch echt kacke, muss ich jetzt sagen.
Ja, also ich glaube, das fühlt sich dann auf dem Telefon vielleicht besser an, aber irgendwie, ich finde solche Reaktionsgeschicklichkeitsspiele nicht so interessant. Aber ja, so, es gibt Leute, die stehen da drauf und ich glaube, der hat nicht umsonst irgendwie einen Haufen Geld damit
gemacht. Und der macht immer noch einen Haufen Geld damit, weil die ganzen Leute den Shit noch.
Ja, die haben sie immer noch drauf und ich glaube, der wird seine Werbeeinnahmen jetzt auch nicht einfach, also seine Werbung gar nicht abschalten. Oder ich weiß nicht, ob man das überhaupt abschalten könnte, remote. Gibt es wahrscheinlich auch nicht.
Also jetzt ist einfach Werbung drauf und wenn er sagt, dass er nichts mehr davon haben will, dann ist die Werbung immer noch da.
Ja.
Jetzt raten.
Also er wird sie wahrscheinlich immer noch bekommen.
Yay.
Ja, aber Flappy Bird, du hast noch was, Felix.
Habe ich auch noch was?
Ja. Yeah.
Und zwar wo?
Irgendwas mit China Jade Rabbit.
Ach so, genau. Der zweite Tote der Woche ist China's Jade Rabbit. Das ist quasi den Rover, den sie auf den Mond geschickt haben. Der ist kaputt gegangen, also er hat super fiese Probleme gehabt und
jetzt haben sie neu gebootet.
Quasi kaputt und dann haben sie neu gebootet und jetzt mit dem neuesten Update.
Turn it off and on again. Is it plugged in?
Das ist ein bisschen schwierig.
Did you upgrade?
Ja. Genau, also der war quasi totgesagt und jetzt, aber nicht mehr. Jetzt hat er sich quasi der Rover wieder zurückgemeldet. Man kann
ihn geupdatet und die Leitung dahin war einfach so langsam, dass es einfach lange gebraucht hat. So 5 GB Filesystem hochladen, Daten hochladen, dauert einfach so ein bisschen zum Mond.
Ja, je nachdem halt. Wenn du halt nur Wi-Fi hast.
Ja, weniger als Wi-Fi wahrscheinlich.
Weak Source Wi-Fi.
Ja, ja, genau.
Das ist halt das Problem, ja.
Dauert ein bisschen.
Aber jetzt sieht es wohl so aus, dass es wieder tut, aber der hat halt trotzdem noch Probleme, weil da irgendwie was, ich weiß nicht genau, also sie haben nicht genau gesagt, was das Problem ist, aber der hat technische Probleme, in Anführungszeichen. Das heißt, es ist kaputt einfach.
Okay.
Und das Einzige, was da hilft, ist einfach Enterprise Rebooting jeden Monat.
Ja.
Einmal.
Oder nachts, immer nachts.
Ja, die Enterprise Loop.
Genau.
Wahrscheinlich läuft da irgendwie so.
Der ELOP.
Ja, ELOP.
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 ELOP. Genau. Also, sollte es jemand interessieren, was es ist, while true, do irgendwas, ansonsten Loop und wieder do irgendwas.
Genau.
Also, sobald irgendein Projekt abkackt, wird es einfach wieder gestartet.
Bis es, wieder abkackt und dann wird es wieder gestartet.
Ja.
Quasi ein Retard Watchdog.
Retard Watchdog. Ja, könnte man so sagen.
Aber sowas gibt es auch für Hardware-Dinge. Beziehungsweise, wenn dein Betriebssystem kacke ist, dann machst du nämlich an den Stromschalter gibt es ja diese Zeitschaltuhren, die sich immer weiter drehen. Und dann kaufst du dir eine, wo du eine Minute an- und ausmachen kannst. Mhm. Und dann machst du es einfach jeden Tag um 3 Uhr oder so.
Das kann man natürlich auch machen.
Und dann ist auf jeden Fall immer gewährleistet, dass die Box läuft. Halt irgendwie.
Ja.
Man braucht die eh nicht in der Nacht.
Genau. Da geht's. Okay, kommen wir zu News.
Ja,
da gibt es einen Goat Simulator.
So praktisch. Ja, das haben wir auch auf Twitter zugespielt bekommen. Da hat ein Entwickler aus, jetzt muss ich nochmal gucken, ich habe den Artikel gelesen.
Von Golem.
Unreal Development Kit.
Ich versuche gerade rauszufinden, wo der denn herkam. Auf jeden Fall hat da ein Entwickler mit dem Unreal Development Kit rumgespielt und diese Entwicklerfirma hat dann irgendwie so gemeint, ja, so, können ja mal irgendwie aus scheiß YouTube-Videos hochstellen und mal zeigen, was da so geht. Und haben das halt also Fake-Alpha-Video veröffentlicht und dann haben sie so ein Feedback bekommen, dass irgendwie Leute das haben wollen und jetzt gibt es den Ziegensimulator.
Ist es einfach passiert oder was?
Ja, also man kann da das jetzt irgendwie vorbestellen und die Kohle werden sie dann quasi nehmen, um irgendwie eine Beta-Version zu entwickeln. Kohle
werden sie nehmen und noch Musiko abzuhauen.
Ja, wahrscheinlich. Also das ist halt irgendwie dann so ein Ziegensimulator und da kann man halt da kann man dann eine Ziege simulieren und irgendwie an Gegenständen lecken. Oder
Maximum Skill.
Oder irgendwie irgendwie Saltos machen und man kann irgendwelche Dinge mit der Zunge festhalten.
Und genau, und dann kannst du sie quasi alle äxten, wenn du an deiner Zunge eine Axt hast.
Ja.
So praktisch.
What the fuck?
Also Ziegen.
Ja. Ich kann verstehen, dass die Leute das haben wollen. Ich glaube, wir jetzt nämlich auch haben jetzt.
Ja. Ja, und es ist halt, da gibt es halt noch einen Haufen Bugs, die irgendwie...
Die sind Features. Also Bugs sind da Features.
Ja, weil das macht es halt lustiger.
Ja, genau, wenn die
Achso, und was ganz wichtig ist, man kann eine Arschrutsche machen. Also man kann quasi mit der Ziege auf dem Hinterteil durch die Gegend rutschen und das ist ein Feature, definitiv.
Ja, ja. Das beste Feature.
Ja, Goat Simulator, kommt auf Steam. Pre-order now.
Ja.
Ich finde, das macht total viel Sinn.
Heute auch bei Binärgewitter.
Ja.
In Wirklichkeit rutsche ich die ganze Zeit auf meinem Arsch durch die durch das Studio. Nackt. Ja. Aber ihr seht es also ja nicht.
Felix ist nie nackt, aber
nee, ich finde das eklig. Aber ihr beide steht
immer,
da irgendwie drauf.
Immer nackt.
Immer nackt. Ja, es gibt nichts Besseres, als nackt zu podcasten.
Genau. Nur das ist könnt richtiger Binärgewitter-Talk.
Könntet ihr das jetzt sehen? Ja. Mann.
Ja, dann würdet ihr wahrscheinlich jetzt nicht mehr zuschauen.
Ja. Doch, gerade erst recht.
Ja, erst recht.
Dann würden wir erst recht Geld kriegen hier.
Doppelgeld. Ja. Quasi für zwei verschiedene Zielgruppen.
Genau.
Ja, und wollen uns halt lieber sehen und die anderen wollen uns lieber hören.
Ja, so gut. So und jeweils die einen können das andere ausblenden.
Hm. So praktisch.
Also man kann ja dann andere Stimmen einfach drüber legen, die
andere
Sachen
machen.
Kann man
schon
machen.
Und so weiter
und so fort.
Kann man
okay,
schon machen,
kommen wir wieder zurück zu
normalen Dingen.
Debian. Debian 8 soll ja irgendwann rauskommen und eigentlich alle anderen Linux-Distributionen haben mittlerweile schon auf ein anderes Init-System gewechselt,
ja.
Also Next Generation Init-System. Debian werkelt immer noch mit Sys5 Init rum.
Mhm. Was nehmen
genau.
Sie dann?
Und deswegen schwelt jetzt schon lange die Diskussion, doch mal zu wechseln auf was,
so heißt der neue Manager, den sie sich ausgewählt haben, oder was?
Nee, die Diskussion läuft und jetzt...
Die läuft schon für immer, oder?
Ja, die läuft schon, eine ganz schöne Zeit. Deswegen, also bei Debian 7 sind sie ja erstmal noch bei Sys5 Init geblieben. Wahrscheinlich wird das nächste, ich weiß auch nicht, ob sie es überhaupt hinkriegen bis dahin. Wer weiß, vielleicht auch noch mit dem alten Scheiß laufen. Who knows? Jedenfalls diskutieren die schon eine Weile und die zwei Favoriten sind eigentlich zurzeit Systemd und Upstart. Upstart wird bei Ubuntu eingesetzt, Systemd bei so gut wie allen anderen bei allen anderen Distributionen.
Ich meine, ich glaube, wir haben da jetzt schon auch über Systemd schon öfters mal drüber geredet. Also ich glaube, auf unserem Arch Linux, was wir so betreiben, haben wir es ja fast alle drauf, denke ich, oder?
Ja, außer du hast halt super lange nicht geupdatet.
Ja, nee, ich habe schon super lange nicht mehr geupdatet.
Ich
aber,
auch.
Dann machen wir das
aber SystemD habe ich tatsächlich noch das Upgrade mitgemacht.
Nee, ich hab letztens ein Arch Linux gestartet, was ein Jahr alt war. Wo noch kein SystemD ist.
Krass.
Und du hast und mittlerweile, das geht, du kannst es nicht mehr updaten.
Das ist einfach kaputt.
Pac-Man hat mittlerweile auch eine SystemD-Abhängigkeit. Du müsstest ja erst Pac-Man updaten und dann hat das schon eine SystemD-Abhängigkeit und es geht einfach nicht mehr weiter.
Du könntest alles forcen. Das wird natürlich besser, weil du hast ja noch das andere Ding dazwischen, das Lib-Teil.
Ja, genau, zwischendurch ist ja noch Lib weggefallen und alles, was irgendwie
Bin, S-Bin ist alles nach User-Bin gewandert.
Genau.
Ja, einfach.
Diese ganzen Sachen habe ich nicht mitgemacht. Ich habe gedacht, ach ja, ich brauche
dieser neumodische Scheiß, den macht
das
jetzt
nicht
mit.
Ewig ganze,
das ist noch ein, das ist mehr als ein Jahr, das ist noch ein Linux 3.0.
Fuck.
Ja.
Kam es gerade raus. Wann kam Linux 3.0 raus?
Für
Chat,
immer lange.
Ist schon eine Weile her.
Und ich habe gedacht, ich muss mal kurz, komme nachher noch dazu, ich spiele gerade mit Ceph rum, ein Filesystem Und ich habe es mittlerweile auch produktiv laufen, aber ich wollte halt noch ein bisschen rumspielen und habe dann so einen alten Laptop rausgeholt. Der hatte halt noch so ein altes Arch Linux drauf und habe gedacht, naja, bringst du mal irgendwie hoch. Und habe dann ein paar Forenbeiträge gelesen, habe es versucht, aber ich bin grandios gescheitert. Also so das Mimimi der Woche. Es wäre irgendwie cool, wenn bei Arch Linux, wenn es noch so ein paar Stände zwischendurch gäbe. Also wenn sie dir irgendwie noch anbieten, hier kannst du auf den Stand von Oktober 2011 updaten. Hier kannst du auf den Stand von November 2012 updaten.
Ja, da musst du erstmal einen Mirror finden, der das
für dich supportet. Halt im Rolling Release.
Richtig, eigentlich. Nur weil du es verkackt hast, genau, heißt nur, nicht, dass andere Leute es fixen.
Nur weil ich nicht gerollt bin die ganze Zeit.
Ja, genau.
See me rolling, they hate it.
Ja, und Ingo ist halt nicht gerollt und ist halt verkackt einfach. Ja.
Genau.
Aber Ingo. Das ist scheiße.
Nein, du installierst es einfach drüber. Einfach so komplett drüber. Du mountest das Ding und installierst einfach all den Shit direkt drüber.
Ja, ohne also du kannst ja den Installer nochmal ausführen und dann einfach dein Base-System nochmal drüber bügeln. Das müsste ja eigentlich gehen.
Natürlich geht es.
Ja.
Also du nimmst am besten
das. Da muss ich halt alle Einstellungen aufpassen, dass ich behalte. Und ja,
du kannst ja dein EDC-Verzeichnis kopieren. Oder genau. Du meinst du von deinem komischen KDE?
Das
ist ja im Home.
Ja, genau. Also kopier das einfach woanders hin und kopierst dann drüber und dann sagt er jedes Mal, dass Files schon existieren. Dann
musst du einfach halt forcen.
Forcen einfach.
Ja, da sind auch in ETC haben sich auch ein paar Dateien geändert. Also ganz drüber kopieren kannst du es auch nicht.
Ja, doch.
Nee,
zum Beispiel die ganzen System-Dev-Files.
Ja, also das ist auch nicht ganz so einfach.
Das heißt, du hast verloren.
Ja, was ich dann gemacht habe, ist ein Ubuntu installiert.
Und dann?
Ja, das läuft.
Achso. Du hast ein Ubuntu installiert?
Ja, genau. Das war die einzige CD, die ich rumliegen hatte.
CD? What?
Ja.
Was, warum hast du CDs ingeworfen? Nein, warum? Jetzt mal ehrlich, jetzt reden wir mal darüber.
Jetzt reden wir mal Klartext hier.
Ingo, wir sind ja hier eine Selbsthilfegruppe. Ja,
warum,
also, CDs warum hast du CDs? Also pass mal auf, ich fange an. Mhm. Also, hallo Leute, ich bin der Pleidi und ich habe daheim noch CDs rumliegen. Jetzt darfst du? Also ich weiß warum, ich darf auch sagen warum.
Okay, dann sag erzähl's
der Gruppe. Ich hab vor kurzem, musste ich gezwungenermaßen meine Masterarbeit auf eine CD brennen.
Mein Beileid, Mann. Ich verstehe, was du gefühlt hast. Ja,
und dann wollte ich mir eine CD kaufen, aber
es gibt nur 50.
Genau.
Und hättest du doch mal bei deinem Nachbarn geklingelt und hast gesagt, kriege ich eine CD, hier ist auch 50 Cent
oder so. Du hättest mich auch fragen können, ich habe auch noch 50.
Ja, ich habe auch noch zigtausend Millionen gefühlt.
Nee, das, man kann keine einzelnen CDs mehr kaufen, sondern nur noch minimal im Zehnerpack. Und das ist der Grund, weshalb ich CDs rumliegen habe.
Jetzt kommt Ingo.
Weshalb hast du CDs rumliegen?
Hallo, ich bin Ingo und ich habe noch CDs.
Scheiße.
Ich habe sogar noch DVDs.
Oh Mann.
Und Blu-Rays.
Und Blu-Rays auch. Ja. Sind mit Film wenigstens drauf.
Das ist ja echt ein harter Tobak, dass du überhaupt noch hier bist, Ingo.
Ja, ich weiß, es ist so traurig.
Krass. Und so jetzt hart. Erzähl, warum es ist.
Weil ich so ein paar Magazine abonniert habe und die haben die halt dummerweise drin. Du kannst sie halt nicht ohne bestellen. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja scheiße.
Antivirus Linux war da bestimmt auch mit dabei.
Ja, genau.
Aber das kann man nicht installieren. Sonst hättest du das genommen.
So, wenn du die CT hast, da ist ab und zu mal so ein Dings drin. Ja, und dann beim Linux-Magazin
Systemrettung
auch. Ja, genau. Linux. Ich meine, das ist auch gar nicht schlecht. Ich habe tatsächlich so ein CD-Einheft-Teilchen-Dingsbums, wo halt draufsteht irgendwie Systemrettung und da sind halt diese ganzen knoppig Systemrettungs- Rescue-CD, dann eine Parted-CD, wenn du doch mal irgendwo unterwegs bist und musst das irgendwie fixen. Da ist es ja auch gar nicht so schlecht. Und dann habe ich halt geguckt, was für Install-CDs ich da habe. Da hatte ich so ein Debian 5, hatte ich da noch rumliegen und gedacht, da fängst du jetzt vielleicht nicht an. So eine selbstgebrannte Arch-Linux-CD.
Da hattest du auch ein bisschen Angst vor. Aber das Gute wäre ja,
die hat schon angefangen zu schimmeln.
Nee, das Gute ist ja, dass die auf jeden Fall dir das neueste Linux installieren einfach. Weil das ist ja egal, von wann die ist, du installierst ja immer das neueste.
Ja.
Hättest du mal die nehmen sollen.
Ja, oder ich hätte halt einfach einen USB-Stick reinstecken sollen und das irgendwie mir die CD drauf dingsen sollen.
Ja.
Aber ich hatte keine Lust. Ich wollte eigentlich nur schnell was installieren.
Ja, nur schnell.
Ja,
ist schon klar.
Und das Einzige, was ich halt wirklich in relativ aktueller Form rumzuliegen hatte, war entweder ein SUSE oder ein Ubuntu. Und ich habe dann gedacht, ich mit Ceph rumspielen will, na, nimmst du mal lieber ein Ubuntu. Und habe das dann halt installiert. Das läuft jetzt. Ist halt total scheiße. Aber, und die komische Oberfläche braucht kein Mensch, aber es ist zumindest mit apt-get irgendwie
dabei.
Genau.
Ja.
Es funktioniert soweit.
Bräuchte noch einen Namen für unsere Gruppe.
Für unsere Selbsthilfegruppe.
Ja, die anonymen
CD.
Optikoholics.
Optikoholics?
Die anonymen CD-Besitzer.
Club der anonymen
CD-Benutzer.
Club der anonymen Optikoholiker.
Ja.
Optikos.
Bin noch nicht überzeugt, muss ich sagen, aber ist ja auch egal.
Hm. Vielleicht hat der Chat ja noch eine Idee. Hm. Genau, wo sind wir da jetzt eigentlich?
Was haben wir denn eigentlich gemacht?
Der Ingo hat irgendwas angefangen zu installieren. Also wir waren bei Debian. Systemd.
Also das Technical Committee von Debian hat sich mehrfach schon zusammengesetzt und hat immer wieder abgestimmt und irgendwie zu keiner Entscheidung gefunden. Und der Vorsitzende kann bei so einem Putt dann irgendwann mal sagen, oder hat das Recht zu sagen, meine Stimme zählt doppelt, ich nehme jetzt XY. Das hat er dann nochmal gemacht und jetzt ist Systemd, also vom Technical Committee von Debian, als Next-Init-System vorgeschlagen.
War das ansonsten ein Putt oder was?
Ja, es war ein Putt.
Oh mein Gott. Und der eine hat gesagt, ich bin doppelt.
Ja, der Vorsitzende.
Das ist ziemlich awesome eigentlich. Also, übrigens, ich zähle doppelt. Wollte ich mal sagen.
Ich nehme Systemd. Kacknups.
Ja. Also der Vorsitzende war eher für Systemd. Mhm. Nach ewig langen Diskussionen, die sie da geführt haben und immer noch führen und teilweise auch richtig brutal.
Sie punchen sich quasi über E-Mails.
Ja. Genau. Ja.
Also ich habe da irgendwie gestern, glaube ich, auf irgendeinen Link geklickt, wo so,
so warum machst du sowas?
Ein Link zu einer Debian-Mailing-Listen, zu einem Debian-Mailing-Listen-Eintrag, wo halt einer wirklich so gemeint hat, I fucking hate this shit, fuck Systemd, fuck you all, fuck
Fuckers. Fuck you fucking fuckers.
Also das war der ungefähre Wortlaut. Ja. Ich habe da jetzt ein bisschen reininterpretiert, aber so, also es kam sehr oft fuck vor.
Ja, es war wahrscheinlich fuck your fucking face, Uncle Fuckers.
So in der Art. Nur mit Systemd. Fuck your fucking face, Uncle Systemd.
Uncle Systemd.
Ja. Warum haben die ganzen Leute denn überhaupt so ein Problem, oder warum hat da so ein Teil überhaupt ein großes Problem mit Systemd? Habt ihr diesen
Verweigerer.
Diesen Artikel vor ein paar Tagen gelesen. Ich habe den hier auch mal verlinkt. Der nennt sich Broken by Design Systemd.
Mhm. Den habe ich gelesen, aber erklär uns doch mal, warum.
Und das ist so ein bisschen so Kritik an der Art und Weise, wie Systemd fundamental funktioniert. Also die haben halt gemeint, so ein großes Problem bei Systemd ist halt, es startet mit Process ID 1. Yeah. Was bedeutet, wenn Systemd irgendwie in irgendeiner Art und Weise abkackt oder ein Problem hat, dann kriegst du eine Kernel Panic. Ja, und ist halt dein Rechner ist im Arsch.
Systemd ist einfach für immer fertig.
Und die
elupen sich einfach selber.
Aber es macht halt Probleme. Und das zweite Problem ist halt, dass Systemd im Vergleich zu vielen anderen.
Was gibt es denn noch für viele andere?
Es gibt zum Beispiel SysVInit, es gibt Upstart.
SysVInit verwaltet deine Services nicht. Einfach. SysVInit verwaltet deine Services nicht, sondern startet sie nur als Node.
Ja, genau.
Bullshit. Okay, mach weiter.
Okay. Also im Gegensatz zu anderen Init-Systemen, nenne ich es mal allgemein, hat halt Systemd eine relativ große Fläche für Angriffe, weil es halt mit sehr viel User-Input umgehen muss, weil du halt hast dann D-Bus angebunden und sonstige Geschichten. Und das ist halt ein Prozess, der läuft als Root und der muss mit User-Input umgehen können. Und wir alle wissen, User-Input richtig zu validieren, richtig zu parsen, sonst irgendwas ist anstrengend und da gehen Dinge kaputt.
Okay, was wären denn die Lösungen? Quasi kein User-Input Input zu nehmen?
Zum Beispiel. Oder irgendwie.
Dann kannst du aber halt auch nichts tun.
Naja, also,
das
naja,
ist ja irgendwie ein bisschen bescheuert.
Ja,
also,
ja, oder du sagst, hat schon eine harte Verzahnung mit anderen Diensten.
Ja, mit D-Bus zum Beispiel.
Ja, genau. Ja, mit
denen sie sich halt selber reingebaut haben.
Genau, die haben sie sich selber reingebaut. Das war eine bewusste Entscheidung. Und das kritisieren halt viele Leute, weil es zu Problemen führt, wie du ja gerade gesagt hast.
Es sorgt halt auch dafür, dass Systemd APIs bereitstellt und dann irgendwann viele Programme diese APIs implementieren, was dann halt das irgendwann auch unmöglich macht, mal das. Also das ist
wie Pac-Man,
wie der Linux-Kernel. Was ist das? Das ist einfach Bullshit.
Jein, das widerspricht halt diesem modularen diesem modularen System, auf dem eigentlich Unix-Systeme aufgebaut sind. Du kannst jetzt nicht einfach, wenn alles gegen die APIs von Systemd programmiert, dann kannst du nicht einfach mal dein Init-System austauschen, wie du es bisher konntest.
Ja, deswegen machen wir es ja gerade.
Ach so.
Weil es gerade kacke ist.
Ich meine, ich sehe das ja auch. In SystemD ist es super einfach, irgendwie Sachen zu starten und die zu kontrollieren und irgendwie dafür zu sorgen, dass sie am Leben gehalten werden. Und du hast irgendwie einen System-Control-Befehl, mit dem du irgendwie einen Großteil deines Systems kontrollieren kannst. Das ist schon cool. Aber die Probleme auf der technischen Ebene sollte man da halt auch nicht vernachlässigen. Ich meine, mir ist es total egal, wenn mein Home-Server, den ich irgendwie in meinem Büro stehen habe, wo irgendwie ich und sonst eigentlich keiner einen Shell-Account drauf hat, dann ist es, oder wenn das irgendwie mein persönlicher Laptop oder mein persönlicher Desktop-Computer wäre, dann wäre mir das völlig egal. Aber da geht es ja halt auch darum, dass du irgendwie vielleicht Multi-User-Server hast, wo Leute im Zweifelsfall einen Shell-Account haben und solltest da mal einen Exploit geben über System, die dein System ownen können. Und das ist halt eher das Problem.
Oder über die aktuelle Linux-Kernel-API. Über irgendwelche Dinge.
Klar, aber du hast halt mehr Angriffsfläche. Und vielleicht auch eine einfachere Angriffsfläche. Also bin mit den Internas von SystemD nicht genug vertraut, um das jetzt beurteilen zu können.
Also, jetzt mal quasi aus dem Nähkästchen zu plaudern, das Init-System selber ist meistens nicht das Problem, sondern die ganzen frickligen Skripte, die da beim Anfang gebootet werden.
Ja.
Oder irgendwo dazwischen irgendwelche Dinge als Cruncher tun und dann irgendwo Files hinlegen.
Ja.
Das ist ein viel größeres Problem einfach, als irgendwie das denn.
Also aus Security-Sicht.
Ja, richtig. Also okay. Da sollte man, wenn man solche Sachen tut, eher auf die Sachen schauen, die man selber verbrochen hat, weil die sind meistens beschissene.
Okay. Ein weiterer Kritikpunkt war halt, dass es nicht so richtig drin ist, SystemD ordentlich abzugraden, ohne den Server zu rebooten.
Dafür wäre Splice dann.
Ja, gut, da kann man irgendwie.
Da kann ja Zuse direkt mal schauen, wie sie Splice für ihr SystemD machen.
Ja, genau. Ja. Einfach hat SystemD im Speicher.
Ja, einfach devmem und dann machen sie dann diff quasi.
Ja, genau.
Machen sie ein Patch-File, dann
patchst du direkt. Die machen da einfach mit.
RAM ist ja heutzutage nicht mehr
das. Die arbeiten da einfach mit Z. Z und devmem. Bam, ja. Fertig.
Nee, einfach Patch-Files. Die schicken dir immer ein Patchfile für deinen. Du schickst so deinen Memory hin und dann schicken sie dir so ein Patchfile zurück.
Genau, da musst du da musst du halt deinen Speicherzustand zu dem Zeitpunkt einfrieren.
Ja, ist halt so.
Ja.
Dann bam. So, ist es halt. Da machst du Kältespray drauf und dann geht's los halt.
Wee! Einfach mal härter einfrieren.
Ja, so ist es.
Das ist nicht unumstritten und ich habe mich da bis jetzt nicht großartig mit befasst. Ich habe jetzt diesen Artikel gelesen. Okay, ich kann jetzt die Seite verstehen, die SystemD kritisiert.
Aber haben Sie denn eine gute Alternative dafür gesagt? Weil Amstart macht doch alles genauso eigentlich.
Ja, nicht alles genauso.
Was machen Sie denn nicht?
Sie sind ein bisschen mehr abwärtskompatibel zu den anderen, zum Sys5-Init.
Ja, Sys5-Init kannst du dir auch irgendwie fucking SystemD-Skripte bauen, die einfach das machen. Da gibt's, glaube ich, gab's sogar für Arc Linux, gibt's das Sys5-Init, Legacy, Dingsy.
Irgendwas gedönsi.
Genau,
weil das also ist, der Vorschlag in diesem Blogpost ist, irgendwie ein minimales Init-System zu fahren. Kein Init-System, sondern ein Prozess, der startet, um Zombie-Prozesse zu reapen und der dann quasi letzten Endes das eigentliche Init-System aber nicht auf PID 1 startet, zum Beispiel.
Ah. Gut, dann sollen sie es halt so machen.
Unter dem Kommentar favorisieren einige noch OpenRC. Ich weiß jetzt auch nicht, was OpenRC anders macht.
Das ist so das, was was Gentoo, glaube ich, benutzt.
Warum hat keine SVC gesagt? Das ist gute Solaris-Zeug.
Ich meine,
weil es nicht gut ist.
Also ich finde, das ist ziemlich cool.
Ich meine, Arch Linux hat ja vorher auch ein anderes Init-System verwendet. Also oder Teile ein bisschen anders gemacht.
Ich glaube, das ist auch Sys5-Init mit BSD-Style-Skripten.
Genau.
Sowas.
Und andere Sachen. Jetzt sind es ja nur SystemD. Ja, auch GNOME hat ja jetzt immer mehr Abhängigkeiten nach SystemD. Deswegen ist GNOME ja dann wahrscheinlich auch nicht mehr Standard von Debian, also Standard-Desktop von Debian, sondern wird wahrscheinlich XFCE sein. Muss man jetzt mal schauen. Also, wenn es jetzt wirklich, es reichen dann irgendwie 5, 6 Entwickler von Debian, also Entwickler, die sagen, wir hätten gerne eine große Diskussion drüber und Abstimmung. ich denke mal, es wird darauf hinauslaufen, dass demnächst alle Debian-Entwickler dann nochmal drüber abstimmen und das nicht nur das...
noch mehr Leute drüber abstimmen.
Genau. Noch mehr, genau.
Was
dass
ich gemeint
alle Debian-Entwickler eine Stimme haben und darüber abstimmen dürfen.
Ja, was ich gemeint habe, ist übrigens die System Manager Facility von Oracle Solaris. Und das kann alles. Und du musst es nur in XML quasi konfigurieren.
Juhu. Das alles wird gut. Will man ja unbedingt, aber bestimmt es, ganz toll. Und
aber es kann so dieses ganze Abhängigkeiten-Zeug, also es macht relativ viel dann auch so wieder so, dass du deine Services überprüfen kannst und wenn die runterfallen, dann sagst du es dir auch und dann fahren die in Maintenance und musst du nachschauen.
So. Ja. Der Chat sagt gerade, SystemD wird das Pulse Audio des Linux. Also ich meine, Pulse Audio ist ja auch Linux und zweitens hat es beides mal, also sowohl Pulse Audio als auch SystemD hat derselbe Typ sich ausgedacht. Von daher ist es jetzt auch kein Wunder.
Scheiße, dass das eine das andere ich wird. Muss immer was anderes benutzen, Upstart installieren.
Ja, also das ist...
Also der Lennart Pöttering, der das...
Oh, wenn der das verbrochen hat.
Der ist ja jetzt auch dabei, hier Debus in den Kernel zu kriegen.
Mhm. Ja, der K-Kernel, wie heißt das? K-Bus?
K-Bus.
K-Bus, glaube ich.
K-D-Bus, glaube ich.
Also es fühlt sich irgendwie an wie so ein Geschwür, was irgendwo wuchert. Also nicht um den Typen jetzt zu nahe zu treten zu wollen, aber ich glaube, der will irgendwie seine Art Dinge zu tun irgendwie verbreiten.
Ich meine, wenn es gut ist,
hart verbreiten.
Habe ich kein Problem damit.
Ja, ich weiß nicht, also.
Ja.
Gibt wahrscheinlich schon Gründe, das zu tun. Ich meine, ich finde SystemD an sich auch ganz cool. Ich meine, Pulse Audio habe ich jetzt noch nicht direkte.
Nee,
also ich habe
Pulse Audio ist einfach nicht benutzbar.
Ich habe egal für was. Ich habe es halt irgendwie indirekt benutzt und so als Soundserver oder so, aber.
Nee, ich hab's nie geschafft, wirklich
zum Laufen zu bringen. Ich glaube, ich habe es immer deinstalliert und dann direkt ALSA benutzt.
Ja, nee, weil System Pulse Audio auch nur ALSA benutzt. Von daher ist ja eigentlich vollkommen egal, kannst auch wegwerfen.
Ja.
Ja.
Du könntest es irgendwie schaffen, dass das Ding auch das Richtige macht, aber es macht nicht das Richtige.
Ja, du hast halt den Vorteil bei Pulse Audio, dass du mehrere Applikationen laufen lassen kannst, die
unterschiedlich ALSA machen. Was ALSA nicht mehr kann.
Kann ALSA aber auch.
Das kann ALSA schon seit 2 oder 3 Jahren.
Ja, aber das kann ALSA schon länger. Ich benutze seit 3,5 Jahren einen Mac und davor habe ich 6 Jahre Linux benutzt und da kann ich mich auch schon an mehrere Jahre erinnern, wo ich keine Probleme damit hatte, dass ich mit mehreren Applikationen gleichzeitig Audio abspielen konnte. Ja. Also so schlimm ist das nicht.
Ich glaube, was der Ingo meint, ist mehrere verschiedene
Routing-Laute da machen.
Ja.
Aber dass das eine lauter ist als das andere. Was ja Windows 7 kann zum Beispiel, aber Windows XP noch nicht konnte, wenn ich mich richtig erinnere.
Möglich.
Unter Windows 7 kannst du die Applikation verschiedene Lautstärken machen.
Stimmt, der zeigt dir dann auch an, welche gerade was abspielt und vorher
vielleicht haben die auch Pulse Audio jetzt.
Genau, Windows benutzt jetzt Pulse Audio.
So ist es halt.
Das wird es sein, ja.
Das ist die einzige Möglichkeit, die sie nur.
Ja, auf jeden Fall ist Pulse Audio ein bisschen mehr. Du hast ja Streams irgendwie, kannst ja auch irgendwie Quellen
und
Outputs irgendwie definieren.
So wie G-Streamer einfach, das kann quasi alles, aber das will halt keiner benutzen.
G-Streamer ist ja auch nur ein Soundsystem.
Richtig, kannst du ja auch quasi anstatt Pulse Audio auch direkt G-Streamer benutzen.
Ja.
So du praktisch.
Kannst auch nochmal
die Möglichkeit,
Pulse Audio auf G-Streamer setzt. G-Streamer sitzt auf.
Und dann auf Jack.
ALSA und ja, du könntest Jack. Nee, also Jack müsste unter Pulse Audio laufen, sonst geht's. Oder doch, andersrum geht's auch.
Du könntest also ja mehrere Jack auch installieren.
Du kannst es eigentlich alles ineinander stecken und es funktioniert nicht.
Ist so praktisch. Das kann man bei sehr vielen Sachen, habe ich das Gefühl. Ja,
ich weiß nicht, manchmal passen die auch nicht zusammenzustecken. Muss man ja auch sehen.
Da muss man härter Force pushen.
Härter Force halt. Ja.
Also wir benutzen hier auf unserem Senderechner gleich Jack. Ich glaube, da läuft kein Pulse Audio. Und der Jack nimmt sich gleich den ALSA und macht das Richtige. Aber wenn man erst Pulse Audio hat, dann nochmal Jack zu starten, ich würde es andersrum machen. Aber naja, gut.
So ist es halt.
Ja,
das kann ich immer Glück haben.
Ja, es wäre schon schön, also ich finde den Ansatz von Pulse Audio gar nicht so schlecht, es ist bloß irgendwie komisch umgesetzt. Ja, also ich hätte schon gern irgendwie eine Basis unter Linux, die irgendwie alles mit Audio richtig macht.
Ja, da fährst du ja Jack, oder?
Da G-Streamer, da hast du noch die Xine Engine, die irgendwelches Zeug macht und unter KDE hattest du noch irgendwie auch nochmal eine Phonon, nochmal eine Audio-API-Schicht, die irgendwelche Dinge tut und irgendwie hat keiner mehr durchgesehen und konntest das musstest ja auf der Kommandozeile irgendwie die Sachen oder in den Konfigurationsdateien für ALSA irgendwie.
ALSA-Mixer.
Genau.
ALSA-Mixer.
ALSA-Mixer, aber ALSA-Mixer konnte ja nicht viel. Wenn du wirklich dann sagen wolltest, mein Device braucht irgendwie, hat irgendwie mehr Input-Device oder so, musstest du dann noch in irgendwelchen ALSA-Konfigurationen rumhacken oder dir.
Ich weiß nicht,
Sachen
ich habe da immer ALSA-Config ausgeführt und dann hat er mir irgendwelche Configs geschrieben und das hat meistens getan.
Ja, aber wenn du professionellere Soundkarten hast, dann musst du tatsächlich dann nochmal draufgehen und dann musst du dir Sachen zusammenmixen in irgendwelchen Konfigurationsfiles, dass dann wirklich dein Audio von A nach B an die richtige Stelle kommt und so. Das war schon immer ganz hakelig. Deswegen finde ich Pulse Audio an sich die Idee gar nicht schlecht, aber es funktioniert halt nicht richtig. Das ist ein bisschen schade. Und so Audio transparent über Netzwerk hin und her zu dingsen ist auch nicht schlecht. Dass du wirklich Audio
ja, nee, schicken kannst. Klar,
warum total sollte ich das tun wollen?
Auf jeden Fall willst du das tun. Immer.
Wenn du, wieso? Wenn du dein Sound zu Hause in mehrere Räume verteilen willst?
Ja, komm, das kann ich auch irgendwie durch SSH-Tunnel und Multiplexen.
Ja, genau, einfach SSH-Tunnel ein bisschen JavaScript. Ja,
komm, einfach irgendwie der Dev-Sound oder Dev-irgendwas. Genau. Dann Cut drauf durch einen SSH-Tunnel durch.
Oder
auf, auf die andere Seite der Welt. Und dann irgendwie, ja.
Fertig. Guck mal, so einfach. Bam. Und das andere machst du dann mit Dev X11 und dann Xorg so den quasi durch.
Ja, genau, das ist ungefähr so wie der Hotpatch mit DevMem.
Ja, so ist es halt.
Ja.
Die Patchfile geht's los.
Ja. Ready to roll.
Yeah. Gut, wir waren immer noch bei SystemD eigentlich, aber der Teil
wir schweifen ab, weil SystemD an sich ist vielleicht nicht so interessant und wir können ja irgendwie Geschichten vom Krieg erzählen.
Von welchem?
Von dem
SystemD versus Upstart.
Nee, Krieg. Von dem
30-Jährigen.
Von dem Krieg Mensch gegen Linux.
Mensch gegen Linux?
Linux gewinnt einfach immer.
Ja, Linux gewinnt. Linux macht den Mensch einfach kalt.
Skynet.
Skynet. Ja.
Noch nicht, aber es wird
dazu. Nee, das war ja GNU Skynet.
GNU Skynet. GNU
slash
kommt,
Skynet.
Das läuft dann aber auf GNU Herd, weil das hört.
Ja.
Wenn demnächst alle Autos vernetzt sind und da überall Android drauf läuft und das Android beschließt, irgendwie die Weltherrschaft an sich zu reichen über die Autos.
Klar.
Natürlich.
Total hart.
Wird das,
machen wir das einfach so.
Kommen. Ja, die greift dann die Ampeln an und die Ampeln greifen das Stadtnetz an.
So, und wie machen die das? Indem die leuchten? Oder was? Ich verstehe gerade noch nicht, wie die Ampeln irgendwas machen, aber
ich meine, die Ampeln, die können
sind keine Roboter, es sind Ampeln.
die können dich jetzt nicht zu Tode lasern, aber die können dich vielleicht in die
Sie können dich nerven. So.
Ja, aber sie können Unfälle verursachen, indem sie auf einmal alles gleichzeitig grün schalten oder sowas.
Genau, aber bloß so super subtil, dass es ab und zu so ist.
Ja, so super subtil, plötzlich dann mal da 10 Sekunden zu früh geschalten, da 10 Sekunden zu spät geschalten und bam.
Du wirst sehen, die schalten es dann so, dass die Müllabfuhr nie bei dir ankommt.
Sondern nur bei allen anderen, aber woher weißt du, dass ich das bin?
Nein, ja, die Müllabfuhr funktioniert gar nicht mehr und du wirst in deinem Müll ersticken. Und so wird uns Skynet ownen.
Pwnen, ja. Hat weggepwnt einfach.
Aber wie wollen die das machen mit Ampeln?
Wie wollen die das machen? Mit Ampeln.
Ich meine, weißt du, irgendwie nach ein paar Tagen, dann wissen die, okay, die Ampeln funktionieren nicht mehr richtig und dann gilt halt wieder rechts vor links an einer vierspurigen Kreuzung. Das ist es halt so. Ja, komm mal auf dein Leben klar, mach mal rechts vor links.
So ist es halt.
Bin ich eh dagegen. Rechts ist nicht vor links.
Oh Gott. Ja, oder dann hast du es halt wie in anderen Ländern First Come, First Serve. Dann hast du halt noch ein größeres Problem. Ja.
Wie in Italien. Wer das größte Auto hat, gewinnt. Einfach.
Ja.
Ist auch wie bei Booten. Da ist auch, glaube ich, das Größere hat immer Vorfahrt.
Je nachdem, wie viel groß es ist, oder? Ob es nicht mehr möglich ist,
wenn Wendigere muss immer ausweichen.
Wenn du mit so einem Panzer da ankommst, dann.
Panzerboot? Was?
Hast du immer gewonnen. Hast du mal GTA gespielt? Wenn du einen Panzer hast, hast du einfach immer gewonnen. Ja,
ich meine, wenn du den Panzer hast, dann kommen die irgendwie und ballern mit irgendwelchen kleinen Uzis gegen deinen Panzer und du denkst dann, was?
Was passiert? Gar nichts passiert.
Komm, einfach mal drüber fahren.
Und der Panzer fährt einfach den Müll zusammen. Oder bombt
ja,
den weg.
Genau.
Stimmt, so eine gute Idee.
Der Panzer
muss den Müll komprimieren.
Genau, der muss immer über den ganzen Müll drüber fahren. Deswegen darf er niemals auf der Straße fahren, sondern immer nur an der Seite quasi, wo der ganze Müll ist.
Ich meine, du kannst ja einen Panzer auch nicht auf der Straße fahren lassen. Der macht die Straße ja kaputt.
Genau,
muss ja
aber
Müll liegen, damit der.
Außer der Müll liegt auf der Straße, dann ist wieder okay.
Ja, natürlich. Dann darf er auch auf der Straße fahren.
Ja. Macht total viel Sinn.
Das ist ein Bootstrapping-Problem. Wir brauchen Müll auf der Straße, damit wir da mit unseren Panzern reinfahren können.
Ob das nur für nicht mit unseren Panzer fahren?
Gut.
Ja, Aber wir waren bei den Androiden, die die Welt erobern wollen.
Waren wir? Das habe ich jetzt echt so ein bisschen verpasst, muss ich sagen.
Nokia will dazu beitragen, weil
Gerüchten zufolge. Also ich habe diese Gerüchte auch schon ein paar Wochen gehört. Das
aber jetzt sind sie ganz, ganz nah, weil sie auf der Mobile World Congress, immer noch in Barcelona ist, oder?
Ja.
Vielleicht demnächst ein Nokia-Android-Telefon vorstellen wollen.
Das könnte sein. Da gibt es Anzeichen zu, dass
Enterprise es... Steven Elop irgendwie Nokia zu Microsoft getrieben.
Ja.
Tja. Und jetzt machen die Android.
Aber ich meine, das ist ja, es könnte ja auch sein, dass das Microsoft sagt, okay, sie machen das. Sie wollen ja da irgendwie Profit rausschlagen. Das heißt ja nicht, dass sie das mit ihrem eigenen Betriebssystem machen müssen.
Microsoft hat erkannt, dass es viel mehr Geld bringt, Android zu verkaufen, als ihr eigenes System zu verkaufen.
Ich meine, theoretisch klingt das auch, also wenn man da das oberflächlich betrachtet, ist das vielleicht auch gar keine so dumme Idee. Weil du kannst ja sagen, ja okay, das Betriebssystem, das lässt du von Google und hauptsächlich von Google entwickeln und dann benutzt du halt die Open-Source-Version und
machst Bing Maps drauf, genau, statt Google Maps, und machst den Internet Explorer drauf statt den Chrome. Und
ja, Internet Explorer.
Genau. Also im Endeffekt könntest du...
Gibt's schon den Internet Explorer für Android?
Nee.
Vielleicht. Wird demnächst. Wir
aber vielleicht auf Ubuntu
Phone. Wir kündigen jetzt demnächst an, Microsoft macht den Internet Explorer für Android, ladet euch den demnächst alle runter.
Ja, guck, gab's den schon für Ubuntu Phone?
Ich bezweifle
es. Ja. Da gibt's auch echt wenig, muss ich jetzt sagen. Mhm.
Also, ich meine, theoretisch könnte man ja sagen, okay, die nehmen das als Basis, bauen da ihre eigenen UIs drüber und es besteht die Chance, dass man da in den bestehenden Markt an Apps zum Teil zugänglich macht.
Also könnte man sich überlegen,
aber
mir nur schlecht vorstellen. Also ich glaube, also Microsoft hat ja Nokia nicht gekauft, damit die jetzt Android-Phones bauen. Es ist vielleicht jetzt noch so ein Nebenprodukt. Nokia hat halt alles versucht irgendwie und vielleicht waren sie jetzt schon so weit in der Entwicklung, dass sie einfach mal den Testballon noch starten. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass unter Microsoft-Ägide da demnächst Android-Phones rauskommen. Das macht keinen Sinn. Außer sie sagen wirklich, wir schmeißen den ganzen Scheiß weg, fangen nochmal neu an oder machen was ganz anderes.
Nee, aber Nokia hat ja schon seit Jahrzehnten mehrere Betriebssysteme parallel gefahren. Und die, also so langsam
ja,
ist halt...
Ja, aber haben sie ja jetzt alles gekillt.
Ja, aber ja, genau. Aber vielleicht gibt es wieder Raum für was Neues. Also ich würde sagen, die kommen nicht auf die Idee, Windows Mobile für ihre High-Profile-Geräte in die Tonne zu kicken, weil da ist Windows Mobile in vielen Belangen doch gar nicht schlecht so.
Ja, erstens ist und zweitens haben sie ja mittlerweile schon, keine Ahnung, knapp 10% Marktanteil, zumindest in Europa.
Oh, ich hatte letztens also mal so ein High-End Windows Mobile Phone, Nokia Phone, Lumia, irgendwas in der Hand. Heilige Fresse. Also, das ist...
Ist das was Gutes jetzt?
Nee, das ist
ach so, ich weiß nicht. Ich war jetzt ein bisschen verwirrt. Ja.
Nee, das ist sehr, sehr irritierend, weil das war, ich weiß nicht, was das für ein Modell war, aber das hatte halt irgendwie ein 5 oder 5,5 Zoll Display und das war halt irgendwie so groß, dass du das in keine Hosentasche mehr stecken willst, es sei denn, du bist irgendwie riesig oder trägst einfach riesige Baggy Pants. Das ist vielleicht für die coolen Baggy Pants Träger.
Ja.
Ein Phone. Oder irgendwie für Leute, die Handtaschen mit sich rumtragen oder so. Also, aber weil anders kann ich mir nicht vorstellen, dass man so ein Phone irgendwie benutzen will, weil das ist halt so ein paar Zoll kleiner als ein Tablet, aber es ist halt immer noch irgendwie ein Phone und es sieht halt einfach lächerlich aus, wenn man versucht, damit zu telefonieren.
Ja, das sieht ein bisschen komisch aus.
Ja, aber zurück zum Thema, ich weiß nicht, also ich könnte mir vorstellen, dass sie das halt für die Low-End-Geräte so, für den ganzen Billig-Scheiß, jetzt haben sie Series 40 und Series 60 gekillt, dass sie sich halt überlegen, okay, momentan können sie es nicht mehr bringen, auch im Billig-Segment ein Telefon zu verkaufen, das nicht irgendwie Internetzugang und Apps und sonst irgendwas hat, weil da definieren sich ja die Leute momentan drüber. Also irgendwie kannst du das sowas nicht mehr bringen, denke ich.
Ja. Nee, also ich kann es trotzdem nicht verstehen und ich glaube, nicht, dass sie mehr Phones in diese Richtung bauen. Mhm. Wenn jetzt das eine rauskommt, wird das wahrscheinlich das einzige bleiben. Aber lassen wir uns überraschen. Microsoft hat ja auch irgendwie überlegt, oder war jetzt auch so ein Gerücht, dass es vielleicht auf Windows Phone, 7 Phone, 8 Phone, Phone. Pad Phone. Vielleicht Android-Apps laufen sollen.
Das ist der beste Plan einfach.
Also, dann bräuchte Microsoft sowieso Nokia keine Android-Phones mehr rausbringen, dann bringen sie einfach Microsoft
das ist quasi,
7 Phones raus und schmeißen quasi Android
wie
drauf.
Wie Selfish jetzt quasi dann.
Ja. Ja. Besser als Selfish.
Besser sogar, ja. Weil?
Als von Microsoft kommt. Nee, keine Ahnung.
Ach so, ja. Ja, weil du halt noch das Windows-Zeug drunter hast und nach allem, was ich gehört habe, ist es ja gar nicht so furchtbar. Also ich kenne tatsächlich ein paar Leute, die so ein Windows-Phone haben, aber hauptsächlich, weil sie dafür entwickeln. Ich weiß nicht, wir bieten auf der Arbeit ja auch ein Windows-SDK an. Da könnte ich eigentlich mal rumfragen, wie da so die Erfahrungen sind.
Ja.
Also
ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, um dann wirklich Flappy Birds auf Microsoft Phone 7 Phone zu spielen.
Mhm. Das ist dann halt das nächste Problem. Also ich habe ja auch noch so einen Artikel verlinkt, der jetzt irgendwie so die letzten Tage mal durchs Internet gegeistert ist, von Ars Technica mal wieder. Da geht es so drum, ob denn Android eigentlich überhaupt forkbar ist. Also sagen wir mal, irgendeine Firma X, weil sich's anbietet, kommt hin und denkt sich, oh, sie benutzt jetzt Android als Basissystem für eigene Devices, ohne sie an Google zu binden. Und
ist ja Open Source.
Free Software.
Theoretisch, ja. Also der Core ist Open Source. Also da gibt es diese Android Open Source Plattform. Die ist auch Open Source, aber was in diesem Artikel auch beschrieben wird, ist, dass halt immer weitere Teile und immer tiefer greifende Sachen nur über die Google Mobile Services integriert werden. Und da musst du dich halt von Google lizenzieren lassen. Die Aktivierung von dem Device kostet dann irgendwie pro Device, ich glaube, Gerüchten zufolge nochmal ein paar Cent. Also irgendwie da stand was von 75 Dollar Cent pro Device. Und da kriegst du halt viele Dinge nur, wenn du halt nach Googles Regeln spielst. Also du bekommst zum allerersten Mal die Anbindung an Google Play, an den Google Play Store, an Google Maps, Search, irgendwie Gmail und Chrome und überhaupt und was es sonst noch so gibt. Aber die ganzen Apps, die könnte man ja ersetzen. Aber was noch tiefgreifender ist, ist quasi die Geschichte, dass zum Beispiel Geolocation APIs, da gibt es eine, die ist in Android drin, aber viele Entwickler benutzen mittlerweile eine, die aus dem Google Package kommt, weil die besser ist und mehr kann und sonstige Geschichten. Und gerade so Low-Level APIs ist es mittlerweile halt so, dass sehr viele Apps halt die APIs aus dem Google Package benutzen, weil sie davon ausgehen, ja gut, okay, wir laufen ja
alle
eh
auf Google.
Der relevante Teil der Android-Apps benutzt irgendwie die Konfiguration in Sachen mit Google, also mit den Google-Diensten zusammen. Das bedeutet aber, dass halt die ganzen Plattformen, bei denen das nicht der Fall ist, die diese APIs nicht implementieren, da laufen halt ein Großteil der Apps halt nicht. Also jetzt wird zum Beispiel auf Ingos Jollaphone, da gibt es dann wahrscheinlich keine Apps, die irgendwie
genau, es gibt also alles, was Google braucht, läuft halt nicht. Mhm. Also keine Google Maps oder so. Oder manchmal, dass eine App das irgendwie will. Aber es ist mir jetzt tatsächlich negativ aufgefallen. Also die meisten Apps, die ich so benutze, haben sich nicht beschwert, lassen sich installieren. Mhm. Ich glaube, ich hatte zweimal hatte ich das, dass die App gesagt hat, nee, ich finde die Google Demons im Hintergrund nicht. Ja. Pff, leck mich am Arsch. Ja. Ich starte hier nicht. Ja. Aber ansonsten, die meisten Spiele laufen eh ohne.
Bei Spielen ist es tatsächlich ein Problem. Da gibt es nämlich mittlerweile diese, wenn du Netzwerkspiele hast, die rundenbasiert sind, da gibt es mittlerweile eine API.
Okay.
Die ist in Android halt, die kommt mit den Google Mobile Services mit. Und die ist halt so ähnlich wie das Game Center Zeug auf iOS, wird halt von Google betrieben und kommt halt nur mit dem Google Package mit und die kannst du halt de facto dann nicht benutzen.
Okay, dann hatte ich bisher noch keine.
Oder so In-App-Käufe, sonst was, das ist halt alles, läuft alles über den Google Play Store.
Genau.
Geht halt auch nicht. genauso Maps und integrierte Suchgeschichten und so weiter. Und das ist halt.
Nee, deswegen eigentlich will man natürlich native Apps haben, die auch funktionieren, aber gerade bei dem Jolla, ich finde es. Gott sei Dank haben sie das mit dem Android-Zeug gemacht. Schöner wäre es natürlich ohne, aber da die ganzen Apps noch nicht alle portiert sind, wahrscheinlich auch nicht alle jemals portiert werden, es sei denn, Jolla erreicht irgendwie einen riesengroßen Marktanteil.
Mhm. Siehst du das gerade?
Nee, was wahrscheinlich eher nicht so passieren wird. Das ist halt eher ein Nischenmarkt. Ich meine, cool ist natürlich, dass du wirklich hier mit dieser Other Half basteln kannst, dass sie da hinten die Pins rausgeführt haben und dass es da jetzt Erweiterungen geben wird, wie eine Tastatur, die man sich hinten dran klemmen kann, größeres Akku-Pack und was die Leute sich noch so alles einfallen lassen werden. Das ist schon ganz witzig, aber es wird halt was für Entwickler, für Nerds, für Geeks sein. Ist es aber genau das Gleiche, wie man alle Daten nach Android schieben, alle Daten nach Google schieben. Also es gibt natürlich so ein paar, gerade nach der NSA-Affäre, Leute, die sich da ein bisschen mehr Gedanken drüber machen. Und dann bist du entweder auf so einen Jolla angewiesen oder du installierst dir halt einen Cyanogen-Mod auf dein Android drauf und dann hast halt auch die ganzen Google-Dienste nicht. Also
gerade bei so einem Android-Phone kastrierst du dann halt dein Telefon auch damit, weil du halt wirklich echt viele Dinge nicht mehr benutzen kannst plötzlich.
Ja, aber wie gesagt, also auf meinem Jolla fällt es mir jetzt gar nicht auf. Ich müsste das mal mit meinem Tablet probieren, wo ja ein normales Android drauf ist, also was ja Nexus 7 ist. Da könnte es durchaus sein, dass mir das da auffällt, dass es dann keine Maps gibt, und dass es kein Google Play Store gibt, dass es keine Billing API gibt. Hier habe ich jetzt tatsächlich, ich habe hier nicht versucht, große Apps draufzuspielen. Aber was ich tatsächlich mal probieren will, was Threema draufzukriegen, und das ist ja tatsächlich eine App, die man kaufen muss. Und die hat ja dann auch so ein paar Security Features, die wird wahrscheinlich nicht laufen.
Ich vermute nicht.
Vermutlich. Das ist so ein bisschen, was mich gerade wundert oder dann wahrscheinlich stören wird. Ich habe es noch nicht probiert. Die Sache ist natürlich. Das ist
natürlich auch ein weiterer Punkt. Die App-Stores, die auf solchen freien Geräten dann oft verfügbar sind, die bieten ja, ich weiß jetzt nicht, kann man im Jolla-Store Sachen kaufen oder ist das dann nur kostenlos?
Nee, du kannst auch Sachen kaufen.
Okay.
Also im Jolla-eigenen gibt es jetzt noch nichts zu kaufen, aber das wird auf jeden Fall kommen.
Also man kann momentan keine Sachen kaufen.
Genau. Ja. Also ich habe zumindest noch nichts gesehen, was Geld kostet. Die sind jetzt bisher alle frei.
Ja.
Du hast halt nur höchstens diese Android-Stores, wo dann halt, also Amazon oder Yandex oder was auch immer da noch alles drauf ist. Oder ein paar andere, die es ja auch noch gibt. Darüber kannst du natürlich Sachen kaufen und dann installieren. Aber das sind ja keine nativen Apps.
Jo.
Ja. Ja. Also ich würde mir schon gern noch irgendwie wünschen, dass es entweder irgendeinen App-Store gibt, der quasi fast alle Sachen hat, die es auch im Play-Store gibt oder zumindest mehr. Das größte Angebot ist jetzt mittlerweile so Amazon, aber auch Amazon hat nicht alles. Wenn es halt so tiefe APIs sind, die gebraucht werden, das, was dann halt nicht funktioniert, das ist dann schon echt schade.
Also ich meine, das ist ja nicht so, dass es da keine Möglichkeiten gäbe, die APIs nachzuprogrammieren. So dass zum Beispiel jetzt irgendwie, man könnte sich ja schon vorstellen, wollte jetzt Microsoft wirklich einen Android-Phone rausbringen, dann könnte man sich ja vorstellen, dass die einfach die relevanten APIs nachimplementieren, dass sie vielleicht auch diese Spiele, Netzwerkspiele-Geschichten nachimplementieren, das auf ihren eigenen Servern laufen lassen, dann hätte man halt das Problem, dass dann so die Windows, Android, Nokia Windows Android User, dass die quasi nicht mit den normalen Android-Usern zusammenspielen können, die das Google Play-Zeug benutzen. Aber ich meine,
Das würde auf jeden Fall zu seltsamen Diskussionen dann noch führen.
Ja.
So, ich habe doch Android hier, spiel du auch, lass uns mal zusammen spielen. Nee, geht nicht, weil ich irgendwie Microsoft Android
habe. Das ist bei Bluetooth so. Ja, ich habe Bluetooth und du hast Bluetooth und ich will dir was schicken und dann tut es aber nicht bloß, weil du halt ein iPhone hast.
Ja.
Das macht doch schon keinen Sinn.
Weil kein richtiges Bluetooth.
Ja, ne, natürlich. Schon ja. Das gleiche Bluetooth wie ich auch. Nur halt anders.
Nee, Apple hat kein richtiges Bluetooth. Das ist nicht der komplette Bluetooth-Stack, deswegen.
Ja, aber die haben die gleichen fucking Bluetooth-Module für 1.50 drin.
Ja, aber die Software implementiert nicht den kompletten Stack.
Ja. Tja, was auch immer. Vollkommen, das ist aber auch, das ist genau das gleiche, nur dass es halt sich dann noch komischer anfühlt, weil es halt Android und Android ist.
Mhm.
Und dann so,
ja, eben. So weird. Wobei ich nicht glaube, dass die normalen, also dass das so generell die breite Masse an Menschen, die sich Smartphones kaufen oder gerade günstige Smartphones, ich glaube nicht, dass die überhaupt sich irgendwie dafür interessieren, was da von Betriebssystem drauf ist. Die wissen dann, okay, sie haben jetzt ein Samsung gekauft, oder sie haben Nokia gekauft, oder sie haben irgendwie, was weiß ich, ein LG-Telefon gekauft, aber ich glaube, die interessiert es nicht, was da drauf läuft. Oder zumindest würde es sich wahrscheinlich anders anfühlen, wenn du ein Nokia, wo unter der Haube Android läuft, kaufst oder irgendwie ein anderes Gerät, wo so ein Vanilla-Android drauf ist. Das sieht ja schon anders aus, das bedient sich wahrscheinlich anders. Ich glaube, die werden das dann, wenn schon, so designen, dass da ihr Brand mit integriert ist. Also, dass man quasi dann irgendwie sieht, das ist irgendwie jetzt anders. Hm. Also, ich habe mal gehört, dass mit den APIs nachprogrammieren, das macht Amazon scheinbar bei ihren Kindle-Geräten. So zum Teil.
Stimmt, da hast du ja auch keinen Zugriff auf die Google-Sachen.
Eben.
Ja.
Aber das funktioniert auch nur so mittelgut und alle Leute hassen die Kindle Fire Geräte und die sind irgendwie nicht gut und langsam und irgendwie funktionieren sie nicht gut und irgendwie ist es halt irgendwie, ich weiß nicht, das ist komisch.
Hm.
Ja. Und also was ganz auch noch ganz interessant ist, dass es ja immer noch so dieses Gerichtsverfahren zwischen Oracle und Google gibt, weil Google ja Oracles Java APIs auf Android nachimplementiert hat, will da jetzt ja Oracle oder wie, schon seit Jahren will da Oracle irgendwie Google verklagen deswegen. Und sollte da Oracle Recht bekommen, dann hätte quasi Google auch die Möglichkeit, Leute zu verklagen, die ihre APIs nachimplementieren.
Ja, aber
was dann irgendwie auch komisch ist, aber noch ist es nicht so weit. Ist auf jeden Fall eine schwierige Situation und momentan würde ich sagen, wenn man sich irgendwie ein Android-Device anschaffen möchte, dann ist wahrscheinlich so die beste Wahl, irgendwas mit Google zu kaufen, weil da funktionieren dann halt die Dinge und bei anderen Sachen im Zweifelsfall halt eher nicht.
Ja, oder man
oder nur eingeschränkt, sagen wir es mal so.
Man zieht dann eh einen Synergin-Mod drauf, aber da muss man sich halt ein bisschen auskennen.
Ja, aber das ist das,
was
das,
niemand
das
ist
das, das, nee, klar. Das machen
halt
Nerds wie wir vielleicht, vielleicht auch nicht mehr. Also mir wäre mittlerweile meine Zeit dafür zu schade, da irgendwie tagelang an meinem Telefon rumzuflashen und rumzukonfigurieren und sonst irgendwas. Aber das kann man machen, aber ich glaube, es wird halt keiner tun. Also de facto so in Prozentzahlen wird es da keine signifikante Anzahl von Leuten geben, die da irgendwie jetzt.
Ja, sei denn das, was Synergenmod, die Firma auch ja mittlerweile will, dass sie direkt Telefone damit anbieten. Wo du es halt
ich glaub,
nicht selber machen musst.
Das sind Produkte, die nicht von der breiten Masse wahrgenommen
das
und
kommt,
gekauft werden.
Das kommt dann drauf an, ob sie Carrier finden. Also wenn das bei Vodafone und Co. einfach rumsteht,
ja, und
dann.
Also wenn sie Carrier finden und die Carrier dann aktiv die Sachen auch promoten, weil das kann ja auch sein, dass die Carrier irgendwie
dann müssen die wahrscheinlich
sagen,
auch
ja, okay,
drauf.
Wir stellen das in den Laden, aber die Verkäufer, die tun es dann irgendwie überhaupt nicht irgendwie anpreisen oder sonst irgendwas.
Ja, und dann müssen sie wahrscheinlich wieder irgendwelche Dienste drauf tun, was weiß ich, die Vodafone-App oder so.
Natürlich. Und wenn du da irgendwie vorgebrandete Buttons und sonst irgendwas,
gut.
Es ist schwierig.
Ja,
ist ein schwieriger Markt und wir halten
lass
wir
das
wissen
so
nicht, wie es kommen wird.
Es ist schwierig. Drone.io ist irgendwas Docker-Zeug.
Ist released worden. Ja, ich habe gerade getrunken, sorry.
Oh, oh. Lass mich mal auch trinken hier.
Drone.io, ich habe es jetzt noch nicht selber verwendet, aber es sieht ganz cool aus eigentlich. Das ist ein Continuous Integration Service. Der ist Open Source, ist irgendwie in Go geschrieben, hat ein ganz nett aussehendes Webinterface, soweit ich das gesehen habe. Und das basiert auf Docker. Das heißt, du kannst da halt irgendwie in Docker-Containern relativ einfach deine komplette Umgebung hochziehen. Da gibt's irgendwelche vorgefertigten Images mit unterschiedlichen Programmiersprachen und Datenbanksystemen und sonstige Geschichten. Und mit diesen Images kann man dann quasi so seine Testumgebung starten und seine Tests laufen lassen und danach die Container eben wieder wegwerfen. Was eigentlich so der Weg ist, wie man es machen möchte. Also wir hatten das ja letzte Woche schon davon. Docker ist ja eigentlich genau für sowas gebaut. So, du möchtest einmal eine Umgebung hochziehen, irgendwas drin machen, wieder wegwerfen. Und da bietet sich Docker halt an, weil das einen relativ kleinen Overhead hat im Vergleich zu, du startest dir jetzt VirtualBox-Instanzen oder sowas.
Ja, wenn du es nur zum Testen und sowas verwendest, dann ist das natürlich richtig.
Ja. Und ja, letzten Endes, also das Zeug ist in Go geschrieben, was ja irgendwie momentan der hippe heiße Scheiß ist, mal wieder zur Abwechslung. Also kann man sich schon mal angucken. Also ich benutze momentan immer noch, auf der Arbeit benutze ich immer noch Jenkins und es tut gut genug, sagen wir es mal so. Es nervt ab und zu mal ein bisschen rum, aber wenn man noch kein System am Laufen hat und das vielleicht mal ausprobieren will, das sieht auf jeden Fall ganz nett aus und das wird auch irgendwann mal so Integration für GitHub Enterprise bekommen, dann kann man das nämlich halt neben seinem selbst gehosteten GitHub in seiner Firma könnte man dann mehr oder weniger auch Drone selbst hosten und es soll neue Features und sonstige Geschichten und alles Mögliche geben. Also könnte man mal weiterverfolgen. Ich glaube, das könnte interessant werden.
Okay, GitSH?
Ist ein ganz cooles Projekt, was von den Thoughtbot-Leuten irgendwie ins Leben gerufen wurde. Und zwar ist es eine Shell, die nur dediziert für Git benutzt wird. Und da hat man halt irgendwie Autocompletion für die ganzen Commands, für irgendwelche sonstigen Sachen. Also Dinge, die im Zweifelsfall meine normale Shell auch schon kann, aber man hat noch so irgendwie ein paar Bonus-Features und hat halt letzten Endes eine Shell, die man dediziert für Git und Git-bezogene Sachen verwendet.
Ich verstehe es nicht,
also,
muss ich sagen.
Also du warum nimmst du nicht eine ZSH und hast da irgendwie ein Plugin?
Weil also das Ding vielleicht noch mehr kann. Ich wollte nur mal drüber reden, dass es das gibt. Okay. Ich hab mir auch genau also die Frage...
Du hast es nicht benutzt.
Nee, genau die Frage habe ich mir nämlich auch gestellt. Es gibt schon... Also
ich meine, Git ist klar und irgendwie die ganzen Kommandos kennen die ganzen Shells mittlerweile auch irgendwie. Tab Completion, bla blub, gerade in der ZSH. Oder bei OmaZSH kannst du einfach das Plugin laden und bladiblub geht irgendwie alles.
Deswegen also, wüsste ich jetzt halt, nicht, warum ich dann extra Shell in der Shell halt auch wiederum ein bisschen skripten. Du kannst da Variablen setzen, du kannst sonstige Geschichten machen.
Das ist fast wie eine normale Shell.
Fast wie eine normale Shell.
Du musst dich nur ein bisschen verkrebeln.
Steht auch ZSH, Purpose-like, ZSH, Obash.
Jo. Ich verstehe es nicht.
Also ich wollte mal drüber reden, dass es das gibt. Ich habe mir die Frage nämlich selbst auch gestellt und denke mir dann,
Man spart sich immer das Git davor zu
schreiben. Ja, das habe ich mir nicht auch gedacht. Das sind quasi Alias, so 5 Stück für die ganzen Sachen, die man normalerweise macht. Du hast zum Beispiel für Git Push, hast du Push.
Und dann, ich meine, ich finde den Ansatz, den ich da jetzt nicht schlecht finde, ist, dass man sagt, nicht, dass man das jetzt unbedingt braucht, sondern man hat halt eine dedizierte Shell, die ist nur für Git-Zeug zuständig und da mache ich halt mein Git-Zeug und
du vergisst es, du schaltest doch nicht immer erst eine Shell um.
Das ist genau, doch. Das ist Quatsch, das ist ja genauso als wenn du irgendwie das ist Quatsch. Nee, stell dir vor, okay, du hast irgendwie 3 Files, die musst du jetzt irgendwie quasi irgendwo hin kopieren und dann machst du irgendwelche Git-Commands damit, aber du machst doch das dann brauchst du eine normale Shell, dann brauchst du keine
Aber im Normalfall, wenn ich entwickle, dann kopiere ich ja nicht irgendwelche Files hin und her, sondern dann schreibe ich irgendwie schon Zeug. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich meistens so eine Split-Screen-Session im Tmux hauptsächlich für Git habe.
Vielleicht bist du ja quasi primärer User davon.
Ich weiß nicht.
Vielleicht muss ich es einfach mal
ausprobieren und sagen, ob es awesome ist oder nicht.
Genau, vielleicht sind wir einfach ignorant.
Vielleicht.
Vielleicht sehen wir nicht die göttliche Gunst quasi, die sich damit für uns ergibt. Und wir wollen sie einfach nicht wahrhaben.
Ja, das wird sein.
Ja.
Also,
Flydie,
ich muss es mal ausprobieren.
Ausprobieren für uns.
Lass es mal.
Opfer dich für uns. Und vielleicht ist es ja awesome. Vielleicht brauchen alle Menschen das.
Ja.
Okay, gut.
Also, du kannst on the fly Git-Variablen ändern. Aber, naja.
Ja, praktisch.
Dann ein neuer runder Geburtstag quasi. Elasticsearch ist endlich in der Version 1.0 da.
Mhm.
Ja.
Ist krass. Größer, schneller, weiter, ist cool. Also was ich vor allem ziemlich cool finde, ist, die haben jetzt eine Snapshot- und Restore-API. So. Da kannst du halt einfach so mal einen Zustand von deinem Elasticsearch-Cluster irgendwo hinspeichern, also auf jetzt irgendwie Dateisystem oder S3 oder HDFS oder sowas und das auch wieder restoren. Das macht halt irgendwie das Handling von solchen Geschichten so einfacher. Und es gibt noch ganz viele mehr APIs, es gibt verteilte Suchen sind verbessert worden, du hast irgendwie mittlerweile auch eine verteilte Percolation, also Percolation ist so das Gegenteil von Suchen, du schreibst irgendwie einen Eintrag in Elasticsearch und Elasticsearch sagt dir dann automatisch, was für Queries auf diesen Eintrag zutreffen, zum Beispiel. Kann man sich mal angucken, ist auf jeden Fall, Elasticsearch ist so ein ziemlich cooles Projekt, was ich eigentlich immer noch so verfolge, obwohl ich es aktuell direkt nicht dagegen programmiere, aber ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und wenn man irgendwie so ein Suchsystem haben möchte oder sei es auch nur vielleicht eine verteilte Datenbank für einfache JSON-Daten oder sowas, dann kann man sich das mal angucken.
Jetzt kommt eine News von der Seite, die wir vorhin als eine der besten Seiten tituliert haben, nämlich von Gulli.
Natürlich.
Von Gulli einfach.
Die News aus dem Gulli.
Genau, Gulli und News. Zwar Clash of Clans, wo ich mir gefragt habe, warum sollte man sowas spielen? Das ist so wie damals, wie die quasi Browser-Games, wo du dann alle 2 Stunden einmal drücken darfst, damit du Raumschiffe bekommst oder so.
Ich kann mich noch an Zeiten erinnern.
O-Game zum Beispiel.
Ja. Galaxy Wars.
Fucking O-Game war das Original.
Ja, aber ich habe immer Galaxy Wars gespielt.
Bloß weil da nicht so viele Leute waren, weil die ich aber immer abgezockt haben.
Ich kann mich noch tatsächlich erinnern, ich war mal in einem Travian-Clan.
Oh Gott.
Der aus linuxforum.de entstanden ist und dann haben irgendwelche Leute angefangen, Shell-Skripte zu bauen, um irgendwie irgendwie zu farmen und dann haben sie irgendwie einen Lynx über irgendwelche Makros ferngesteuert.
Nice! Yes. Alright!
Und auf jeden Fall gab es da Farming-Skripte, die dann irgendwie...
Da gab es noch keine Programmiersprachen, oder?
Doch, irgendwann hat es jemand in Python geschrieben und dann war es plötzlich gut.
Und dann war es gut
und dann hat er das Spiel nicht mehr gespielt und die haben irgendwas an der Seite geändert und dann ging es nicht mehr.
Nein!
Ja. Egal. Wo waren wir? Also Clash of Clans.
Farming-Skripte.
Farming-Skripte. Ja, sowas Ähnliches ist da auch passiert. Ich fand es viel erstaunlicher, dass die quasi so ein paar Millionen, also scheinbar nach den Screenshots, die da geleakt sind, ein paar Millionen, also ich glaube 5 Millionen Dollar am Tag. Irgendwie.
Pro Tag?
Gott, also wenn man diesen Dashboard glauben
wir haben einfach
kann.
Den falschen Job, oder wir hätten einfach so ein
Clash of Clans
programmieren sollen.
Ja,
yeah.
Fuck
es. Dann wären wir jetzt alle schon reich.
Das sieht auch echt aus wie Kotze, also das ist schon echt krass.
Oder so ein Flappy Birds, einfach mal schnell hinrotzen.
Wir machen das falsch. Irgendwas machen wir falsch.
Irgendwas machen wir falsch. Clash of Clans hätten wir hacken.
Wir sollten nicht so viel podcasten, sondern lieber hier so ein scheiß Programmierspiel.
Leider ist jetzt in diesem Link dieser Screenshot nicht mit dabei. Ich habe den letztens irgendwo auf Twitter gesehen. Es könnte natürlich auch ein Fake gewesen sein. Man weiß es nicht so genau.
Oh oh.
Im Internet kann einfach alles passieren.
Ja, in diesem Internet, da kannst du irgendwie reich werden oder irgendwie Leute hassen dich.
Ja, also
oder
das,
beides wahrscheinlich.
Das war wohl so, dass er quasi als der User, wie heißt das, die heißt hier, oh Gott, die Entwickler Supercell, quasi als der oder beziehungsweise Clash of Clans User gepostet hat auf Facebook und zwar wie viel Monies sie pro Tag verdienen.
Money Cash, jo.
Money Cash.
Aber wo wir gerade bei Money Cash waren, Bitcoin-Preis ist gefallen. Ins Bodenlose.
Nein, er war zwischendurch mal bei 100 Dollar.
Echt?
Ja.
Fuck, warum habe ich da nichts gekauft, ey? Dann wäre ich jetzt sechsmal 100
Dollar.
Das
hat sich
Dollars.
Dann gleich wieder, hatten einen Haufen Leute bei 100 Dollar irgendwie automatische Buy-Skripte.
Die haben natürlich gewonnen damit. So einfach ist das.
Bam, dann ist er halt wieder hochgegangen.
Ja. Also 100 Dollar hätte ich eigentlich auch einkaufen sollen. Weil jetzt sind wir bei 600 und hättest es einfach fucking sechsfacht. All dein
Geld.
Stell dir vor, das ist ganz viel Geld und dann hättest es 6-mal so viel. Einfach so.
6-mal ganz viel Geld.
Ja, also das Problem war...
Naja, du kannst dein Geld ja immer noch nicht, wenn du es in... Also, naja. Kriegst ja keine Bitcoins.
Hä?
Huh?
Hä? Was? Keine Bitcoins? Achso, du kannst sie nirgends verkaufen, meinst du?
Ja, und kaufen kannst du auch gerade kaum welche.
Ja.
Das ist schon schwierig alles.
Ja, also...
Also Mt. Gox ist ja
was
kaputt.
Ist denn das Problem war folgendes. Mount Gox ist ja quasi so, wo du Bitcoins traden kannst und einer der größten neben Bitstamp, glaube ich. Aber die haben alle quasi das gleiche Problem gehabt, beziehungsweise es gibt ein Problem damit, wie die diese Exchanges ihre
Blöcke verifizieren oder sowas.
Ja, genau, also ihre Transaktionen verifizieren. Und dieses Problem hat sich quasi jemand zunutze gemacht. Und für die Exchanges sah das immer so aus, ich schicke dir Geld, also ich cash aus quasi. Und dann kommt über das Netzwerk so eine Nachricht, die so aussieht wie, diese Transaktion ist fehlgeschlagen. Ja?
Okay. Dann kann man es nochmal machen.
Quasi. Genau, und das sagt aber quasi bloß einer in dem Netzwerk, sagt, ja, das hat aber nicht funktioniert. Und dann sagt der Exchange, oh gut, dann muss ich es jetzt nochmal schicken. Und dann hast du auf einmal die doppelten Moneys. Und deswegen haben quasi alle großen Exchanges ihr Cash-Out, ihre Abholung von Bitcoins gestoppt. Und Bitcoin ist super hart gefallen. Weil alle quasi ihre Bitcoins zu Moneys gemacht haben dann. Und das Ganze hat Mt. Gox jedenfalls behauptet, ist ein Problem von dem Bitcoin-Protokoll, aber in Wirklichkeit haben sie es einfach selber nur verkackt in ihre fricke Software. Und genau, da gibt es relativ viele ziemlich gute Artikel, die beschreiben, was das Problem ist. Das Ganze nennt sich Bitcoin Malleability, glaube ich. Und das ist genau das, was ich gesagt habe. Also du schickst Geld ab und dann sagt einer, ja, das hat aber nicht funktioniert und dann sind die ganzen Exchanges verwirrt. Aber das ist kein Problem an dem Bitcoin-Protokoll selber, sondern wie sie halt ihre Transaktionen validieren und quasi wie sie damit arbeiten. Und okay. Das ist es.
Oh. Silence. Gut. Ja, Bitcoin macht mich jetzt einfach nicht an irgendwie.
Weil du einfach keine hast. Du hättest welche kaufen sollen für 100 Dollar. Dann wärst du jetzt super 600 Dollar reich einfach.
Ja, ja. Genau. Aber dafür viel, viel besser ist, passt unter die Kategorie Empire Strikes Back. Red Hat kauft CentOS.
Das
jetzt ist, man, jetzt ist die Frage, wie kann man CentOS kaufen? Weil
man kauft alle Entwickler. Man kauft einfach alle CentOS-Entwickler. Und dann hast du CentOS gekauft.
Ja, war CentOS bis jetzt irgendwie eine Firma oder irgendwas? Nö. Oder war das einfach nur so ein loser Zusammenschluss von Entwicklern?
Ich glaube, das war ein Projekt, das waren nur Leute, die bauen einfach REL binär kompatibel nach.
Ja.
Ja.
Genau.
Waren mehrere Leute.
Ja, und gut, zwar, also es gab da wohl ein paar Leute, die da fulltime dran gearbeitet haben.
Und von wem waren die dann angestellt?
Ich lese es gerade, aber so schnell kann ich das nicht vorlesen.
Wir lesen das Internet vor.
Ja, wenn wir es mal könnten.
Also
ich verstehe es. Also es gab fulltime Developer und die wurden eingekauft vielleicht von
wem hat die bezahlt? Das verstehe ich auch nicht.
Eine gute Frage.
Wenn es Fulltime-Entwickler gab, müssen die ja von irgendjemandem bezahlt werden.
Ja. Jedenfalls, CentOS war quasi das Red Hat für nicht bezahlen, weil du den Support nicht brauchst. Also das haben sich die Leute mal eingeredet und hat wahrscheinlich auch gestimmt.
Naja gut, also die haben halt die ganzen Updates und so, die Red Hat für seinen RHEL zur Verfügung stellt, die du ja bezahlen musst.
Ja.
Also du kannst ja den RHEL kaufen, du kannst ja den einfach runterladen und installieren, aber kriegst dann keine Updates. Kannst irgendwie scheiße für...
Ich glaube, du kannst den nicht mit direkt einfach so runterladen. Also das ist jedenfalls Pain. Also du brauchst einen Subscription-Plan und
genau. Gut, kann, wie auch immer, aber auf jeden Fall müsstest du, selbst wenn du es installiert hast, kommst du halt nicht an die Updates dran, weil dafür musst du bezahlen. Und deswegen gab es halt so eine Distribution, dieses CentOS, die das alles für lau gemacht haben. Und jetzt ist die Frage, ob es es dann immer noch gibt.
Also CentOS soll dann quasi so eine Distribution wie Fedora werden, beziehungsweise für, keine Ahnung, was gibt es denn noch für Red Hat-Distributionen gerade?
Unbreakable Linux!
Unbreakable Linux, was aber von Orca ist, weil das heißt ja.
Genau, da musst du auch Geld hinschmeißen, damit das läuft.
Genau.
Ansonsten brechen sie dich.
Ja.
This time Linux breaks you.
Ja.
Genau.
Genau. Dann kommt der Larry vorbei und bricht dich.
Genau. Ja, also sie haben jetzt Sie haben einfach...
Bricht dir alle Knochen.
Ich weiß auch nicht, wo sie hergekauft haben. Jedenfalls haben sie gekauft. So ist es halt. Und jetzt, keine Ahnung, kannst du dich entscheiden, ob du für Reddit bezahlst oder nicht. Ich verstehe es immer noch nicht so richtig, was sie dann damit machen. Ich glaube, sie stampfen einfach CentOS ein und sagen, ups, jetzt haben wir alle
genau,
CentOS-Entwickler
genau, für alle Leute, Reddit die daran entwickelt haben, haben wir jetzt. Und
jetzt geht man nach Hause.
Genau. Jetzt lasst mal das sein. Lasst mal die Großen irgendwie und genau. Geht spielen.
Genau.
Ja, man weiß es nicht so genau, aber ist irgendwie eine komische Geschichte.
Genau, also du könntest jetzt dann noch vielleicht Fedora installieren. Das ist halt irgendwie unstable bunt.
Genau, das ist halt also der Sinn von Red Hat. Und ich glaube, Red Hat 5 wird ja immer noch supported.
Und ja, und
ist noch nicht mal Fedora. Das ist noch Prä-Fedora-Zeit gewesen.
Das ist krass.
Das ist so XP alt, ja, so irgendwie 12 Jahre her. Und es ist jetzt gerade, ich glaube, jetzt Anfang dieses Jahres läuft eigentlich der Support für Red Hat Enterprise Linux 4. Oder
also Red Hat Enterprise Linux 3 und 4 haben 7 Jahre Production. Warte, 7, 8. Extended Life Fast, genau, 13 genau, Jahre für 5.
Genau, und da sind wir jetzt gerade für 5, glaube ich.
Aber da brauchst du das Extended Life Cycle Support.
Ja, ist ja egal. Und wenn du genug Geld hast, ist es.
Kannst
du
es einfach da drauf werfen.
Genau, dann kaufst du das halt einfach.
Wann waren denn die Zeiten dann? Erst wenn du es kaufst oder erst wenn du quasi jetzt schon?
Was? Nee, ist ab Entwicklung. Die Jahre sind ab Entwicklung. Das heißt also, was?
Was
genau,
tust du?
Red Hat, genau, wir haben jetzt 2000, ja, guck mal, Red Hat Enterprise Linux 3 kommt noch aus Prä-Fedora-Core-Zeiten.
Also 3, nicht 5.
Ja,
wie du uns angelogen hast.
Ist jetzt gerade aus dem Enterprise Extended Life Cycle Support rausgefallen, Anfang 2014.
Ja, genau, das heißt, du müsstest und jetzt auf 4 wechseln.
4 basiert noch auf Fedora Core 3, jetzt mittlerweile sind es ja nur noch Fedora, damals hieß es noch Fedora Core 3 und die sind noch bis Anfang 2015 drin.
Mhm.
Und jetzt sind sie ja gerade noch bei 6 und jetzt müsste bald 7 müssen.
5 ist bis noch 2017. Also
das ist doch krass, Alter. Die Fedora Core 6 ist, keine Ahnung, vor
für
2007
immer
rausgekommen.
Das für ist immer
das,
alt.
Das ist schon krass. Ja, das sind schon ein paar Jahre. Also 2007 habe ich angefangen zu studieren. Ich habe mir echt Zeit gelassen. Also, aber Fedora kann da länger. Oder
Fedora kann da länger.
Red Hat kann länger.
Red Hat kann länger.
Ja,
sehr gut. Schön.
Wo waren wir? Red Hat kauft CentOS. Gut,
genau.
Okay, gucken wir mal, wie es weitergeht.
Also ja, wenn man keine News hat, kann man ja Folgendes machen. Irgendjemand hat wieder neue, bessere Akkus gebaut.
Ja.
Und es ist einfach so
eine News. Es passiert einfach die ganze Zeit.
US-Wissenschaftler oder andere Wissenschaftler haben herausgefunden, es gibt bessere Akkus zu bauen.
Ja, und sie haben die einfach gemacht. Und die brennen nicht so einfach.
Gut, sehr schön. Okay,
das ist weiter.
Leute haben übrigens letztens auch irgendwie Kernfusion mit einem Laser gemacht.
Laser!
Stimmt.
Und da gab es doch auch
irgendwie noch Kernfusion.
Sie haben zum ersten Mal mehr Energie rausgekriegt, als sie reingesteckt haben.
Genau, die habe ich auch.
Habe ich irgendwo, ist an mir vorbeigeflogen.
Nee, ist super, weil dann können wir endlich Kernfusion machen und quasi
für immer. Dann sehen wir nicht mehr den
Perpetuum-Podcast,
sondern
Kernfusion-Podcast. Finde ich eigentlich, also, ja.
Also, auch gut. Mehr Kernfusion. Also mehr Laser, weil Laser sind
mehr Laser.
Auf jeden Fall mehr Laser.
Mehr Laser.
Gut, genau. Kommen wir zu neuen traurigen Neuigkeiten.
Wieder von unserer neuen Lieblingswebseite.
Gulli.
Aus dem Gulli. Ich
weiß auch nicht, warum der
ich
Felix...
Ich nehme die immer.
Ja, aber warum Felix immer auf Gulli rum.
Ich sag dir warum. Ich gucke immer quasi in Reverse Order mein Feed-Reader durch, beziehungsweise in richtiger Order und Gulli ist immer zuletzt. Und deswegen habe ich immer die Gulli-News.
Gulli-News.
Also ich hatte ja den Heise-Artikel da verlinkt, aber...
Heise-Artikel. Ich habe die Quelle noch verlinkt.
Genau.
Mhm. Die liest sich aber nicht so schlecht wie der Gulli-Artikel.
Das
also ist ja negativ, auch nicht schlecht negativ, tut mir leid.
Mhm. Kritisch.
Kritisch, genau, gesellschaftskritisch.
Also Mozilla schaltet jetzt bald Werbung auf deinen Tabs.
Fuck.
Ja,
es kommt.
So sieht es nämlich aus.
Fucking Werbung überall.
Ja, ich weiß nicht, wie lange werden die denn noch von Google bezahlt? Also da gab es ja mal so Verträge, die wurden dann irgendwann verlängert, dass halt Mozilla im Firefox standardmäßig Google als Suchmaschine eingestellt hat,
ja,
könnte das damit zusammenhängen, dass denen früher oder später dieser Vertrag ausläuft und Google vielleicht vorhat, den nicht zu verlängern? Oder
zumindest haben sie jetzt mit ihrem Chrome ja schon mittlerweile auch besser, großer Browser, mehr Marktanteil und pipapo, ne? Ja, aber ich meine, dann lassen sie sich halt von Bing bezahlen, von Microsoft bezahlen, dass sie Bing reinnehmen, also.
Ja, es gibt ja die zwei Möglichkeiten. Oder DuckDuckGo für kostenlos. Die vorhin kein Geld geben.
Ja, naja, also klar, Mozilla wird halt irgendwie versuchen jetzt, sie müssen halt ihre Entwickler auch irgendwie bezahlen und irgendwie Geld zu machen. Und ja,
genau,
wollen jetzt irgendwie, ich finde es ja nicht so gut.
Sie haben ihre News genannt, Publisher Transformation with Users at Center.
Ja, ja, dass man das versucht gut zu verkaufen, ja, ist ja irgendwie klar.
Ja, das ist halt schon Marketinggewäsch. Also die versuchen halt, das irgendwie positiv rüberzubringen, aber de facto ist es so, du machst ein neues Tab auf und dann wird dir da halt Werbung angezeigt.
Und das ist scheiße.
Warte, ich schau mal. Nee, bei mir nicht.
Ja, noch nicht.
Nee, bei mir auch sonst nicht. Wenn du mal schaust, wie mein Tab Open aussieht, dann wirst du einsehen, dass ich habe sowas nicht.
Felix hat da sowas nicht.
Du hast sowas nicht.
Ich habe ja den Pentadactyl noch. Mhm. Ich weiß nicht, ob das andere jetzt besser ist wieder. Es gibt ja immer zwei.
Es gab mal
Vimperator.
Vimperator
und, genau, es gibt die beiden immer, Vimperator oder Pentadactyl, und du kannst dich für eins entscheiden und dann nach zwei Monaten ist das andere wieder besser. So ist es halt. Ist immer so.
Das ist ja echt tragisch.
Ja.
Traurige Geschichte.
Aber ja, ich nehme wieder.
Gut, das ja, betrifft dich, aber der Standard-User nimmt halt so, wie es auf, wie es runtergeladen wird und installiert ist, und dann ist es wahrscheinlich eine Standardeinstellung. Das ist schon ein bisschen kritisch, ne?
Vimium.
Ja, ich meine, auf der anderen Seite, du hast es gerade gesagt, also wenn irgendwann diese Einnahmen wegfallen von Suchmaschinenherstellern und sowas, oder die vielleicht denken, ja, wir sind jetzt schon bekannt genug, wir brauchen sowas nicht mehr, oder, also ich meine, irgendwo muss da halt das Geld herkommen, und entweder du findest genug Leute, die dafür bezahlen, oder du sagst, okay, wenn sie nicht dafür bezahlen wollen, dann machen wir sie halt zum Produkt.
Ja, also genau, es wird wahrscheinlich eher nicht so der Fall sein können, dass man den Firefox demnächst bezahlen muss,
ja, ich bevor vor allem, runterlädt. Also das gab es ja mal eine ganze Weile, dass man zum Beispiel für den Opera bezahlen musste.
Damit man keine Werbung
damals, als die Zeiten noch schlecht waren.
Da ist so eine fette Bar einfach, so eine richtig fette Bar. So
Bannerbar.
Genau, damals, als man den Opera cracken musste, als man seinen Browser cracken musste, damit man irgendwie in Ruhe surfen kann.
Nee, ich weiß heute nicht. Heute muss man das Internet cracken, damit man in Ruhe surfen kann.
Heute lebt man auf dem Internet. Weil vorher schon gelernt.
Auf Crack.
Auf Crack?
Im Internet.
Auf Im Cracks. Internet auf Crack. Warum?
Auf Cracks.
Nee, ich meine, ist halt schwierig, weil wie willst du so, da arbeiten ein Haufen Leute dran, und das sind größtenteils, würde ich mal vermuten, auch gute Leute, und die wollen dementsprechend wahrscheinlich auch bezahlt werden, und wie bekommt man sowas ansonsten finanziert, wenn man niemanden hat, der da irgendwie großartig Geld reinsteckt? Und mittlerweile ist es halt wirklich so, die ganzen Betriebssysteme, die du irgendwie installieren kannst, die kommen schon mit einem Browser, also irgendwie auf dem Mac ist Safari drauf, auf Windows ist der Internet Explorer drauf, dann hat Google seinen eigenen Browser, dann hat Opera eigentlich einen kostenlosen Browser, den man benutzen kann. Und gut, Opera hat noch so ein anderes Geschäftsmodell, die verkaufen ja auch noch irgendwie ihre Browser-Engine für Mobile-Devices, und die machen so Transcoding-Zeug und überhaupt und sowieso. Bei allen anderen ist da der Browser mehr oder weniger ein Nebenprodukt, was halt mitgeliefert wird und dementsprechend kostenlos ist. Jetzt ist halt die Frage, wie macht es Mozilla?
Ja, bisher den Großteil ihres Geld verdienen sie damit, dass Google ihnen Geld gibt, dass sie die Suchmaschine drin haben.
Ja, also
aber da ist halt echt die Frage, wie lange. Es sind 80% oder so.
Ja, 80%
machen sie damit.
Ja, und wenn halt sowas mal wegfallen sollte.
Müsst du halt entweder die ganzen Leute entlassen oder.
Ja, oder du blendest halt Werbung ein. Dann ist vielleicht, so sehr ich das jetzt irgendwie, so uncool ich das vielleicht eigentlich finde, vielleicht ist es dann so das kleinere Übel für Leute, die gerne Firefox benutzen. Vielleicht, also ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, dass es da eine Option gibt, das abzuschalten.
Ja, und
das ist halt de facto, das ist
hoffentlich
halt
nicht nur in About Config, sondern halt auch irgendwie im Menü irgendwo. So, möchten Sie Werbung eingeblendet kriegen, damit wir.
Ja, das wird wahrscheinlich nicht wahrscheinlich nicht Werbung heißen, sondern wollen Sie unser super awesome Engagement-Paket haben?
Ja. Engagement.
Genau.
Das sieht man ja auf jeden Fall richtig an.
Aber ich meine, wenn es die Option gibt, dann und man davon ausgeht, dass ein Großteil der User diese Option nie ausschalten wird und Mozilla damit Geld verdient, ich weiß nicht, verursacht immer noch ein ungutes Gefühl in der Magengegend, aber ist vielleicht irgendwie der einzige Ausweg, wenn es dann wirklich ums Geld geht, weil ich glaube, so viele Leute bekommt man nicht dazu, Geld für einen Browser zu bezahlen oder zu spenden, damit da signifikant irgendwas anfällt, um die Entwickler weiterhin zu bezahlen.
Ja, das ist vorbei.
Das ist halt immer so das Problem mit den Geschichten. Wenn da irgendwie mal große Geldgeber wegfallen, dann sieht es halt gleich ganz anders aus.
Ja.
Und von irgendwas müssen die Leute halt auch leben.
Nein, die sollen nicht leben.
Nee.
Die sollen einfach nur arbeiten.
Genau.
Scheiße.
Die dürfen nicht leben. Geht arbeiten.
Genau, geht arbeiten für mich. Nur 120 Stunden am besten umsonst.
Also der Stallman würde sagen, weder Kinder kriegen noch sonst irgendwas machen, nur
lieber free software code.
Frei software coden.
Ja.
Ja, also ich habe vor einer Weile mal tatsächlich ein Interview gemacht?
Was? Hast du was gemacht oder was?
Nee, ich habe ein Interview mit Stallman gehört.
Stallman.
Nee, ich habe ein Interview mit Stallman gehört, wo er so gemeint hat, er hält es für moralisch falsch.
Ja, wenn die Leute Kinder kriegen. Und
da geht es um Software. So. Also der hat halt auch gemeint, auch wenn Independent-Entwickler zum Beispiel Apps in irgendeinen App-Store stellen, um ihre Arbeit an Open Source zu finanzieren, dann hält Stallman das falsch und hat gemeint, dann sollen die Leute lieber in Fabriken arbeiten gehen, weil da tun sie ja nichts Böses. Also, ihr wisst, warum ich Stallman so
mag,
wie ich ihn mag.
Ja,
Der Stallman hat echt große Sachen geleistet, ist aber schon ein bisschen komischer Typ.
Er ist halt schon ein bisschen bescheuert.
Das hast du gesagt.
Das habe ich gesagt. Ja, ihr dürft mich auch dafür hassen. Ich
hass den Flighty.
Hass den Flighty weg.
Ja, Flighty ist gegen freie Software.
Gegen
freie Stallmans ist
gegen, der. Gegen Stally. Unseren Stally.
Ja.
Stally. Oh, alles macht Sinn jetzt.
Plötzlich macht das alles
Stalin.
Sinn.
Stallman ist Stallman.
Das hast du gesagt.
Alles macht Sinn jetzt.
Oh Mann.
Oh, wir kriegen wieder Hasskommentare. Ich sag's euch.
Alles wegen dir,
ja.
Ingo.
Was?
Ja.
They see me stalling. They hate it. Sorry.
So ist es halt.
Ja. Kommen wir zu Serk Uriti.
Security?
Ja.
Gott sei Dank hatten wir es ja nicht davor erst mit Security.
Ja, ich habe irgendwie Security nicht richtig schreiben können. Egal.
Aber das ist ja auch echt schwierig.
Ja.
Muss man jetzt mal
Serk.
Sagen.
Sark.
Achso, wir haben hier Security als fucking eigene Kategorie.
Ja, Kategorie unter News aber.
Okay, dann Fritzbox.
Die Fritzbox-Lücke und AVM war ja Gott sei Dank, also wir hatten letzte Woche schon gesagt, dass da irgendwie Probleme gibt mit der Fritzbox, dass sie irgendwie gehackt werden kann und es stellte sich tatsächlich raus, es waren nicht irgendwelche Daten, die bei diesen 16 Millionen User-Daten irgendwie dabei waren. Sondern es war tatsächlich ein Bug, der irgendwie erlaubt hat, dass Leute sich mit keinen Daten einloggen konnten auf der Fritzbox und böse Dinge tun.
Oh, oh.
Und das war natürlich eigentlich nicht ein richtig so praktisch. Peinlicher Bug. Aber AVM hat da sehr schnell reagiert und für eigentlich alle ihre Fritzbox-Modelle selbst.
Das heißt, welche? Alle Fritzbox-Modelle waren davon betroffen?
Ja, ja. Es waren alle.
Das ist fucking genius.
Ja, awesome. Ja. Und das war echt ein richtig kritischer Bug, dass du dich, wenn diese Fernfunktion irgendwie eingeschaltet ist, dich einfach auf diese Fritzbox irgendwie einwählen kannst, awesome. Ohne Username, Passwort. Die haben es irgendwie geschafft und dann ja irgendwelche VoIP-Accounts angelegt oder Telefoniegeräte angelegt und die VoIP-Accounts benutzt und da richtig viel Geld gemacht, indem sie irgendwelche ausländischen Nummern angerufen haben.
Da wundere ich mich ja eh, warum sowas nicht viel öfters passiert, weil du hast irgendwelche Hardware-Boxen, die sind unbeaufsichtigt, die hängen die im ganze Internet. Zeit am Internet, die schreiben im Normalfall keine Logs, die haben eine öffentliche IP-Adresse, die sind von außen zugänglich und da läuft zu großen Teilen ein uraltes Linux, was schon in irgendeinem TCP-IP-Stack irgendwelche Buffer-Overflows und sonst irgendwas hat.
Also ja, vor allem, wir hatten ja in letzter Zeit so viele Sicherheitslücken bei irgendwelchen Routern.
Ja, aber das war immer so verstreut. Ich hoffe mal, dass irgendwann da so ein Exploit auftaucht, der halt so alle Kisten auf einmal ownt.
Alle Kisten auf einmal ownt.
Also könnte man ja auch potenziell hatte das Ding auf jeden Fall das. Ja? Dafür waren noch relativ wenig User wahrscheinlich betroffen. Ja. Also wo es ausgenutzt wurde.
Das man könnte das ja cool machen, dann irgendwie ein Tor-Exit-Node auf den Routern installieren oder so.
Ja, das wäre natürlich viel Gewinn. Muss man jetzt nur so sagen.
Aber AVM hat da echt schnell reagiert und tatsächlich für...
Sie also liefern gleich die Kisten mit Tor-Exit-Node aus.
Ja.
Das war aber echt cool. Natürlich.
Ja. Ich glaube, also selbst für mit Dell, die gefühlt schon irgendwie 10 Jahre alt sind, selbst der alte Router bei meinen Eltern, was irgendwie eine 7170 Fritzbox ist, ich weiß nicht, wann die rauskamen. 7170, mal kurz, wann kam die? Gefühlt vor, ja, bei Amazon gibt's die schon gar nicht mehr.
Ach was.
Verrückt.
Nein, Ingo.
Crazy.
Da steht da immer, sonst immer im Programm seit, im Angebot seit 1. Februar 2004. Ja, die ist 10 Jahre alt. Und selbst für diese Box haben die noch das Update zur Verfügung gestellt.
Ich meine, das ist natürlich, wenn die kaputt ist, dann gehört sich das auch so.
Ja, so würde man das denken, aber frag mal irgendeinen von diesen Boxenschiebern, das macht keiner. Meinst du Lynxis oder sonst oder Cisco oder.
Ja, natürlich.
Die updaten die Dinger nicht?
Nein, natürlich nicht.
Nein,
also zum Beispiel,
machen die nicht.
Zum Beispiel das D-Link D100-Dings, wo ich mal was zugeschrieben habe, die haben das Ding auch geupdatet.
Ja, nach 10 Jahren.
Ja, warte mal, ich schau mal dafür.
Also ich hatte schon diverse Linksys und sonst was Router, wenn du da die Standard-Firmware fährst, dann hast du da vielleicht noch ein Jahr lang, irgendwann kommen da noch irgendwelche Updates und danach ist da nichts mehr.
Und die haben ein Update rausgebracht für eine Fritzbox, die fucking 10 Jahre alt ist. Und das über ein Wochenende.
Ist ja, die fast, haben das ist Problem, ja fast so wie Red Hat 5 dann.
Ja, die haben das Problem analysiert, haben festgestellt, oh scheiße.
Alle Boxen werden gehackt.
Großer böser Fehler unsererseits.
Nee, also wenn
und dann haben die übers Wochenende saßen die Programmier-Monkeys da rum und haben echt für alle Boxen, die es so gab,
das nach Problem und nach ist Updates ja, dass es so fies kritisch ist, dass du unbedingt was machen musst, weil ansonsten passiert nämlich Folgendes. Dann sagen die Leute, irgendjemand hat über meine Telefonleitung telefoniert und hat unendlich viel Geld verbraucht, weil das Leute, wenn also quasi wenn es um Geld geht, wenn es um ihr Geld geht, dann sind die super, super gepisst, super schnell. Ja, und wenn irgendwie, wenn du Malware drauf hast, na gut, installierst du halt einen Computer neu oder so. Aber wenn es darum geht, dass die quasi Geld bezahlen müssen, dann sagen die, kauf dir niemals eine Fritzbox, weil dann kommen die Hacker und klauen all deine Moneys.
Ja.
Und das ist ein Unterschied, da zu sagen, okay, dann musst du halt ab und zu dein Windows neu installieren. Und ich denke, deswegen musste das schnell passieren. Und es war wirklich, also ich muss sagen, es war wirklich super schnell, aber es war auch auf jeden Fall notwendig. Weil Fritzbox hat einen guten Ruf und die müssen den auch unbedingt behalten.
Und genau, und dadurch haben sie das jetzt auch geschafft, also den nicht so stark zu beschädigen. Also klar sind sie jetzt in allen News dran gewesen, böse Sicherheitslücke, aber es gibt halt ein Update für fucking alle Fritzboxen, die es da draußen gibt. Ja?
Man muss halt noch einspielen. Wichtige Punkt.
Man muss das immer noch einspielen, genau. Also guckt mal, wenn ihr VoIP auf eurer Box habt, solltet ihr dringend dieses Update noch mit einspielen.
Ja, und wenn ihr diesen Remote-Modus aktiviert habt.
Genau, das sowieso. Und ich hatte das tatsächlich bei den meisten Fritzboxen, weil selbst bei den Eltern wählt man sich ja mal ein, um irgendeine Einstellung zu machen oder so. Wenn die mal wieder
dafür bin ich tatsächlich zu paranoid.
Echt?
Da denke ich mir dann, nee, alles, was irgendwie auf meinem Router einen Remote-Port aufmacht, der irgendwie von außen zugänglich ist, nee. Hm.
Ja, also viel, wie du Hole-Punching machst und so, ist ja auch alles vollkommen egal.
Ist ein HTTP verschlüsselter Port, also
yeah, schon, HTTP-verschlüsselter Port. Oh, shit. Die krasseste Verschlüsselung.
Ja. Das ist der Hypertube-Turing-Algorithmus.
Oh Mann, HTTP-verschlüsselter Port.
Der HTTP-verschlüsselte Port. Ja, ich meine, das hat ja nichts damit zu sagen, ob du dieses Ding mit SSL ansurfst. Das hat ja nichts damit zu sagen, dass da nicht irgendwie eine Web-App dahinter läuft, die Sicherheitslücken haben kann.
Ja, klar.
Und wenn du die nicht von außen zugänglich hast, dann hast du halt potenziell diesen
Angriffsvektor. Jeder offene Port ist ein Scheiß-Port. Also
genau, hast alle Ports.
Hast alle offenen Ports.
Verschlüsselt sie mit HTTP.
Alle Ports HTTP verschlüsseln.
Ja, genau. Ja. Mach das doch mal.
So gut.
So viel zu Fritzbox. Also wenn es das Update gibt, spielt es doch mal dringend ein. Und super Sache, die AVM da gemacht hat, dass sie da so schnell reagiert haben, weil andere Hersteller machen das nicht. Da kann man einfach warten, bis man schwarz wird und lässt diese Lücken auch 10 Jahre lang offen.
Oder man kauft sich eine Fritzbox an.
Ja, kauft euch alle Fritzboxen, weil die sind gut.
Aber erst mit dem neuesten Update.
Apropos scheiß offene Ports. Ich habe so einen NTP-Server bei mir laufen. Und der macht ja auch
das
so
einen Das tut mir leid, Ingo. Warum tust du sowas?
Warum machst du sowas?
Weil...
Du stehst auf Schmerzen, oder?
Ich stehe natürlich auf Schmerzen.
Ja, oh yeah.
Deswegen sitze ich ja auch nackt hier rum auf meinem...
Im Moment, Nagelbrett ist ein anderer Fehler.
Auf deinem Nagelbrett.
Genau, auf meinem Nagelstuhl hier. Und das ist...
Geil. Das ist geil.
System D auf dem Nagelbrett.
System D
auf
dem Nagelbrett.
Oh yeah.
Ja. Nein, weil meine virtuellen Maschinen alle die aktuelle Zeit brauchen, weil sonst gehen sie flöten.
Aber es gibt da so NTP-Pools, die kann man benutzen.
Ja, ja. Ja.
Ja.
Und trotzdem brauchst du einen NTP-Server, der dir das abholt dafür. Und
ja, der muss da drauf laufen. Ich ja, meine, aber den, so den bindest du nur Localhost.
Ja, eben. Natürlich. Ja. Den kannst du ja nur, nur lokal laufen lassen.
Der muss trotzdem UDP-Pakete senden und schicken können irgendwie.
Ja.
Ja.
Okay, okay, dann erzähl weiter.
Muss er, also der ist eigentlich, der ist auch gut restricted und wie auch immer, aber trotzdem war es wohl irgendwie möglich, über den eine NTP-Reflection-Attacke zu fahren, weil es lief sonst nichts anderes auf diesem Host außer NTP, also muss es die Lücke gewesen sein, die ausgenutzt wurde. Waren jetzt auch mehrere Server, die betroffen waren und ich, Cloudflare hat irgendwie gesagt, das war da irgendwie der größte DDoS-Angriff ever.
Ever!
Ja, wir wissen zwar nicht, auf welchen Kunden hätten die gefahren sie, wurde, aber...
Hätten sie nur HTTP verschlüsselt.
Alles HTTP verschlüsselt.
Hätten sie das mal gemacht, hätten sie mal UDP über HTTP verschlüsselt,
ja, hätten
wäre,
sie das mal gemacht,
wäre echt, das alles nicht sein. Passiert. Auf jeden Fall, blöde Sache. Es gibt aber eine Möglichkeit, man, da laufen noch irgendwie, also ich verstehe auch nicht, warum man das nicht noch geschickter machen kann, nicht noch geschickter den NTP-Server irgendwie sicher machen kann, vielleicht muss ich mir das nochmal angucken, ein bisschen näher, aber es gibt eine Möglichkeit zu prüfen, ob der eigene Server dieser Attacke ausgesetzt ist, also missbraucht werden kann, um dann um natürlich anderen Servern UDP-Pakete zu schicken, große Pakete zu schicken, die eigentlich gar nicht angefordert haben. Das ist ein kleines Programm, was NTPDC heißt, und da guckt man einfach, ob das über selbst du fragst
über
ja
Netzwerk.
Nur ja, aber selbst du fragst nur, oh. ob er Localhost ist, ob er irgendwelche Mon-Listen hat. Und wenn er keine hat, dann ist gut. Und wenn er welche hat, dann ist irgendwie schlecht. Und man kann die irgendwie relativ einfach ausstellen, indem man einfach in der Konfiguration sagt, irgendwie Disable Monitor und dann NTP neu startet. Und dann ist das. Dann ist er zumindest gegen diese Attacke gesichert.
Oder er macht einfach IP-Tables. Oder geht es nicht?
Ja, du musst ja auf diesem 1-2-3-Port, musst ja ein- und ausgehenden Traffic haben
Damn.
Können. Sonst aktualisiert der über den NTP-Server, den du eingestellt hast, nicht die Zeit. Ich meine, man könnte jetzt wirklich sagen, du hast nur diesen einen NTP-Server, den du immer fragst.
Ja.
Also könntest sagen, was weiß ich, dein Provider stellt dir einen zur Verfügung und du fragst nicht einen Pool, wo es immer mal ein anderer sein kann, sondern du fragst nur den einen. Dann würde es gehen. Aber sobald du einen normalen NTP-Server laufen hast, will der halt UDP-Traffic haben und schicken und bla blub.
Ja.
Und ist dann halt ausgesetzt dieser NTP-Reflection-Attacke und ich habe mal verlinkt, wie man das fixt.
Oh,
dann kann man
schön.
Das machen und dann ist man schon mal geschützt dagegen. Habe ich gleich bei meinen ganzen Servern gemacht.
Weil die alle quasi gehackt waren?
Ja, nee, gehackt waren sie nicht, weil sie UDP-Pakete an irgendwelche Leute geschickt haben, die sie nicht wollten.
Hm.
Ja.
Böse.
Scheiß UDP.
Dürfen sie das überhaupt?
Hätten sie das mal HTTP verschlüsselt?
Alles HTTP verschlüsselt.
Nicht passiert.
Verschlüssel all die Sachen in HTTP. Ja.
Linksys, Malware-Attacke.
Malware. Genau, und zwar, es gibt... wo wir jetzt bei der Fritzbox waren, gibt es jetzt wohl eine relativ große Welle von Linksys Malware, die sich rapide ausbreitet und sich selber dann, also es ist quasi ein Wurm, der sich so quasi irgendwo einnistet und dann auf andere Boxen geht. Und das ist wohl gerade relativ aktuell und infiziert werden E2500er, links das E2500 und aber auch ein E1000, also relativ viele Systeme. Und was da passiert ist quasi, der Router wird geroutet.
Der Router wird geroutet.
Genau, und lädt dann quasi Malware nach und installiert die, weil das ja halt auch wieder ein bisschen Embedded Linux ist und das heißt, es pawnt dann quasi all dein Shit weg. Und was es genau macht, ist in dem Artikel beschrieben, den ich hier
gibt es da irgendwo eine Liste von allen Routern, die da so irgendwie anfällig für sind?
Ist glaube ich gerade links ist E1000, 1500.
Ja, und gibt es da schon Update?
Ja, ich habe zum Beispiel
keine Updates.
Siehst du, wäre das AVM gewesen, hätten die schon längst ein Update rausgebracht.
Ja, bam.
Ja.
So wäre es gut gewesen.
Ja.
Hätte man mal machen sollen.
Wäre das mal AVM gewesen?
Ja.
Genau, und hier ist sogar
du siehst wieder, die kümmern sich nicht drum.
Kümmern sich überhaupt nicht.
Ja.
Vielleicht ist auch schon gepatcht worden, vielleicht ist es auch einfach nur alt. Hier sind auch noch so ein paar Sachen, also dass die Malware erstmal auseinandergenommen worden und geschaut, wie sie funktioniert, was für Sachen quasi passieren und welche Webseiten angesurft werden und so ein paar lustige Sachen. Und das finde ich ziemlich cool eigentlich, weil Reverse Engineering ist eh immer cool und wenn das Malware ist, dann das ist super doppelt cool. Quasi.
Ja. Mehr cool.
Genau, und Ars Technica hatte, glaube ich, auch noch dazu, weil die reden ja immer mehr.
Jo.
Was ist hier? Hier steht es doch. Auf dem Ars Technica-Artikel ist übrigens E1000, E1200 und E2400 und E2500. So ist es.
So ist es.
Schön.
Mhm.
Machen wir weiter.
Genau, dann der DNS-Server des CCC.
Oh mein Gott!
Ist verseucht.
Okay. Dabei haben wir doch die Lösung.
Haben wir die Lösung?
Ja.
HTTP-verschlüsselte Ports? Wäre die Lösung gewesen.
Wir könnten diese Lösung direkt an den CC weitergeben.
Genau. Hättet ihr aber euren Port HTTP verschlüsselt?
Ja.
Ja.
Das Lustige, guck mal hier, auf Heise Security, wo ich gerade bin, ist dann neben HTTPS entschlüsseln. Siehst du?
Mhm.
Also kann man die HTTP-verschlüsselten Ports auch entschlüsseln.
Echt?
Ja. Heise kann das.
Ja. Heise kann das.
Jedenfalls hat der CCC irgendeinen DNS-Server eingesetzt, der irgendwie ewig alt war und nicht gepatcht wurde.
Bind. Jede Version
Bind. Nein, die haben nicht den Bind eingesetzt.
Sondern was ist
denn
das?
DNS-Mask.
Muss ich nochmal gucken. Es steht jetzt in dem Artikel nämlich gerade gar nicht drin.
Ich meine, die Auswahl an so richtig.
Nee, es war ein komischer, den habe ich noch nie. DTB-DNS. DNS, genau. Ja.
Felix könnte wissen, wer den geschrieben hat.
Ja. Mr. Bernstein.
Mr. Bernstein. Und der hat ja nicht gesagt, dass seine Software
keine
Bugs hat. Ja.
Der ist doch der Q, macht er nicht Q-Mail oder so?
Ja, genau. Und die Software ist auch fertig.
Ja, der hat auch Q-Mail
ja
und sowas gemacht. Ich glaube, der hat sogar Bug-Bounties auf seine Software. Also ich weiß nicht, ob es auch für, ich glaube, für Q-Mail hat er auf jeden Fall irgendwie was ausgeschrieben.
Aber für den wohl nicht, weil der
dabei hat er seinen Namen.
Ja, genau. Der Bug ist schon ewig alt und es gibt wohl auch Forscher, die den entdeckt hatten und irgendwie Patches eingereicht haben, aber der Mr. Bernstein war sich wohl bei dem Projekt zumindest zu schade, die zu fixen. Und jedenfalls war das ewig alt und war halt angreifbar für eine Cache-Poisoning-Attacke und das hat jetzt jemand tatsächlich mal beim CCC betrieben. Und ja, scheiße ist.
Scheiße und Drecke.
Dann haben sie das Ding vom Netz genommen und haben jetzt benutzt das Unbound.
Unbound.
Freebase.
So wie Gunbound quasi.
Unbound, ja.
Cool.
Ja.
Oder nicht?
So ist halt.
Ja, ne? Fuck, alles ist, aber man kann wenn alles kaputt machen.
Man kann alles kaputt machen und vor allem, wenn man scheiß alte Software einsetzt, die keiner fixt.
Ja, da ist recht.
Ja, da hat der Bernstein sich mal wieder ein bisschen selber ein Eigentor geschossen. Also eigentlich versucht er ja echt immer gute Software zu machen und sagt ja, ist irgendwie der Beste und Coolste. Ist ja, und,
wenn, ich meine, wenn
und das schreibt, ist und macht eine, keine Fehler, aber irgendwie.
Ich glaube, das ist einer der wenigen Menschen, die
keine Fehler machen.
Nee, das meine ich nicht, sondern einer der wenigen Menschen, die irgendwie halbwegs robustes C schreiben können, was nicht alle drei Tage explodiert. Ich meine, passiert auch den Leuten. Weil C ist einfach
fucking Cancer. Passiert den Besten.
Ja.
Muss man mal so sagen, ja.
Selbst an einem Bernstein passiert es mal.
Ja.
Ja. Also mittlerweile ist der Fehler natürlich korrigiert und so, aber es ist trotzdem ein bisschen peinlich, sowohl für den CCC als auch für Mr. Bernstein.
Für den DJB.
Für den DJB, genau.
Ja. Waka.
Viel besser fand ich auch die Nachricht, dass Windows S98 SE irgendwie noch auf Flughafenscanner eingesetzt wird.
Ja, wundert dich das jetzt?
Das ist fucking 98 SE?
Ja, das ist aber fucking
State of the Art, ja.
State
genau.
of the Art.
Nee, das sind halt Single-Purpose-Installationen. Die sind halt nur dazu da. Ich meine, das kann schon mal passieren, dass das Ding dann irgendwie abstürzt, wenn du dann irgendwie bestimmte Patterns in deinem.
Ja, genau.
Ach, deshalb wollen sie auch immer, dass ich meine Kabel auspacke.
Ja, ja, weil das könnte sein,
weil das könnte sein, dass das Windows abstürzt, wenn da so viele Kabel drin sind.
Die könnte einfach auch so abstürzen, aber das ist wahrscheinlich.
Jedenfalls gibt es da auch irgendwie eine Funktion, dass irgendwie der Obermacki irgendwie eine
Obermacki?
Was ist denn ein Obermacki?
Was ist das?
Also ja, gut der Oberaufseher von den
Aufsehern. Der Oberaufseher-Nazi.
Genau. Der kann auch irgendwie einen Knopf drücken und dann sehen die Leute, die da auf die Bilder gucken, irgendwie nicht das Richtige, sondern die Waffen.
Dann geht der Screensaver an oder was? Was ist das?
Ja, die haben tatsächlich da eine Funktion drin, dass der Obermotzi auf den Knopf drücken kann und dann sieht der Typ, der die kontrolliert, nicht die Waffe da drin.
Und warum braucht man so eine Button? Einen Terroristen-Button oder so? League Terrorists, okay.
Ja, genau. Das ist vielleicht der Flight Marshal, der darf seine Waffe damit im Handgepäck rumtragen.
Und dann dürfen die Leute es nicht sehen, oder was?
Dann dürfen die es nicht sehen.
Weil er hat so eine fucking. Der hat so ein krasses
Gerät. Hand?
Nee, er hat so ein krasses Gerät dabei.
Mit
einfach.
Silencer und allem.
Ja, mit allem.
Ja. Eigentlich auf jeden Fall gibt es diese dabei. Funktion und es gibt halt
Screensaver.
Möglichkeiten, die auszunutzen. Weil da Windows 98
ist. Nee, ich weiß, was sie machen. Sie machen dann so einen Screenshot und machen den als Hintergrundbild.
Auf dem Active Desktop.
Hast du ja bei 98 noch nicht.
Ja. Doch.
Echt?
Doch, 98 war.
Konnte der schon Active Desktop?
Ja. Der
das ist so scheiße.
Ja.
So kacke.
Das war so scheiße.
Das habe ich auch nicht verstanden, was es soll.
Das ist wenn du SVGs als Hintergrundbild machen willst, dann brauchst du das. Ganz
ja. Genau. Also, Hintergrundbilder auf Active Desktop.
Ist auch super. Good irgendwie Screenshots vom Desktop machen mit Icons und sonst was und dann alle Icons verstecken, das ist auch super.
Mhm.
Bringst die Leute mit in den Wahnsinn.
Das ist so gut einfach, so gut.
Ja. Good times.
Ja, good times. Vor allem, weil sie nicht wissen, wie das.
Nee, es ist verloren einfach. Es muss neu installiert werden.
Immer verloren.
Genau. Muss jetzt neu installiert werden.
Guck mal, ich hab hier meinen Arbeitsplatz und ich kann da so oft draufklicken, wie ich will.
Dafür stellt die Telekom jetzt total auf HTTP-verschlüsselte Ports um.
Nicht schlecht.
Nicht schlecht, das kann man schon mal machen.
Komplett durchgängig.
Aber dann haben sie das Problem, sie haben HTTP-Probleme.
Naja, gut. Sie verschlüsseln auf jeden Fall ihre ganzen E-Mails und alles endlich im Jahr 2014.
Und zwar, wie machen sie das?
Wie machen sie das?
Also sie sagen, verschlüsseln E-Mails, weil das sonst noch nie passiert ist? Oder was ist die Aussage?
Nein, also vorher musstest du, wenn du normalerweise Telekom-Kunde bist, T-Online oder so, dann dein E-Mail-Client einrichtest, dann hast du immer unverschlüsselt. Du konntest den Verschlüsselungshaken nicht mal ansetzen, weil er dann gesagt hat,
geht nicht, ist kaputt.
Geht nicht.
Ja, krass.
pop.t-online.de war immer unverschlüsselt. Ja. Du konntest nichts machen. Es gab dann halt. Oder
ist aber ungesund, oder?
Ungesund?
Also, ja, unverschlüsselt poppen.
Tut mir leid, es ist mir langsam spät.
Damn it.
Das Niveau sinkt. Ich schäme mich schon ein bisschen.
Heute
dafür.
Haben sinkt für Sie das Niveau. Ja. Nee, der Flydi.
Der Flydi hat
nackt
heute gesehen.
Auf seinem Nagelbrett. Ach nee.
Das warst du. Das warst du. Ach so.
Aber er sinkt auf meinem Nagelbrett.
Oh yeah.
Brett, was?
Egal.
Schnell.
Also du musstest dann irgendwie immer Pop Secure nochmal extra einstellen, damit du dann irgendwie den SSL-Haken.
Pop Secure ist auch nicht richtig.
Pop Secure, ich kann das dafür.
Komm, ich als Secure, Gürtel aktivieren.
Es gab dann immer securepop.tonline.de oder so. Und da konntest du da irgendwie Verschlüsselung machen, wahrscheinlich nur, wenn du extra Monies bezahlt hast.
Ja.
Und jetzt endlich stellen sie zum 31. März alle Verbindungen um, dass nur noch SSL.
Und dann funktionieren die ganzen Sachen nicht mehr und die Leute rufen alle bei Telekom an.
Ja. Na, ich habe letztens hat mich schon irgendjemand gefragt, der hat irgendwie so eine E-Mail gekriegt, wie stellt dann das um? Ich gedacht, oh Gott.
Das fängt jetzt schon an, dabei ist es doch noch irgendwie ein Monat.
Mein Gott. Oh. Macht halt einfach den SSL-Haken an.
Macht doch einfach den SSL-Haken
an. Oder beziehungsweise, ja, das Problem war ja auch, Das Thunderbird könnte es ja wahrscheinlich einfach, aber du musst es dann immer explizit sagen, nee, der komische Server macht keine Verschlüsselung. Hm. Ist nicht so, naja.
Ach, weil, total fissiert.
Hätten sie es vorher schon mal so gemacht, dass er wenigstens auf Nachfrage Verschlüsselung anbieten würde, hätten sie jetzt nicht so ein Chaos. Mhm. Aber naja.
Gut. So hätten sie es machen können, haben sie es aber nicht.
Ja, aber 2014, jetzt wird alles besser. Mhm. Ist ja auch ButterFS auf dem Desktop und so.
Klar, und die ganze Suchung, die ganzen Sachen. HTTP-Verschlüsselung, alles.
Alles.
Alles in Germany.
HTTP-Ports. Gut. NSA. Strom abstellen.
Mm, Gott sei Dank.
Wieder von Gulli, das ist ja sehr
super. Ich weiß auch nicht, warum. Von
das alle von passiert einfach so.
Passiert einfach so. Da sind die ganzen guten deutschen News einfach. Mm. Ich habe die auch nirgends anders gefunden, deswegen muss die quasi optimiert sein. Es geht darum, es gibt 8 Abgeordnete des US-Bundesstaates Maryland fordern im Rahmen eines Eilantrages, die National Security Agency künftig weder Wasser noch Strom zur Verfügung zu stellen.
Ja, einfach mal aushungern, belagern.
Ja.
Austrocknen.
Ja.
Ja, sehr gut.
Ja, das passiert halt, wenn man im eigenen Land abgehört wird von seiner bösen Geheimorganisation.
Die könnten auch einfach diesen Saftladen zumachen. Aber
ja, wenn sie keinen Strom mehr haben, müssen sie das ja quasi.
Ja, aber
dann wäre es ja auch kein Saftladen mehr.
Ja, doch.
Wenn sie keinen Strom mehr haben und kein Wasser, ja, wie können sie denn Saft machen?
Ich weiß nicht, wenn die Soda kaufen, geht das schon. Oder?
Dann müssen sie aber echt viel kaufen.
Natürlich.
Ich glaube, die haben da vorgesorgt.
Ich glaube, die haben vorgesorgt. Oh, dann haben wir ja keine Chance. Die haben
einen großen Keller.
Die haben einfach eine USV, die für immer hält. Sie haben einfach so einen Nukular-Generator.
Genau, Nukular-Generator, der dann quasi aus Energie Wasser herstellt.
Und noch mehr Energie.
Und noch mehr Energie.
Das ist so einfach.
Die haben einen Perpetuum mobile-Generator.
Scheiße,
ey. Nee, die machen das mit den Katzen.
Ja, und Toast.
Katzen und Toast.
Katzen und Toast aufeinander.
Wissen viele nicht, aber Katzen und Toast.
Das ist die Möglichkeit quasi.
Ja.
Ich fand das einfach so eine absurde News.
Ja, ist es. Aber.
Aber ich
weiß nicht,
Leute
kommen auf komische Ideen.
Ja, aber das sind halt also diese Occupy-Leute. Sie haben einfach immer gute Ideen.
Ja, Drogen wirken.
Drogen wirken, grundsätzlich. Auch wenn ihr denkt, dass ihr noch in einem guten Zustand seid, ihr könnt nicht mehr Auto fahren mit diesen Drogen.
Mhm.
Nicht gut.
Okay, dann sind wir durch mit unserem Security-Teil.
Jetzt kommt der gute Teil.
Ja, also Thema, ich habe mal Zef reingeschrieben, aber Platte ja schon drüber geschrieben, nächstes Mal vielleicht, weil wir ein bisschen
von der Zeit her.
Oh Gott, also Zef ist ein Filesystem im entferntesten Sinne, also Object Storage, da kann man Daten reintun und wieder raustun und viele tolle Sachen mitmachen. Ich habe jetzt meinen neuen Server damit aufgesetzt. Und wir können da gerne nächstes Mal ein bisschen genauer drüber reden.
Genau.
Also es ist aber so das Next Big Thing, wird gerade so ein bisschen gehypt.
Von wem?
In der Storage-Community.
Ach, die.
Die Mr. Storage Community. Wer kennt die nicht?
Na, alle, die sich mit Storage beschäftigen. Mhm. Also, wenn du wirklich große Server zusammentun willst und dir einen SAN kaufen willst, sondern es irgendwie anders machen willst, dann gibt's entweder benutzt du von Red Hat dieses ClusterFS oder du nutzt gerade Ceph, kannst du dann auch in OpenStack reintun und du kannst irgendwie tolle Sachen damit machen. Also ich benutze es, um dann meine virtuellen Maschinen da reinzutun und zu booten. Ich kann nächstes Mal da gerne noch ein bisschen mehr zu erzählen.
Auf jeden Fall musst du das.
Wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr die auch schon mal in die Kommentare posten. Ich weiß auch noch nicht, ob ich nächste Woche dabei sein kann. Deswegen sei an einer Stelle zumindest schon mal gesagt, am 27.02. sind in Frankfurt, ist ein Ceph Day. Da, wenn man sich für Ceph interessiert. Also ich bin tatsächlich auch gerade schwer begeistert von dem Ding. Und wenn ich da Zeit hätte an dem Tag, würde ich da auch hingehen. Leider sieht es schlecht aus.
Oh nein.
da kommt auch der Entwickler, also der Seth ausgedacht hat, der Sage Weil. Der hat einen großen Teil auch in seiner Doktorarbeit geschrieben darüber und ist jetzt, hat eine Firma gegründet, um Ceph zu promoten und rauszubringen, und es könnte halt wirklich diesen ganzen Storage-Anbietern EMC und NetApp und wie sie auch immer heißen, so ein bisschen gefährlich werden, und auch Red Hat.
Von NetApp weiß ich, oh sorry. Hm? Ich dachte, du warst fast fertig. Von NetApp weiß ich nur, dass sie ein Waffel-File-System haben. Aber mehr weiß ich auch nicht.
Waffel.
Genau, die machen ja da auch Reduce-Zeug, Deduplizierung und sowas. Waffel, genau.
Waffel finde ich super.
Und die machen das halt so ein bisschen mit Community-Hardware hier, also einfach viele Festplatten zusammenstecken und der verteilt es da drauf. Und bei diesem Ceph Day gibt's halt mehrere Leute, die dann vortragen, wie sie es bei sich einsetzen und wie das so alles funktioniert und blablub. Also von SUSE sind Leute dabei. Vom CERN, CERN scheint es also auch einzusetzen. Und halt der Gründer, also den würde ich ja schon gerne mal interviewen.
Macht es doch einfach.
Genau, ja, macht es. Kann halt an dem Tag.
Oh, God damn it.
Ja. Das ist mein Problem, weil Frankfurt ist ja eigentlich nicht so weit weg. Ja, mal schauen. Aber vielleicht habt ihr Lust, wenn ihr euch für Ceph interessiert oder für Storage gerade. Wie gesagt, es ist so gerade so ein bisschen das next big thing. Und ich habe jetzt nach Weihnachten und jetzt im Januar ein bisschen damit rumexperimentiert und bin jetzt tatsächlich auch live gegangen mit. Also
doing it live.
Und wo bist du jetzt über live damit?
Ich habe einen Server aufgesetzt und mehrere Maschinen, mehrere Virtual Maschinen laufen jetzt auf diesem Ceph Cluster bei mir. Ja, und demnächst, ich habe hier dem Dan, der ja vorher auch immer die Opus-Streams und sowas gemacht hat und diese HTTP-Livestreams, da sind wir schon über HTTP, der hat ja seinen Server abgegeben, weil ihm der zu teuer ist, und ich habe gesagt, pass auf, ich gebe dir einen und mal gucken, dass es vielleicht nächste Woche dann wieder läuft, und das wird auch dann ein Server sein, der auf Ceph läuft.
Das streamt dann aber nur Radio Türk.
Radio Tux und Binärgewitter. Nee, der kann schon für alles.
Was für alles? Aber da, warum?
Aber.
Ja, ich brauche mal ein bisschen Lasttest jetzt für dieses.
Und wenn er genug Last gemacht hat, dann wird er gekickt. So ist es.
Nee.
Nein.
Also ich meine, Traffic ist da eh kein Problem. Ich muss jetzt mal gucken, ob das wirklich schnell genug ist, was ich da aufgesetzt habe. Da gibt es natürlich noch viele Tuning-Punkte. So tief bin ich jetzt noch nicht in Ceph drin, aber es läuft jetzt schon mal seit 3 Wochen stabil, und ich habe auch schon einiges kaputt gemacht und wieder ganz gemacht und gut gelernt dabei. Trotzdem brauche ich mal ein paar Leute, die das rumtesten, und deswegen das wird gerade da gut. Mal eine virtuelle Maschine verschenkt.
Oh, ja. Das ist schön.
Ja.
Super. Ich auch eine.
Kommt drauf an, was du machen willst.
Weiß ja noch nicht.
Ja.
Alle bösen Dinge halt, ja, so wie es immer ist.
Genau. Nee, für böse Dinge ist es nicht gedacht.
Oh nö, das ist aber jetzt unpraktisch.
Ja. Nee, da laufen auch schon, also es läuft schon Datenbank drauf und einige andere Sachen und so. Mhm. Passt schon. Gut, dann kommen wir zum Lesefu. Und ich erzähle nochmal Ceph vielleicht nächstes Mal ein bisschen mehr, wenn da Bedarf besteht. Könnt ihr mal in die Kommentare posten, ob das irgendwie interessant ist. Oder ihr geht zum Ceph Day am 17. Genau. 27.
Müsst ihr uns nicht zuhören, weil wir quasi das gleiche erzählen.
Genau, da sind dann die wirklichen Experten, wir sind ja nur so halbe Experten.
Nur du bist eigentlich der Experte.
Ich habe niemals behauptet, Experte in irgendwas zu sein.
Doch, bist du. Du bist Experte in all den Apple-Dingen.
Dummschwatzen.
Und in Dummschwatzen.
Das kann ich vielleicht. Nee, da gibt es bestimmt Leute, die können das.
Du bist Apple-Experte für diesen Podcast.
Vielleicht.
Laserfu.
Laser.
Infographic.
Felix?
Ich habe nichts wirklich zu lesen, aber eine Infographic, weil Infographics sind immer gut. Und zwar die Infographic heißt How much of your phone is actually screen? Und das ist echt erstaunlich, wenn man sich die Liste mal anschaut, wie sich das von Telefon zu Telefon unterscheidet. Also es geht darum, wie viel, weiß nicht, was die deutsche Besetzung von Bezel, BEZEL. Von Rahmen. Rahmen. Was Rahmen ist und was tatsächlich Screen ist.
Ah, okay.
Von deinem Telefon.
Ja, hier ist auch ganz schön viel.
Du meinst Bezel.
Nö, Deutsch.
Also, ja. Nee, was da oben steht. Ich habe gerade das Wort nicht akustisch wahrnehmen können. Genau. Ich habe es dann noch gelesen.
Ja, sehr gut.
Ja, ist interessant.
Interessanter Überblick auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, der Grund, weshalb das bei den iPhones gar nicht so hoch ist, dieser Prozentteil, ist halt wegen diesem Home-Button.
Nee, das habe ich mir nicht auch überlegt, dass du das sagen wirst. Und ich habe gedacht, das ist Bullshit, weil alle anderen Telefone haben ja auch Buttons.
Ja, aber die sind halt immer gleich groß. Und guck mal, der
nimmt die sind halt ja da schon teilweise nur auf dem Display.
Und oben halt dieses...
Hier oben habe ich doch auch stehen. Aber das ist halt kleiner einfach.
Ja.
Was ein Unterschied ist, dass die Displays allgemein größer sind und deswegen hast du hier natürlich auch mehr Prozent. Mehr Prozent.
Ja, ich glaube, ist vermutlich schon so. Ich glaube,
du musst es ja auch nicht verteidigen. Es ist ja bloß ein Überblick.
Nee, ich will das auch nicht verteidigen.
Machst du aber gerade.
Nee.
Okay, dann mach weiter.
Also, ich sag, warum es so ist. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht.
Ja,
aber
genau.
Aber du hast schon recht, dadurch, dass große Phones auch große Bildschirme haben, aber der Platz, der allgemein außenrum gebraucht ist, wahrscheinlich relativ fixed ist, ist schon so, dass so zum Beispiel das Nexus 5 deutlich
einen
höheren Prozentsatz hat als zum Beispiel das Nexus 4.
Ja, also deutlich im Sinne von wie viel Prozent ist? 4% ist nicht so.
Ja, aber deutlich. Die Skala, die reicht jetzt irgendwie 50, irgendwas
bis 70. Zu
75, ja, gut, irgendwas. Schon, ja. Das ist jetzt nicht so der.
Also ich habe ja sogar gerade beide Telefone hier liegen und.
Ich meine, bei dem einen ist halt einfach das Display ein bisschen
und
größer.
Oben und unten ist.
Und oben
ein aber bisschen oben ist auch bei dem. Ja, oben ist tatsächlich bei dem Nexus 4 auch ein bisschen mehr noch. Und unten ist es ungefähr genauso. Es hat einfach ein fetteres Display.
Joke. Also
ja.
beim Jolla verstehe ich auch nicht, warum unten so viel verschwindet wird, weil das.
Ach, ich weiß nicht.
Du hast ja unten noch nicht mehr was. Im Zweifelsfall
ist der Computer drunter
unbedingt angebracht. Also im Zweifelsfall sind dann Hardware-Controls vielleicht auch wichtiger als jetzt irgendwie.
Ja gut, hier gibt es ja keine Hardware-Controls.
Also
ja, okay. Könnte einfach sein, dass
sie
im Inneren längere brauchten, mehr Platz brauchten.
Also was für den Akku wahrscheinlich.
Ja, also was in dem Telefon unten drin ist, also ich hatte ja erstmal Nexus 4 offen. Unten ist quasi der Connector für das USB. Und mehr nicht. Und hier so ein bisschen Audio-Shit halt. Also
bei dem ist hier der Connector ja sogar oben.
Ja. Und in der Mitte ist halt der fette Akku, der quasi irgendwie, keine Ahnung, bestimmt 70% von dem ganzen Telefon ist.
Ja.
Und dann hast du so eine Platine, die quasi nur oben und ein bisschen rechts an der Seite lang geht. Und das ist quasi alles Computer.
Mhm.
Und das ist echt erstaunlich wenig, wenn man sich das anschaut.
Also auch, wenn man mal ein iPhone aufgemacht hat, das Logic Board ist der absolut kleinste Teil davon, von diesem Teil. Also Akku nimmt das meiste ein und der Rest ist da noch irgendwie Antennen, irgendwie Wi-Fi, sonstige Audio-Jack-Konnektoren oder sonst irgendwas.
Ja,
aber das eigentliche Mainboard, nenne ich es mal, oder Logic Board, ist ein sehr kleiner Teil davon.
Ja, genau. Und der Rest ist auch alles nur draufgesteckt, was eigentlich eine ziemlich coole Sache ist. Also vielleicht haben wir quasi unsere Steckphones jetzt schon. Und wir wissen es nur nicht, weil wir sie noch nie aufgemacht haben.
Okay.
Also beim Nexus 4 ist es wirklich so, alles, und du hast irgendwie eine Kamera und du steckst sie drauf. Und du hast irgendwie den Audio-Jack und du steckst den auch nur drauf. Und du hast das USB und du steckst das alles quasi nur auf das Logic Board drauf.
Also bei den Sachen, die ich jetzt von Apple-Geräten aus dem Inneren gesehen habe, ist es größtenteils schon fest drauf,
glaube ich. Oh, das ist ja blöd.
Bin ich gerade am Überlegen. Also ich habe mal ein paar Sachen getestet. Ich habe den Dock-Connector mal getauscht und ich habe den Vibrationsmotor getauscht. Die beiden Sachen konnte man auch tatsächlich tauschen. Ich glaube, die sind schon aufeinander gesteckt und dann kann man die irgendwie rausschrauben oder so. Also zumindest ein paar Sachen. Ich weiß jetzt nicht, ob man sowas wie die Einheit fürs Wi-Fi oder irgendwie den GSM-Chip oder sowas kann man mit Sicherheit nicht stecken.
Aber zum Beispiel die Kamera kannst du austauschen ohne Probleme. Also das ist jedenfalls beim Nexus 4 so.
Weiß ich nicht. Habe ich noch nie probiert. Müsste ich auch jetzt mal gucken, ob es da irgendwie Anleitungen gibt, wie man das tut. Ansonsten würde ich mich da eh nicht rantrauen. Aber ja.
Ja.
Telefone. Mir fällt keine Überleitung ein.
Telefone.
Blue Leaves. Kannte ich bis jetzt auch nicht. Ist so ein netter Blogpost wieder vom Thoughtbot-Blog. Giant Robots Smashing into Other Giant Robots. Da geht es um den Blue Leaves-Befehl und was man so ein bisschen damit machen kann. Unter anderem kann man sich da auch aus den Sachen, die man bis jetzt installiert hat, einen Brew-File erstellen. Und ich kannte den bis jetzt noch nicht. Also Blue Leaves zeigt einem quasi alle Pakete, die man installiert hat, aber die keine Abhängigkeiten von anderen Paketen sind. Also die du vermutlich mit hoher Wahrscheinlichkeit ursprünglich mal installiert hast. und die dann Abhängigkeiten nach sich gezogen haben. Und ja, damit kann man im Endeffekt Zeug machen. Und das ist ganz cool. Und mehr das kann Zeug. Man in diesem Blogpost nachlesen.
Mehr Zeug, mehr gut. Okay.
Jo, also man kann damit Dinge automatisieren und automatisieren ist eh gut.
Automatisieren von irgendwelchen Dingen und Sachen ist immer das
ja, auf jeden Ansatz. Fall. Was auch ganz gut ist, ist Style. Und zwar jetzt in dem Fall.
Style ist immer gut,
ja. Style ist auf jeden Fall gut. Ja, in dem Fall ist es der Ruby Style Guide von GitHub. Und den finde ich im Großen und Ganzen eigentlich ganz, ganz gut. Und der zeigt einem so ein paar Best Practices, was so Ruby-Programmierung angeht. Und wie man halt so deren Meinung nach den Code richtig formatiert und wie richtige Syntax benutzt und sonst irgendwas. Und das kann man sich mal angucken. Also und ist auf jeden Fall.
Kommt der von der Ruby Community, von irgendeinem Typen oder ist das offiziell? Was ist das?
Das hat irgendein Typ aus der Community mal angefangen. Die Leute von GitHub haben das geforkt und haben da noch ihren eigenen Saft dazugegeben. Und das ist im Endeffekt so ein eine Mischung aus dem, was die Leute bei GitHub so gut finden. Und mit vielen der Sachen stimme ich überein. Deshalb, also kann man sich mal angucken, wenn man irgendwie Ruby programmiert. Standen auch ein paar interessante. Also ich bin eigentlich drauf gestoßen, weil ich wissen wollte, wie man richtig Regular Expressions in Ruby über mehrere Zeilen schreibt, damit man Kommentare daneben machen kann und sonst irgendwas. Weil sonst, wenn man da komplexe reguläre Ausdrücke schreibt, wird das Ganze sehr verwirrend.
Hast du dich für reguläre Ausdrücke entschieden, ja?
Teils.
Ein bisschen.
Ein bisschen reguläre Ausdrücke. Jedenfalls ist es da halt auch erklärt, darum bin ich da drauf gestoßen. Ich kannte das Dokument eigentlich schon vorher. Und kann man immer mal wieder empfehlen, weil das ist ganz nett, wenn man da irgendwie mal wissen will, wie es denn andere Leute so machen. Man muss dem nicht überall allem zustimmen, aber man kann sich ja mal angucken und dann halt den Teil nehmen, der für einen passt.
Genau.
Ja, was habe ich noch? Ein paar Rails-Sachen. Also auf dem Semaphore-App-Blog gab es letztens eine Reihe von Blogposts, wo es ums Testing von Rails-Applikationen geht. Und zwar im Konkreten um Anti-Patterns. So Dinge, die man irgendwie nicht tun soll, weil sie haben negative Auswirkungen auf das, was man dann später tut. Und da gibt es, glaube ich, mittlerweile sind es 5 Teile, die man da durchlesen kann. Und ich habe jetzt mal die ersten 3 gelesen. Die sind eigentlich alle so ganz cool und lernt man was dabei und kann man sich mal angucken. Also wenn man sich irgendwie für Ruby oder speziell für Ruby on Rails interessiert, dann ist diese Blogpost-Reihe ganz cool. Ansonsten habe ich noch irgendwie 7 Patterns to Refactor Rails Applications. Beziehungsweise nicht Rails Applications, sondern Rails Models. Kann man sich auch mal angucken. Und als letzten Lesefu habe ich Killing the Crunch Mode Anti-Pattern. Und da geht es im Endeffekt darum, warum es eigentlich doof ist und warum man das nicht machen soll, so in diesem Crunch-Mode zu leben. Das heißt, man sagt irgendwie, okay, jetzt machen wir eine Woche, wir geben alles. Die Leute machen Überstunden, um irgendwelche Projekte fertig zu kriegen und sonst irgendwas. Und der Artikel beschreibt man so ein bisschen, was da das Problem dran ist und so ein bisschen, was man auch machen könnte, um dagegen zu wirken und warum das aus einer Management- und aus einer persönlichen Perspektive alles doof ist und so.
Schön.
Weil doof. Ja, lest es euch mal durch. Ich fand den Artikel ganz cool.
Ach, so schön.
Jo.
Dann macht es doch einfach so.
Mhm.
So. Hast du genug gelesen?
Hast du genug gelesen?
Ja, ich glaube schon.
Dann Mimimi?
Mimimi.
Du hast mal wieder BW.
KBW, du warst mal wieder KBW-Kunde. Ja, dumme Entscheidung, würde ich sagen. Ja.
Immer noch.
Nee, ich habe ja schon vor einer Weile gekündigt. Das ist jetzt nämlich das Problem. Ich habe ja
das Problem, das ist aufgehört.
Nee, pass auf. Ja. Ich habe letztes Jahr gekündigt und jetzt weiß ich, in den nächsten 1-2 Monaten läuft irgendwann mein Kabelanschluss aus.
Du weißt nicht wann?
Exakt.
Nice.
Dann bestell dir halt jetzt schon mal richtiges Internet.
Ja, muss halt ich mal machen. Das Problem ist bloß, dass ich demnächst umziehe. Da muss ich jetzt mal wieder gucken, dass ich irgendwas finde, was irgendwie so monatlich kündbar ist und so.
Ah, ist ja kein Problem.
Ja. Genau,
alles gar kein Problem.
Ja. Entweder Easy, Bell oder
Kongstar.
Genau, Kongstar. Ja.
Also geht, glaube ich, sogar beides bei mir daheim. Ich werde mal versuchen, da bei Easy Bell irgendwie einen Anschluss zu bekommen, glaube ich. die sind, glaube ich, so karma-neutraler als irgendwie Kongstar.
Ja, also ja. Ist zumindest gerade ein Tick billiger als Bongstar.
Das ist mir letzten Endes egal, ob ich da 5 Euro mehr oder weniger zahle, das ist dann auch egal.
Brauchst halt eine Fritzbox.
Das ist das Problem. Die kostet halt wieder Geld, aber die kann ich irgendwo anders auch wieder verwenden im Normalfall.
Ja, selbst wenn du umziehst, brauchst du
die Es gibt schon Fritzboxen mit 802.11ac.
Ja, gibt's die neueste.
Hat die das schon?
Ob sie schon zu kaufen gibt, weiß ich nicht.
Also
aber
die letzte, die ich gesehen hatte, die hatte den N-Standard. Also das ist die was weiß ich, irgendwas 90 hinten.
Ja, nee, die neueste müsste das können. Oh, dachte ich eigentlich.
Aber soll ich meine eigentliche Mama. Geschichte erzählen, wegen der ich eigentlich rumheulen wollte? Und zwar habe ich versucht, mich in dieses Web-System von Kabel.
Also, ja, kann sie die 7490 kann AC.
Die kostet nur die kostet 249 Euro.
Ja, okay.
Dann ist es so.
Also, weil Easybell sagt dir zwar, schreibt dir zwar nicht unbedingt vor, dass du. Wie dein Router auszusehen hat, aber sie hätten es gerne, dass du eine Fritzbox
hast. Sie sehen das gerne, ja, wenn du also dann doch
sie die gern gesehen. Sie debuggen es dir halt nur, wenn du eine Fritzbox anschließt.
Mhm. Ja. Also, dass ich allein da irgendwas debuggen muss.
Ich meine, normalerweise steckst du es an und es geht.
Ja,
ja.
So möchte ich das haben.
Ja,
ich möchte
so funktioniert es ja auch.
Ich möchte irgendwo Geld hinwerfen und dann kommt der Internet zurück.
Ja, genau.
Das ist eigentlich so.
So mache ich das bisher. Und bisher bin ich ganz zufrieden, aber ich hatte bisher auch noch kein Problem. Ich weiß nicht,
Woher weißt du dann, wie wo? Also
die sagen dir beim Bestellen, also sie können hier entweder eine Fritzbox mitbestellen oder.
Die muss man dann, glaube ich, mieten oder sowas. Oder
kannst
oder
du beides, glaube ich, machen. Entweder mietest du für 2,50 Euro im Monat oder kaufst du für 100x Euro. Oder du sagst halt, nee, ist ja alles egal, ich will eigenes Zeug und dann schreiben sie aber, ja, wir hätten aber schon gern, dass ihr irgendwie hier eine Fritzbox und blablub. Aber wenn du sie nicht hast, ist glaube ich auch nicht schlimm.
Okay,
du wirst halt erschossen, aber man kann nicht alles haben.
Ja.
Ja, wahrscheinlich gibt es dann
irgendeinen Ich würde jetzt sagen, Nachteil, kann ich mit leben, aber nein, kann ich nicht.
Kannst du nicht, so richtig gut.
Nee, wenn du tot bist, kannst du nicht damit leben.
Ja.
Aber die neue Fritzbox kann das. Kauf dir mal hier AC und so. Kostet 159 Euro.
Ja, muss ich mal gucken.
Und die hat schon gar nicht
Also ich meine, die Hardware ist ja, glaube ich, ganz okay so. Und irgendwie wollte ich mir demnächst eh mal nochmal mehr Netzwerk kaufen, weil ich will ja überall WLAN haben. Überall.
Ja, überall.
Und ich weiß ja nicht, wie meine zukünftige Wohnung aussehen wird. Im Zweifelsfall habe ich da vielleicht nicht überall WLAN.
Stell dir mal vor, das nicht überall WLAN. Das wäre echt
eine traurige Geschichte.
Ich habe jetzt auch noch eine Fritzbox. Ich muss mal gucken. Also ich habe da eine Fritzbox rumzuliegen, dass ich die auch noch irgendwie in meinen WLAN-Verteilmodus einbaue.
Ja.
Musst du.
Ja, man will einfach mehr WLAN. Also ich habe zurzeit eine Bridge, eine 5 GHz Bridge und dann danach nochmal ein Gerät dran, was dann wieder ein 2 GHz Netzwerk aufbaut. 2,4. Ich meine, es geht schon, aber mehr Netz, mehr gut.
Mehr Netz, mehr gut,
ja. Weniger Fritzbox, mehr Hass.
Oh. Mehr Hass.
Ja, du kannst dich nicht einloggen.
Ja.
Oh Gott.
Nee, nicht nur das, sondern das Ding ist.
War das nicht, dass man das PDF irgendwie nehmen muss und es.
Brute-Forcen. Habe ich alles schon. Habe ich
schon ein paar Mal gemacht.
Nee, ich habe dann meine Kundennummer gebrute-forced von allen Rechnungen. Die habe ich in OnePassword reingespeichert, damit ich es nicht dauernd machen muss, weil irgendwie. Das ist so Time-Memory-Trade-off.
ja.
Und, also, weißt du, ich habe das ja jetzt nicht nur einmal gemacht, okay? Ich habe mir. Die Sachen dann auch genauso, wie sie es gehört, habe ich das in meinem OnePassword abgespeichert. Wollte auf diese Seite gehen, um zu gucken, wie lange der Vertrag noch läuft. Wollte mich einloggen, habe diese Sachen ausgefüllt, genauso wie ich es das letzte Mal eingetragen habe.
Ja.
Und
dein Passwort ist abgelaufen.
Dein Passwort war zu lang.
Nein.
Sie haben gekündigt, sie dürfen sich nicht mehr einloggen.
Nein, schlimmer. Ich kann es nicht sagen, was das Problem ist.
Oh,
also pass auf. Also da steht halt dran, so bla bla bla, log dich doch mal mit deinem Usernamen oder mit deiner E-Mail-Adresse ein, aber Achtung, demnächst geht's nur noch mit der E-Mail-Adresse. Okay, dann denke ich mir, ja, trage ich die E-Mail-Adresse ein, trage Passwort ein, log mich ein.
Geht nicht.
Shit. Okay, dann kannst du irgendwie auf Passwort vergessen, sonst was klicken und dann trägst du da deine Kundennummer, deine E-Mail ein, dann setzt du ein neues Passwort und dann bekommst du eine Mail, wo dann steht, okay, jetzt aktivieren, hier auf diesen Link klicken.
Und dann muss man sich aber einloggen, um den Link anzuklicken.
Was?
Keine Ahnung.
Nein. Also man muss sich dann, wenn man draufgeklickt hat, wieder einloggen. okay, ich mach das, ich setze das Passwort wieder zurück auf mein altes Passwort, was ich davor gehabt habe, yeah. Weil ich, das ist 25-stellig generiert, sonst irgendwas, das ist mir total egal. Oh mein Gott,
Passwort Reuse!
Für den gleichen Dienst.
Oh mein Gott, Passwort Reuse für den gleichen Dienst sogar. Oh mein Gott. Oh Gott, wenn die jetzt so das einmal den Dienst hacken, können sie doppelt hacken.
Ja genau, da können sie, your dog hurt you like hacking.
Hacking, überall.
Jedenfalls habe ich an diese E-Mail-Adresse, die ich da eingetragen habe, die Mail bekommen, auf die ich dann geklickt habe, um dann festzustellen, ich kann mich immer noch nicht einloggen. Dann habe ich in fünf Untermenüs irgendwo eine Möglichkeit gefunden, mich mit meiner Kundennummer und dem Passwort einzuloggen. Und das hat funktioniert. Aber auf die E-Mail-Adresse, die auf diese mir eine Mail geschickt haben,
das ist eine andere.
Nein.
Das ist eine andere als die Login-E-Mail-Adresse.
Nein, das ist die richtige E-Mail-Adresse. Ich hab da Mails von denen drauf bekommen und sie wollten. Es ist alles furchtbar.
Oh nein, schrecklich.
Ja, und dann muss ich feststellen, dass man nicht im Webinterface nachgucken kann, wie lange der Vertrag noch läuft. Also, es war komplett
für den Arsch. Und hast du da angerufen?
Nein.
Und die haben gesagt, morgen.
Ja, ich muss jetzt daheim irgendwo mal mein ganzes Papier sortieren und mal gucken, wo dann irgendwo diese Postbestätigung
ist. Du kannst ist. Einfach schauen, wann du es gekauft hast.
Ja. Nee, ich muss gucken, wann ich es gekündigt habe. Das ist ja das Ding. Ach so. Ich habe es ja schon gekündigt.
Also bei KBW sind es eh immer 2 Jahre, oder?
Ja, ich habe es ja letztes Jahr schon gekündigt und vor ungefähr 2 Jahren oder so habe ich es irgendwann mal verlängert. Naja. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe letztes Jahr habe ich den Termin verpasst und danach ist da wieder hatte ich wieder ein Jahr Laufzeit und dann habe ich es gleich direkt gekündigt und alles. Ich habe auch die Bestätigung bekommen und ich weiß, es ist irgendwann demnächst, aber ich will halt nicht irgendwann eines Morgens aufwachen und dann plötzlich kein Internet mehr haben, weil das wäre ganz schön scheiße.
Ja, ja, ohne Internet ist scheiße.
Schrecklich.
Ja. Kommen wir zum Ubuntu Phone.
Kein Internet haben.
Kommen wir zum Ubuntu Phone.
Ubuntu Phone. Und zwar ich habe ja ein Nexus 4 Telefon übrig. Ich habe gedacht, was mache ich jetzt damit, ja? Und ich habe mir überlegt, okay, ich brauche irgendwie eine Shell auf meinem zweiten Telefon. Und dann habe ich gedacht, okay, was gibt's denn?
Du brauchst mal ein richtiges
ich brauch OS mein, ich, auf deinem ich Telefon. Ich brauche meinen echten Computer auf meinem Telefon quasi, ja. Dann, wo ich dann alles machen kann. Und dann habe ich gedacht, okay, es ist Ubuntu Phone. Wie heißt es Ubuntu?
Ich verstehe es nicht, warum du Ubuntu Phone genommen hast.
Ich weiß nicht, das ist das Einzige, was mir eingefallen ist. Denn
Jolla!
Safefish! Jolla, Safefish hast du selber. Da kann ich ja nicht mit angeben.
Aber doch, dann könnten wir uns wenigstens darüber unterhalten.
Ja, ist mir auch scheißegal. Ich benutze es doch nicht wirklich.
Ja, aber
darum geht es doch
aber
nicht.
Aber könnte ich mal die Installation machen
der
und sagen,
ich benutze es auch
war.
Nicht wirklich.
Ich doch. Hab, jedenfalls, meine Geschichte.
Ja, deine Geschichte. Es ließ sich auf jeden Fall drauf tun.
Es ließ sich relativ leicht drauf tun, nachdem du es quasi geroutet hast und so. Also du musst nicht routen, sondern nur anlocken und dann sagst du Fastboot Install. Fablet Bonus Feature Dings.
Fab.
Also es gibt sogar von Ubuntu gibt es ein, wie heißt das? Fab. Das heißt Fablet Flash und dann macht er wieder das Richtige. Einfach so, bam. Das war relativ cool. Also das Installieren war relativ einfach. Das Problem ist halt, das Ding ist dann hochgekommen, aber dann hat es kein WLAN. Und das war.
Immer noch kein WLAN?
Doch. Oder? Jetzt hat es WLAN. Also das Problem war irgendwie. Du musst irgendwie neben dem quasi OS musst du noch irgendwie Firmware-Shit flashen oder sowas. Und erst dann hast du WLAN mit deinem Nexus 4. Und ich habe gedacht so, okay, welches Telefon wird am allerersten mit dem Ubuntu-Phone-Shit funktionieren? Ja, dieses eine Nexus 4, was würden sie gesagt haben, dass sie es darauf machen. Aber dann ist es da verkackt und das kann ich einfach nicht verstehen. Wie sowas. Es sieht irgendwie alles, es ist zu dem Ubuntu-Phone, ich finde, alles sieht so ein bisschen leer aus. Alles sieht so aus, als wäre da nichts. Guck mal, das hier zum Beispiel, ja? Das ist einfach nur ein leeres Menü. Das hier ist voll wenig.
Also, dann Felix hast du hier zeigt Network. Gerade den Notification-Bereich.
Genau, der Notification-Bereich oben. Ich habe auch erst so, ich habe es irgendwie so runtergefahren und dann war es leer. Und habe ich gedacht, okay, was muss ich jetzt machen, damit ich auf die anderen kleinen Icons komme? Habe ich so raufdrücken? Geht sogar.
Ja, geht.
Aber es ist halt irgendwie blöd, weil es ja so klein sind. So ganz kleine Icons
hier oben. Icons.
Und du kannst
und
hier.
Man sieht sie vor allem nicht, weil sie so komisch ausgegraut
sind. Ja, aber du kannst die seitlich sliden, habe genau. Ich dann rausgefunden.
Also sliden oder swipen ist auch ganz beim Jolla musst du auch ganz
das
viel sliden.
Das ist alles quasi geslidet. Und, ja. Alles sieht so ein bisschen leer aus, finde ich. Das sieht so aus wie so eine verlassene Stadt. und von den Applications gibt es eine Applikation, die ich quasi installieren wollte. Und dafür brauchte ich ja schon Wi-Fi. Dann musste ich das mit dem Wi-Fi machen, beziehungsweise habe es mir machen lassen, weil ich was anderes getan habe. Und zwar die Terminal Application. Die heißt der Terminal. Und dann das Allerschlimmste. Oh, was ist das? Terrassen? Kennst du dich Terrassen? Terzi. Irgendwie sucht ihr jetzt irgendwie in meiner Nähe Terminal 1? Ich glaube, es ist nicht das Richtige.
Willkommen im
StoreTalk.
Felix installiert Dinge.
Felix installiert Dinge.
Mein Terminal.
Jedenfalls, ich finde es jetzt nicht mehr. Aber es kann auch sein, dass es irgendwo.
Du findest dein Terminal nicht.
Vielleicht ist hier? Browser? Ja. Nee. Home Search. Hier.
Terminal.
Jetzt komm schon. Dinner Party. Okay, Felix, ich finde es jetzt auch nicht mehr. Ja. Ist ja auch egal. Jedenfalls, ich habe es versucht zu installieren und dann ging es nicht.
Ja, siehste.
Das ist ein Scheiß einfach.
Erstmal Dollar draufgetan. Also, Selfish.
Nein, du hast doch selber einen Selfish. Yeah. Was ist das für ein Scheiß? Das ist doch Quatsch, wenn ich mir was drauf mache, was du schon hast. Ich habe zwei Telefone und ich benutze das Ubuntu-Phone nicht. Ja. Aber jetzt die gute Nachricht. Du kannst mit ADB Shell fällst du direkt in der Root-Shell rein. Und dann kannst du quasi, dann hast du quasi deine Shell und du kannst sogar Sachen reinpasten. Ja. Was ja viel besser ist, als auf dem Telefon irgendwelche Dinge einzugeben.
So praktisch.
Und dadurch, dass es ein Ubuntu ist, hast du ja auch alle Ubuntu-Pakete und deswegen habe ich da auch einfach mal Tinkner installiert und es funktioniert einfach direkt, was echt eine ziemlich coole Sache ist.
Ja, so apt-get auf dem Telefon ist schon irgendwie cool, oder?
Ja, und zwar alle Ubuntu-Dinge auch, also alle Ubuntu-Pakete.
Ah, ne, alles, was wir für ARM da haben.
Ja, was?
Ich verstehe es nicht, aber
was mal.
Es macht einfach Spaß.
Das ist schon cool, weil es geht, aber ich.
Nee, darum geht's gerade. Ja. Also, ich habe gerade einen anderen Plan sogar. Ja. Und zwar, ich wollte quasi ein Telefon, wo ich die Kamera dann so fernsteuern kann, dass ich es quasi irgendwo hinlege, weil das Ding hält ja für irgendwie, einen Tag oder so. Und dafür ist vielleicht ein kleiner Computer relativ cool eigentlich.
Nee, weißt du, bei sowas kann ich das verstehen, wenn man dann mit dem Telefon rumspielt und denkt, okay, ich benutze es für irgendwas anderes, wofür es nicht gedacht ist. Aber sich allein mal, weil es geht, irgendwelche UpGet-Pakete nachzuinstallieren, da kann ich halt jetzt irgendwie nicht wirklich.
Du bist aber zu alt dafür.
Nee, ich habe einfach zu wenig Zeit dafür. Ja,
ja. Das ist Quatsch, du hast genug Zeit, du willst dich nur nicht mehr damit auseinander.
Ja, nee, ich will halt andere Dinge machen und das
ist
mir meine Zeit
dann hat. Dann sind ja andere Dinge wichtiger, ist okay.
Das ist ja alles gar kein Problem. Leute haben aber halt du Spaß. Kannst nicht sagen, dass du keine Zeit hast, sondern du hast einfach nur keine Lust mehr. Ja,
Zeit ist halt.
Nein, du hast keine Lust mehr.
Sagen wir es mal so, ich habe keine Aufmerksamkeit dafür, weil Zeit vergeht, ob ich jetzt so irgendwas mache oder nicht. Aber meine Aufmerksamkeit ist halt begrenzt.
Ja, gut, ja. Das ist halt so. Ja.
Egal.
Und was ist jetzt der Mimimi, dass da zu wenig los ist?
Ja, also Mimimi, weil das eigentlich wieder nicht funktioniert hat. Aber dass der Akku halt voll schnell leer geht. Also ich hab immer das andere Telefon dabei und das hält irgendwie, keine Ahnung, 3 Tage oder so.
Ja, gut,
und dann das Nexus 4 stirbt halt einfach irgendwie super schnell.
Das geht anders.
Bei mir da musst du es eigentlich.
Ich bin halt. Also du musst beim Jolla tippst du zweimal und dann geht's an.
Genau, deswegen. Und der erste Screen bei Ubuntu Phone ist auch, wie viele Fotos du heute gemacht hast, weil das ist das Allerwichtigste.
Ja, aber der kann dir doch auch andere Sachen anzeigen.
Ja, bestimmt. Habe ich aber nicht hinbekommen. Ja. Das habe ich mir auch nicht angeschaut. Also das ist ja auch wieder das eine Ding. Ja.
Also eigentlich kann der dir ja auch dein Kalender und sowas alles anzeigen. Ja. Der Kalender soll wohl auch nicht so gut sein bisher. Vielleicht ist das ja jetzt auch schon wieder ein bisschen besser geworden.
Keine Ahnung, also das ist auf jeden Fall nicht so, dass ich jetzt sagen würde, okay, meine Mutter benutzt das Ubuntu Phone, weil es kann alles viel besser.
Ja, da sind sie ja auch noch nicht. Also
das sieht auch nicht aus, als würde das jemals so weit werden. Aber das ist eine andere Sache halt.
Boah. Also wenn man sich mittlerweile an diese ganzen Gesten gewöhnt, das war ja beim Jollop für mich auch das Problem, dass ich am Anfang gedacht habe, scheiße, das ist irgendwie alles komisch und alles, boah. Aber wenn man dann erstmal mit diesen ganzen Gesten umgehen kann, dann ist man da auch relativ schnell und dann macht das
also
auch ganz Spaß.
Also ich finde das nicht so cool, muss ich ja sagen. Aber du hast halt ein Ubuntu drauf und ich wollte jetzt schon, ob die Kamera von Remote geht und so, dass man quasi einen kleinen Computer hat, weil das wäre eine Sache, was mich interessieren würde.
Bing, Google. Naja, gut.
Oh gut, so ist es halt.
Kommen wir zu den Picks.
Fucker.
Wer ist der Pickstarter?
Ficker.
Faker. Ja, das ist ein ganz cooles Ruby-Gem, mit dem man.
Kann das sein, dass ich das irgendwie vor.
Ja, hast du schon mal.
Nee, ich glaube, das.
Es war für Python, aber es war Faker.
Es hieß genauso auf jeden Fall.
Es war genau das gleiche.
Ich weiß, woher euch das bekannt vorkommt. Ich glaube, das hat der Marc mal in der Testing-Sendung angesprochen. Also es ist einfach ein kleines Gem, mit dem man...
Ich habe es gerade gesucht.
Ich
glaube, als Marc das erklärt hat, wusste ich nicht wirklich, was es tut.
Einfach auch schon mal gepickt, glaube ich. Ich suche einfach.
Kannst du ja auch die Python-Version verwenden. Jedenfalls ist es halt so, wenn man irgendwo, sagen wir mal, für irgendwelche Tests oder Geschichten, zum Beispiel Usernamen oder E-Mail-Adressen oder sonst irgendwie sonstige Adressen oder Lorem Ipsum-Texte oder was auch immer generieren will, dann ist es eigentlich eine ganz coole Sache, weil das tut das alles und es ist fertig und getestet und ist unter, jetzt lass mich gucken, ich glaube MIT-Lizenz, jo. Also, ist cool. Mhm. Felix kann auch noch seins verlinken und dann ist gut.
Ich suche mal, wo ich das schon mal... Ich habe nämlich harten Blast hier.
Also ich glaube, die ursprüngliche Variante davon kommt aus Data ...:// Faker, was eine Perl-Bibliothek
genau,
war.
Da kam es
und die sind dann halt da dementsprechend portiert worden. Darum heißen die alle gleich.
Ist so schön.
Ja, ist cool. Kann man benutzen, wenn
vielleicht
man irgendwie den Use Case hat.
Ja.
Statt dass man irgendwie immer Hans Wurst oder sowas einträgt, kann man da auch irgendwie.
Also ich habe mir das tatsächlich auch als Command in der Shell quasi. Also ich kann jetzt sagen, hier Faker Name oder sowas. Mhm. Ups. Und dann kommt halt ein Fake Name raus. Was ein bisschen doof ist, für Python gibt es gerade kein Deutsch, aber das muss ich einfach hart implementieren. Das kann nichts sein.
Das kann nicht sein.
Vielleicht gibt es auch schon von andere Implementierung und dann nehme ich das einfach.
Okay, ja. Gut. Swimbots.
Oh, Swimbots. So gut. Das ist quasi von damals. Ich habe es bestimmt schon mal irgendwann gefunden. Und dann habe ich es verloren. Und jetzt habe ich es wiedergefunden, obwohl ich nicht danach gesucht habe. Und zwar, Swimbots ist quasi so eine Draufsicht, also es ist ein Programm, ist eine Draufsicht auf so ein so Lebewesen, die so aussehen, als ob sie auf so einer Petrischale schwimmen. Das Ganze gibt es, glaube ich, nur, gibt es auf ein iTablet-Dings und auf Windows und es funktioniert auf Reactors.
Oh mein Gott.
Und das macht so gut einfach, es funktioniert out of the box auf Reactors. Und das ist dann quasi, das hat dann für mich gewonnen. Also es hat mein Tag auf jeden Fall um 50% besser gemacht. Wenn nicht sogar 70.
Also probiert es unbedingt auf Reactors aus.
Das ist so cool. Also Swimbot selber, ich habe das wiedergefunden, ich fand es so cool. Und dann hat es einfach so funktioniert auf Reactors und das ist so viel Gewinn. So viel Gewinn. Ich weiß, du siehst es jetzt nicht ein, aber ich starte das jetzt einfach mal.
Ja, ja, es ist okay. Mach das und dann sag gleich, was Buff ist. So, dabei.
Was Buff ist?
Buff.
Buff.
Buff? Das nächste.
Was? Nein. Das ist zum einen mein Pick und zum anderen kommt davor noch die Drogenwaage.
Drogenwaage. Ich habe Drogen gelesen und hab's gleich überlesen.
Ja. Nee, das ist so eins einer der Artikel, den man mit Vorsicht bestellen sollte, weil wenn man so anguckt, was da so Leute...
Leute, die das bestellt haben, bestellten auch Koks, Marihuana.
Nein.
bei Amazon.
irgendwie Koffeinpulver, irgendwie Hanfgrinder, Plastiktütchen, Acrylbons, sonst was. Tatsächlich benutze ich das Ding zum Kaffee wiegen, weil ich will ja mein Espresso ordentlich
genau
abgeben.
Kaffee wiegen.
Ja,
schon klar.
Und es ist auch unterwegs ganz praktisch, weil ich habe bis jetzt sonst immer so eine Küchenwaage benutzt und das Ding ist halt eigentlich ziemlich klein und das kann man auch mal irgendwie problemlos mit in Urlaub nehmen. Tada.
Du willst eine Küchenwaage mit in Urlaub nehmen?
Ja, um Kaffee abzuwiegen. Das ist wichtig.
Okay. Prioritäten, ganz klar.
Prioritäten.
Aber eigentlich solltest du schon jetzt wissen, wie viel so eine Kaffeebohne wiegt, damit du das einfach von Hand machen kannst.
Genau. Du zählst aber einfach nur die Wurfer.
Ja, und? Es du kommt zählst halt einfach eine Hand ab und du weißt ganz genau, was in deiner Hand ist.
Nein.
Du bist einfach guter Kaffee-Ister.
Ich bin einfach nicht gut genug.
Ja, du bist einfach kein guter Kaffee-Ister oder wie auch immer.
Kaffee-Ister.
Kaffee-Hipster.
Ich glaube, die eine Bohne, es kommt halt immer darauf an, wie sie geröstet sind. Die wiegen meistens so 0,15 bis 0,18 Gramm oder sowas.
Ja, aber siehst du, dann weißt du ja, wie viel du brauchst.
Ja, aber ich zähle doch meine Bohnen nicht ab, komm.
Vielleicht solltest du damit nur anfangen, damit du keine Kaffee-Fucking-Waage brauchst mit einem Urlaub.
Hm. Aber das Ding ist billig und es ist klein und es ist handlich. Und
das Ding hat einen eigenen Koffer. Es ist nicht klein und...
Das hat keinen eigenen Koffer.
Doch.
Nein. Gott, das ist ungefähr...
Da! Das ist im eigenen Koffer drin.
Nein, es ist die Waage. Das hat nur einen Deckel. Die Waage hat einen Deckel.
Sieht einfach aus wie ein Koffer.
Und die ist einfach vielleicht so lang. Also die ist vielleicht so wie so ein kleines Krepelphone von der Größe.
Dann ist ja perfekt.
Ja. Was habe ich noch? Irgendwie für den Winter. Ist nicht mehr wirklich Winter. Vielleicht kommt er wieder, man weiß es nicht. So ein Buff-Teil habe ich mir vor einer Weile mal gekauft und das ist eigentlich ganz cool. Das ist so ein Mikrofaser-Halstuch, Schrägstrich, Kopftuch, Schrägstrich, was weil immer. Da kann man alles Mögliche mitmachen. Und das ist so eine Variante, die auch warm hält. Finde ich irgendwie so, wenn ich laufen gehe oder irgendwie längere Zeit draußen bin oder sowas, finde ich das angenehmer als ein Schal. Finde ich ganz cool. Und das ist irgendwie so Hightech-Mikrofaser-Shit und gibt es in 1000 Farben und was auch
immer. 1000 Farben.
Kann man sich mal angucken, wenn man
es doch schön.
Wenn man es irgendwie möchte, warm haben möchte. So, genau. Felix hat einen neuen Window-Manager.
Ich habe mal wieder einen neuen Window-Manager. Ich habe einen aus Versehen installiert und dann hat jemand gesagt, der ist cool und dann muss ich den ausprobieren.
Den haben wir im Radio Tux auch schon mal vorgestellt.
Echt? I3 und
I3 mit dem Interview.
Also was echt cool ist im Gegensatz zum Awesome Window-Manager, dass er eine Dokumentation hat, die man versteht.
Also es ist nicht nur Lua-Code.
Und nicht ständig brickt.
Ja, der brickt nicht ständig und der geht auch nicht bei mir irgendwie auf 100%, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, mein S-Haki eingeben muss oder so. Was ein bisschen weird ist. Und die I3-Config ist echt erstaunlich lesbar. Also das ist ganz cool. Mhm. Und so wie beim Awesome Window Manager habe ich darin auch nicht so richtig viel gemacht, außer die Statusbar installiert und die ist auch cool eigentlich zu konfigurieren alles. Also das ist ja immer das Wichtigste eigentlich. Genau, finde ich ganz gut. Funktioniert jetzt ganz anständig. Also ich habe so ein bisschen was gebaut, dass es sich so anfühlt wie der Awesome Window Manager. Also Sachen vergrößern und verkleinern ist jetzt wieder bei mir auf H und auf J, H und L. Also nach links und rechts verschieben. Was habe ich noch gemacht? Gab noch so zwei Sachen, die ich irgendwie noch angepasst habe, damit der sich so ähnlich anfühlt. Aber so prinzipiell ist das eigentlich alles ganz anständig. Also fühlt sich okay an. Mal schauen.
Ja,
also,
wenn du damit klarkommst. Ich habe auch noch mal kurz hier die Radio-Tux-Sender verlinkt, wo wir das gerade mal irgendwie auch mal besprochen haben. Längere Zeit.
Ach, ist das schön.
Genau.
Jo.
Flint.
Ich bin wieder dran. Achso, Flint, ja, das ist ein netter Client für Campfire. Und Campfire ist dieses Chat-Produkt von 37 Signals.
Und warum braucht man da jetzt noch mehr Clients? Ich habe gedacht, das ist jetzt, man kauft das quasi so fertig. Oder wie funktioniert Campfire normalerweise?
Campfire ist normalerweise eine Web-App.
Achso.
Also das ist halt eine Web-App und halt einen Service mit einer API dahinter. Also das ist quasi Software as a Service, was man sich bei 37 Signals quasi monatlich einkauft. Also du kannst es jetzt nicht irgendwie einmal kaufen und dann hast du das halt, sondern es ist halt eine Dienstleistung.
Software as a Service.
Und Flint ist da halt eine ganz nette App, um da quasi nativ auf dem Desktop Notifications zu haben, um dann in mehreren Tabs, in mehreren Chatrooms gleichzeitig zu sein und er zeigt dir dann Bilder inline gleich an und hat halt noch so ein paar andere nette Sachen. Wenn du irgendwie Tweets pastest, dann zeigt er dir den Tweet gleich inline an und du musst nicht draufklicken und sowas. Ist ganz nett gemacht und ich weiß nicht, ich benutze es auf der Arbeit und da ist es irgendwie ganz cool, wenn man dann nativen Client hat und nicht irgendwie ständig ein Browserfenster offen halten muss.
Ja, keine Browserfenster offen halten.
Ja, vor allem ist es halt auch blöd, wenn einen Leute highlighten, da gäbe es theoretisch APIs für, ich glaube, das unterstützt Campfire momentan noch nicht, so Desktop-Notifications über Browser.
Ja.
Aber selbst dann fände ich es irgendwie zum Chatten und sonst was finde ich es dann irgendwie cooler, wenn ich da halt irgendwie was Natives habe.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Genau, dann auch mal ein alter Pick, den der Mark schon mal vor mir gemacht hat. Ich möchte dem aber beitreten, weil ich finde das Produkt eigentlich ganz cool. Fastmail. Ich habe jetzt vor kurzem meinen ganzen Mail-Kram umgezogen, weil ich es nicht mehr ertragen habe, das Zeug selber zu hosten.
Was?
Und ja, ich wurde lange von der Sunk Cost Fallacy zurückgehalten und irgendwie habe mich jetzt dann entschlossen, das irgendwie sein zu lassen, weil es ging mir einfach auf die Nerven und es war nicht mehr cool. Und mein Mail-Setup war auch in keinem Zustand mehr, wo ich guten Gewissens weiterlaufen lassen können. Und Fastmail ist doch eigentlich ein ziemlich cooler Provider, der halt eigentlich so alles anbietet, was ich gerne hätte. Und die Migration hat auch echt gut funktioniert. Und ja, also im Großen und Ganzen bin ich da mit bis jetzt ganz zufrieden. Und ja, ist schnell und tut. Und das Webinterface ist halbwegs okay. Also man kann sich auch irgendwie so...
Das waren auch die Leute, die vorher bei Opera waren, jetzt nicht mehr. Und so.
Ja, genau.
Ja,
genau. Ist ein, glaube ich, ein australischer Provider. Ich habe mir da auch meine Gedanken gemacht, was so irgendwie Sicherheit angeht und sonst irgendwas. Da habe ich mal meinen E-Mail-Account durchgeguckt, was da eigentlich drin liegt. Und das sind halt zu 98% Mails, die ich irgendwie bekomme, weil ich Sachen bestellt habe oder irgendwelche Newsletter oder Mailinglisten, die mit Sicherheit 1000 Leute auch bekommen.
Das geht ja nicht um die 98%, sondern gerade um die 2%.
Zwei wichtigen Prozent.
Da ist es halt, also da führe ich halt sehr, sehr viel persönlichere Gespräche über Skype oder iMessage oder sonst irgendwas. Und dann muss ich mich dafür nicht mit abquälen jetzt.
Ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist, aber das ist ja dein Ansatz.
Ja, ist mein Ansatz, weil es war halt einfach zu anstrengend.
Ja, klar, gar kein Problem.
Aber ja, Fastmail funktioniert momentan und ist soweit ganz cool und betreibe ich jetzt halt weiterhin mit meiner eigenen Domain. Ich habe da jetzt auch noch eine Legacy-Domain umgezogen und benutze da halt jetzt auch das Gedöns und ist gut. So, ja.
Stop breaking the web.
Ach so, ich schon wieder. War da nicht
zu nee, archive.org, sorry.
Archive.org ist mein Pick für diese Woche, weil, also erstmal, das ist grundsätzlich immer eine gute Sache, das zu picken. Und zweitens, ich habe meinen alten Blog wiedergefunden, der...
das ist furchtbar. Ich gucke auch manchmal auf meine...
Nein, das ist so gut, weil ich habe den eigentlich verloren, weil der...
manche Sachen will man eigentlich gar nicht wiederfinden. Diese Wayback-Maschine ist echt grenzwertig manchmal.
Man darf einfach keine bösen Sachen haben.
Ja, aber weißt du, man war mal jung und dumm.
Ja, oder...
Und die findet man da, diese dummen Sachen.
Die lustigen Sachen.
Ja.
Genau, also ich habe meinen alten Blog wiedergefunden, weil der quasi mit einer virtuellen Maschine mal verreckt ist, weil da der quasi, das war irgendwie ein Jahr, die VM, und dann ist die irgendwann halt mal vorbei gewesen und dann war es mir irgendwie auch egal. Du hattest
kein Backup.
Ja, so wie es halt ist.
Doch, die Wayback-Backup-Maschine.
Die Wayback-Backup-Maschine quasi. Und die hat mich quasi gerettet oder quasi dazu wieder angespornt, dass ich jetzt meinen Blog wieder aufsetze und bin jetzt gerade dabei, die Wayback-Maschine
daraus zu kopieren, echt?
So waren ja nur 7 Posts oder so.
Ach du Scheiße.
Aber das funktioniert echt erstaunlich gut. Wayback-Up-Maschine, mein Plus 1 für diese Woche.
Okay. Pleidi, stop breaking the web.
Ist ein netter Vortrag von, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher Konferenz. Ist nicht gut,
wenn ich hier auf 99 klicke.
Was tust du?
Also the Way Backup Machine.
Ach so, die Way Backup Machine. Genau, von der JSConf EU aus 2013. Ein ganz netter Vortrag über was ist denn
am... Das ist nicht gut.
Oh Mann.
Ist nicht gut, 99.
Alter Ingo. Alter Ingo, was zum Teufel ist denn mit dir los?
Kein Problem, ich verlinke das mal.
Nein!
Verlink mal bitte den
Don't
Ingo. Don't do it. Ingo, du hast jetzt, das sind öffentliche Informationen, du hast es damals ins Internet
gegeben. Das heißt, das ist jetzt für immer da.
Ja, das ist jetzt für immer da.
Oh Gott, das ist da. So awesome, Alter. Und ist auch plus 99, ist genau ein Eintrag.
Ja.
Ein Snapshot.
Ja.
Das bin ich. Ja. Oh je. Yeah.
Scheiße, ey. Ingo, was ist denn mit dir los?
Ich sag doch, man war mal jung und dumm.
Die Wayback. Und Star Trek Deutschland, was mache ich denn noch? Seiten von Star Trek, Sci-Fi Talk und Track Minds.
Ja, das waren meine ersten Radio.
Der Chat bettelt schon, dass er die Links vom Ingo bekommt.
Ja, das ist ganz einfach.
Ganz einfach.
Der Chat bekommt, wir deliveren.
Hat er delivern. Um das Ganze noch kurz abzufeiern, mein letzter Pick, ein Vortrag von Tom Dale, Stop Breaking the Web. Da geht es irgendwie darum, warum eigentlich Web-Apps cool sind und was Web-Apps cool macht, nämlich die URL und dass diverse Rich-Client-Anwendungen in JavaScript doch aufhören sollen, diese Funktion der URL zu beeinträchtigen, sondern dass sie halt das gefälligst supporten sollen, dass es auch funktioniert.
Wie zum Beispiel, was ist denn da gerade der aktuelle heiße Scheiß?
Sowas wie die History API, HTML5 Push State oder sowas.
Ach so, solche Sachen.
Kann man da machen. Also im Endeffekt, der Test ist halt, du klickst auf irgendeinen Link, machst einen neuen Browser auf und dann soll auch das richtige Interface gezeigt werden.
Aber das oder so, wenn du so einen Hash dran hast, dann ist es trotzdem cool. Und das funktioniert.
Ja, das ist ja im Endeffekt so eine Möglichkeit, sowas zu machen. Okay. Und sowas geht halt auch irgendwie cooler, indem man so Push-State benutzt und sowas. Aber generell ist es halt einfach ein Aufruf, so geschichtlich, was hat irgendwie das Web cool gemacht, die URL und was man damit irgendwie ermöglichen kann und warum man das nicht kaputt machen sollte. Und geht eine halbe Stunde, kann man sich mal schnell angucken, ist relativ unterhaltsam. Ja, also das war's dann so im Großen und Ganzen.
Hm. Ja, schön. Dann sind wir durch. Ich finde es immer noch peinlich.
Ich finde es super. Also,
ja, dann war es das für diese Sendung. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Habt Spaß.
Am Gerät.
Dinge.
Benutzt nicht die UA-Backup-Maschine.
Doch, benutzt sie für Ingo Ebel. 1999. Wollte ich jetzt mal gesagt haben, nicht, dass der Ingo dann den Link rauslöscht.
Warte mal, kann man nicht eine Robots.txt setzen, die irgendwie die
Wayback-Maschine... Das ist zu spät für die Wayback-Maschine.
Oh Mann, Ingo.
Ja, ich sag doch, wir waren alle mal jung und dumm.
Ich speichere jetzt dieses Bild in meiner Dropbox, damit ich es nie wieder verliere.
Warum? Warum willst du das tun?
Wir haben es in der Way-Backup-Maschine. Das ist da für immer drin.
Vielleicht geht die Way-Backup-Maschine mal kaputt.
Nee, niemals. Das Internetarchiv wird für immer da sein.
Ich möchte einfach nur mal, ich weiß nicht, Druckmittel haben, um das gegen
Druckmittel.
Genau, ich lasse es drucken, dann habe ich ein Druckmittel.
Keiner druckt mir irgendwas. Sorry, komm.
Okay.
Nach Hause.
Nee, das ist wie brennen. Macht auch kein Mensch mehr.
Brennen, genau. Feuer.
Okay, dann bis zum nächsten Mal, oder?
Jo.
Jo.
Tschö, tschö.
Ciao.